Hallo, ich bin Nils Henkel, Küchenchef im Bootshaus in Bingen im Papa-Rhein-Hotel. Zuvor war ich viele Jahre im Schlosshotel Lehrbach in Bergisch Gladbach tätig und dort habe ich Thomas Sommer kennengelernt. Thomas war zuerst Sommelier und wurde später auch gleichzeitig Restaurantleiter und für mich wurde er damit der wichtigste Sparringspartner in unserem Restaurant. Und aus unserer Zusammenarbeit wurde schließlich auch eine Freundschaft, die uns nach wie vor verbindet. Thomas hat ein fantastisches Weinwissen und ist ein ganz toller Gastgeber. Und er hat großartiges Gespür dafür, den richtigen Wein zum entsprechenden Gang zu finden. Dieses Perfect Match zu entdecken war immer sein Antrieb und für mich ist es eine der wichtigsten und spannendsten Aufgaben überhaupt in unserem Business. Ich liebe die Verbindung von Wein und Essen und ich habe in der gemeinsamen Zeit mit Thomas ganz, ganz viel von ihm über Wein gelernt. Auch als wir anfingen, über alkoholfreie Alternativen zu Wein nachzudenken und zu experimentieren, war Thomas nicht nur offen dafür, sondern auch Feuer und Flamme, gemeinsam etwas Neues zu entdecken. Und natürlich ist Thomas auch ein ganz großer Fußballfan, der auch immer einen Livestream im Office am Laufen hatte, aber diese Leidenschaft konnte ich nie so ganz teilen. Als Thomas die Gastro dann verließ und in den Handel ging, empfand ich das zwar als Verlust für unser Restaurant und für unsere Gäste, aber wir haben uns nicht aus den Augen verloren. Wir sehen uns mal privat, mal beruflich, arbeiten hier und da zusammen und was für mich sehr schön ist, dass ich mich auch immer in Sachen Wein an Thomas wenden kann. Und Thomas hat immer den richtigen Rat oder die passende Idee für mich und dafür bin ich ihm sehr dankbar.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Mundschenke unserer Zeit. Mein heutiger Gast ist Thomas Sommer, heute im Weinmarketing und im Vertrieb, beziehungsweise als freier Sommelier, als Moderator und schlichtweg als Weinfachmann tätig, führten ihn seine beruflichen Wege durch namhafte deutsche Sterne-Restaurants wie dem Karussell, der Bülow-Residenz, der Quadriga im Brandenburger Hof, der Villa Hammerschmiede, Exkursen zu keinem geringeren als Alain Ducasse in Paris und nach England, bevor er bei Dieter Müller und später Nils Henkel im Schlosshotel Lehrbach über 5 Jahre die Position als Chefsommelier bzw. Maître in einem der großartigsten Restaurants Deutschlands belegte. Mit Sicherheit eine seiner wichtigsten Positionen und doch nur ein Punkt in der großartigen Liste seiner Erfolge. Vierfacher Sommelier des Jahres beim Gourmet, beim Best of the Best Award, der Chefsache, bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und als Sonderpreis der kulinarischen Auslese. Mehrfache erste Plätze bei Wettbewerben als bester Sommelier Deutschlands bei der Sommelier Trophy. Ein erster Platz bei der Trophy Baron Philippe de Rothschild, bei der Trophy Relais Chateau und bei der Chaîne de Rotisserie Sommelier Competition sowie die Teilnahme an der Europa- und der Weltmeisterschaft in Tokio. Und dennoch ist da eines, was mich am meisten beeindruckt an Thomas Sommer. Neben all diesem Erfolg, neben all diesen Auszeichnungen ist da so viel Mensch. Und ich bin sicher, dass er uns das gleich fühlen lassen wird. Doch bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Partner, der Schlumberger Gruppe, mit den Handelshäusern Segnitz, Consiglio Vini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die händische und wirtschaftliche Unterstützung aufs Allerherzlichste bedanken. Dank Ihnen ist dieses Projekt möglich. Vielen lieben Dank dafür. Und somit bin ich über die Maßen glücklich, ihn als Gast hier zu haben. Herzlich willkommen, lieber Thomas...
Warte mal.
Was?
Warte mal.
Wie bitte?
Bevor ihr hier sabbelt, muss ich mal noch kurz Danke sagen. Heimlich wird der Peter hier aus Golz im schönen Burgenland in Österreich. Ich habe meine ersten kleinen Fußstapfen auf dem Pfad der ernsthaften Sommelerie hinterlassen dürfen, als ich mit Thomas in Lehrbach 4 Jahre das arbeitsträchtige, doch zweifellose Vergnügen hatte zu arbeiten. Und kann, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass ich zu dieser Zeit sein Padawan war. Möchte keinen Tag davon missen, weder die anstrengenden noch die wunderschönen. Wir haben quasi gefühlt jedes Wochenende eine Weintour gemacht, sind zu Fachverkostungen, dass es geknallt hat und das Beeindruckendste daran, auch nachhaltig und rückblickend, ist, dass ich nicht einfach nur mitgenommen wurde, sondern ich wurde immer jedem vorgestellt. Ich wurde von Beginn an für voll genommen, nicht nur mitgenommen, ermutigt zu hinterfragen, Neugier wurde stets belohnt, die Stimme gehört und das Fragen auch ermutigt und zu schätzen gewusst. Und es wurde die Stimme auch eines jeden bis hin zum Azubi im Schlosshotel Lehrbach von ihm gehört, wenngleich allen klar war, wer der Silberrücken ist. Und ich spreche nicht von André Thomann. Das war sehr, sehr viel wert und ich werde nie wieder in meinem Leben so viel in so kurzer Zeit lernen wie in diesen 4 Jahren, wo ich ihn in der Vorbereitung begleiten durfte für Wettbewerbe, größtenteils seinerseits, ein bisschen meinerseits. Die Vorbereitung für seinen Advanced, alles was ringsherum war, hat mir sehr viel mitgegeben und da bin ich sehr dankbar dafür. Er ist immer ein fairer Kollege und vor allem auch damals eben Chef gewesen. Ziemlich putzig, wenn er mal sauer wird, weil dann kommt der Sachse in der Sprache voll zum Vorschein. Da ist er richtig putzig. Ist ein treuer Freund und wie alle, die ihn kennen, wissen, ein sehr ehrgeiziger Typ. Das wird er sich auch nie nehmen lassen. Seine Frau und seine Söhne haben ihm ein großes Stück seiner Verbissenheit rausgeschnitten und das steht ihm sehr, sehr gut. Allerdings eine Sache, und das möchte ich schon betont loswerden, die wurmt mich schon sehr, seit geraumer Zeit mittlerweile auch schon, nämlich, dass er jetzt diese Benjamin-Button-Nummer durchzieht, ist extrem nervig. In Lehrbach konnte ich ihn getrost immer den Dicken nennen. Jetzt ist er rank, schlank, hat volles Haar und ist durchtrainiert und das lässt mich in einem ziemlich desolaten Licht dastehen. Bedeutet allerdings auch, dass wir alle noch möglichst lange, möglichst viel von ihm haben, von diesem schlagfertigen Teufelskerl. Er ist nämlich in Wirklichkeit schon ziemlich, ziemlich alt. Nur, dass ihr das auch wisst da draußen. Ist ziemlich alt. Ich wünsche ihm trotzdem alles Gute und jetzt könnt ihr sabbeln und sabbeln. Macht mal euer Ding. Wir starten ins Gespräch mit Silvio Nietzsche und Thomas Sommer.
Ich kann absolut jeden verstehen, der dich nicht leiden kann.
Okay, harter Einstieg.
Finde ich eigentlich gar nicht, wenn man es begründen kann. Wir Deutschen können ja wunderbar neidisch sein und auf dich kann man einfach neidisch sein. Du siehst zum einen wahnsinnig gut aus, du hast dieses charmante Lächeln, du bist eloquent und du bist, und ich glaube, das ist so diese Riesenüberraschung, wahnsinnig erfolgreich, ich glaube 4-mal Sommer des Jahres. Und trotzdem so bodenständig. Du scheust dich ja oder bist dir ja niemals zu schade, irgendjemand irgendwas zu erklären, auf jeden zuzugehen. Du bist wahrscheinlich, ich glaube, du warst bestimmt heute Morgen schon joggen, oder?
Ja, du hast mich erwischt.
Ja, das ist ja, weißt du, du bist sportlich.
Ganz unangenehm.
Du
weiß gehst, ich auch, worauf du hinaus willst.
Gehst ja, nicht okay. Auseinander, das ist bewundernswert. Also ich wünschte, es wären viel, viel mehr so wie du. Und würden so viel in dieser Weinwelt bewegen und so für andere da sein. Das finde ich Wahnsinn.
Du hast also Silvio, lieben Dank dieser Lorbeeren. Das ist total nett. Diesen Spiegel halte ich mir natürlich selten vor. Aber ich versuche Menschen zu helfen. Ich versuche junge Menschen für Genuss, für Wein zu begeistern. Ja, ich bin relativ kommunikativ. Und wenn ich in einem Raum betrete, der sehr positiv, mit positiver Energie aufgeladen ist, mit Menschen, die mir wohlgesonnen sind, die ich mag, ja, dann komme ich relativ schnell auch, gehe ich relativ schnell aus mir raus und dann ist es sehr angenehm und das gibt einen Flow und das macht Spaß, ja.
War sehr provokant, also das gebe ich zu, am Anfang ja, mit so einer Sache reinzukommen. Weil du kannst es ja dann irgendwie auch immer relativieren. Also da ist dieser große Name Thomas Sommer und wenn man dich dann letztlich kennenlernt, dann merkt man, also wie viel Mensch du bist und wie viel natürlicher Mensch du bist und dass man eben ein gutes Gefühl dabei auch hat, dir jede Frage stellen zu können, zu dürfen und dass du auf jeden zugehst. Und das können ganz, ganz wenige. Und du bist ja mehr oder weniger so einer der ganz großen Sterne an diesem Sommelier-Fundament, was viele beeindruckt, oftmals wahrscheinlich so eine gewisse Grunddistanz aufbaut, die du dann aber wieder ganz schnell abbauen kannst und das ist eine Größe, die das, ganz
wenige haben.
Das
hoffe ich, dass da keine Distanz ist. Wenn ich dir jetzt gerade reingesprochen habe. Ich hoffe, dass da niemals eine Distanz ist. Ich selbst sehe das in keinster Art und Weise als eine Art Barriere. Ganz im Gegenteil, ich versuche jedem die Hand zu reichen. Die allermeisten nehmen das auch sehr, sehr gern an. Ich merke selten wirklich, dass da sich jemand nicht wohlfühlt. Ich habe es aber von dem einen oder anderen, der mich dann kennengelernt hat, gehört, dass er, so wie du es jetzt etwas groß aufbaust, beschreibst, wahrgenommen wurde in der Vergangenheit und die dann doch überrascht sind, dass du sagst, Mensch sein, aber hey, come on, ich bin einer der einfachsten, geradlinigsten Typen, die wahrscheinlich in der Weinwelt sind. Das hoffe ich, als es zumindest so rüberkommt. Ich möchte da nicht irgendwie mit einer Ritterrüstung falsch verstanden werden, um Gottes Willen.
Und das war witzigerweise aber niemals anders. Also ich erinnere mich an ein Seminar, an ein Chardonnay-Seminar, was ich mal gegeben habe. Ich meine, es war 2005 und das war im Swiss Hotel in Berlin. Und wir kannten uns damals noch nicht. Ich glaube, wir haben uns damals kennengelernt und es hieß dann eben in dem Sinne nur, Thomas Sommer kommt. Du kamst, glaube ich, gerade aus Frankreich oder warst kurz zuvor aus Frankreich. Also du warst damals schon ein Name in Deutschland in der Sommelier-Szene. Und ich durfte dich eben als Mensch kennenlernen. Das fand ich, also die gesamten 20 Jahre hat sich das niemals anders gestaltet, was mich sehr überrascht hat und damals schon sehr positiv. Also du als Mensch hast überzeugt. Und ich glaube, das ist ja so letztlich einer der Grundstrukturen oder Grundausstattungen, die ein Sommelier haben sollte.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, in dem Moment, gut, du sprichst über 2005, da war ich natürlich noch sehr, sehr aktiv im Restaurant tätig. Wenn du nicht auf Menschen zugehen kannst, wenn du anderen gegenüber keinen Raum gewährst, sondern so ein Überbild darstellst und alle, ich sag mal, totwalzt, dann bist du relativ schnell allein im Raum. Ja, das, glaube ich, ist nicht angenehm. Und ich freue mich, dass ich bei einem deiner Seminare war, in dieser frühen Phase, um viel zu lernen. Denn auch du bist ja eine Person, die sehr, sehr mit offenen Armen durch die Welt läuft. Und wenn man sie anspricht, natürlich viel, viel lernen kann. Ich erinnere mich an einen tollen Abend bei dir privat, wo ich dich, glaube, ein paar Minuten, anderthalb Stunden versetzt habe, wo wir großartig gekocht und wir fantastische Weine genossen haben. Aber manchmal fliegt mir die Zeit um die Ohren in meiner versuchten guten Organisation der Freizeit. Aber das tat mir einerseits leid und gleichzeitig bin ich so unglaublich dankbar, dass wir diesen großartigen Abend zusammen verleben durften. Hm. Vor Jahr, jetzt 18 Jahren.
Ist es schon, ne? Wahnsinn.
Das ist 18 Jahre her.
Ja. Hast du dich in deiner Betrachtung von Sommeliers verändert? Also hattest du damals ein anderes Bewusstsein für Sommeliers oder ist das immer so geblieben? Oder dann eben die nachfolgende Frage, was ist für dich ein guter Sommelier oder was wolltest du selber sein, darstellen?
Ich wollte nie irgendetwas darstellen, das kann ich vorwegschieben. Mhm. Ein Sommelier ist in allererster Instanz ein Gastgeber in einem Restaurant im Regelfall. Eine Person, die eher auf einer psychologisch-emotionalen Ebene Menschen einfängt, mitnimmt, begeistert, Genuss näher bringt. Und natürlich, gerade wenn es ums Restaurant geht, ist das nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Am Ende des Tages ist ein Sommelier ein Kellner, ganz einfach. Und der Marco Franzlin, lieber Freund von uns, sagt das immer ganz klar, wenn er gefragt wird, was er ist, sagt er Kellner. So, und das bringt es natürlich sehr, sehr geradlinig auch raus. Alles andere, was danach kommt, ist Zusatz. Ja, das gehört dazu, das gehört im Bereich des Weinwissens dazu, aber natürlich auch im Bereich der Kulinarik. Mhm. Und ich glaube, dass sich das Bild des Sommeliers in den letzten Jahren in Deutschland schon gewandelt hat oder sagen wir weiterentwickelt hat. Als ich das erste Mal auf einen Sommelier getroffen bin, das war logischerweise im Rahmen meiner Ausbildung, konnte ich selbst mit dem Begriff erstmal überhaupt nichts anfangen. Ich habe nur gesehen, dass die Herren da sehr wild mit den Weinen im Keller unterwegs waren und am Gast großartigen Service gemacht haben. Aber im Endeffekt waren sie genauso im Team integriert und haben dann einen ganz normalen, großartigen Service gemacht und haben eben das Add-on des Weinservice geschaffen. Mhm. Und ich glaube, das sollte man als Sommelier nicht vergessen. Ich hatte das Glück, dass ich auch im Laufe der Zeit in Frankreich gearbeitet habe und da auch französische Sommelier-Gruppen getroffen sind, die dann schon teilweise auch jünger waren als ich. Und ich habe mich dann schon, muss ich gestehen, gewundert, wie der Auftritt doch anders ist in Frankreich gegenüber der Sommelierie in Deutschland. Und ich hoffe, dass wir diese Bodenständigkeit, dieses herzliche Miteinander, gerade innerhalb der Weinszene, dieses fast schon teilweise familiäre, auch mit den Winzern zusammen, nicht verlieren. Und dass wir nicht unbedingt zu unangenehm werden. Ich glaube, wenn ich heute mir das ein oder andere anschaue, man mag es mir verzeihen, aber ich glaube, das Bild andersrum. Nicht jeder Fachhändler, der mit Sommeliers arbeitet, hat den Sommelier positiv besetzt. Mhm. Es gab durchaus den einen oder anderen, die ein oder andere vielleicht auch, die nicht unbedingt zur Rufsteigerung der Branche beigetragen hat. Und da gibt es verschiedene Situationen, sicherlich im Einzelnen gegenüber der, zwischen diesen beiden Partnern. Aber man muss eben Partner sein. Ja? Also man möchte Wein einkaufen, man möchte die besten Weine einkaufen. Und es ist natürlich wichtig, dass man sich da auf Augenhöhe begegnet. Aber diese Augenhöhe ist ganz wichtig. Und ich habe immer wieder mal erlebt, dass der ein oder andere mehr verlangt, mehr erwartet, als der Partner, in dem Fall der Weinhändler, geben kann. Mhm. Ja, weil im Endeffekt sind es beides Personen, die Wein einkaufen, die durch den Weinverkauf auch leben. Und das sollte man miteinander entwickeln und nicht gegeneinander. Ja, und wenn nur einer gewinnt in so einer Partnerschaft, dann macht es wenig Spaß.
Das bezieht sich auf verschiedene Qualitäten oder Preise? Oder?
Naja, vor allem Preisverhandlungen. Ja. Ja. Preisverhandlungen oder auch Mengenverfügbarkeiten für rare Weine. Gerade dann, wenn Wein limitiert wird, dann kann ich noch so gut sein oder noch so großes oder best angesehenes Restaurant haben. Dann darf ich mich freuen, wenn ich die Flaschen habe und dann ist auch gut. Und dann jemanden ans Kreuz zu nageln, weil man bestimmte Mengen nicht bekommt, das ist schade und das höre ich vom einen oder anderen Händler und das macht da wenig Spaß. Aber das ist jetzt sehr negativ betrachtet. Ich glaube, dass die allermeisten natürlich da das auch wissen und entsprechend auch respektieren.
Ich finde aber manchmal auch diese kritische Betrachtung der Gesamtszene gar nicht so verkehrt. Weil es ja so den einen oder anderen, es ist ja immer ein Thema, gerade mit den Rahnweinen, die dann zugeteilt werden müssen, wo so manche Händler natürlich auch eine gewisse Politik fahren müssen, wenn man ja eben nicht nur diese ganzen Rosinchen hat, dass der eine oder andere da vielleicht selber mit sich ins Gericht geht und schaut, ob man da immer so wirklich fair mit der Gesamtsituation umgeht. Und Preis ist natürlich ein anderes. Also letztlich müssen ja alle irgendwie immer leben und es gibt da natürlich auch
Leben und leben lassen.
Ja, finde ich ganz wichtig.
Ja, aber es gibt natürlich auch noch andere Aspekte, auch innerhalb der Gastronomie selbst, dass der Sommelier natürlich eine gerade betriebswirtschaftlich extrem hohe Verantwortung hat. Du kennst es selbst, wenn wir die Weinkarten und die Keller in Restaurants wie damals unsere gemeinsame Arbeitsstätte, dem Schloss Lehrbach beispielsweise, zu verantworten haben, da liegen mehrere hunderttausend Euro im Keller. Und das muss ich als Sommelier, wenn ich so einen Keller übernehme und weiter pflege, auch immer im Auge haben, dass da eine gewisse Rotation drin ist und dass ich eben eine Karte gestalte, die spannend ist, die zeitgemäß ist, die aber vielleicht nicht nur meinem Gusto entspricht. Denn wenn ich solche Karten gestalte, dann habe ich das Problem in dem Moment, wenn ich nach Zeitraum X das Restaurant verlasse und eben nicht diese Spezialweine, nennen wir sie mal vorsichtig, die nur über Empfehlung funktionieren, noch im Keller habe, dann hat der nächste Sommelier das Problem. Und diese Keller gibt es leider sehr, sehr viele in Deutschland, wo natürlich dann der Inhaber, oftmals dann der Küchenchef, und auch sagt, du Thomas, Sommelier kommt bei mir nicht mehr ins Haus. Ich habe genügend Weine im Keller, die kein Mensch mehr braucht. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Aber jetzt kaufe ich mir nicht den nächsten nach 2 Jahren rein, der mir noch mehr Quatsch einkauft, ich sage es jetzt bewusst plakativ, was keiner braucht. Denn die Sachen dann wegzubekommen, ist natürlich auch nicht ganz einfach. Ne?
Ja, verstehe ich total. Also ich finde, ich hat auch ganz viel mit Verantwortung zu tun, wenn man plant ja meistens, dass man einen Arbeitgeber wechselt, dass man da eine gewisse Verantwortung hat. Mhm. Und die Sachen, wo man weiß, die sind relativ schwierig irgendwie zu verkaufen, dass man die entweder noch anbietet, verkauft, diese lebendigerweise dann irgendwie gestaltet oder vielleicht sogar, was ich auch interessant fand und beim Kollegen gesehen habe, ins nächste Restaurant mitnimmt. Also, dass man einfach ganz klar sagt, mit den Sachen kommt keiner klar und diese dort herauskauft und beim nächsten Einkauf, was ja manchmal auch gar nicht so verkehrt ist. Also diese Verantwortung letztlich eben auch mit dem Wissen um diese eigentlich besonderen Wein. Du hast jetzt mehr oder weniger eine Metaperspektive auf die Branche. Ärgert es dich mit deinem Wissen auch um den Handel, wenn du in ein Restaurant gehst und die Weinkarte siehst und die völlig überteuert ist? Im Bewusstsein vieler. Oder sagst du ganz klar, okay, da hat jemand vielleicht Vorgaben, der muss die und die BEV-Kost irgendwo erbringen, die Prozente erbringen und ist vielleicht gar nicht so sehr verantwortlich, weil es ja manchmal auch fremdgesteuert ist, dass du ganz klare Vorgaben hast und das irgendwie relativieren musst. Oder sagst du, ein smarter Sommelier sollte in der Lage sein, das mit anderen Komponenten dann irgendwie zu relativieren? Also wie stehst du zur Preiskalkulation auf Weinkarten?
Na gut, Preiskalkulation ist natürlich etwas, was super schwierig ist. Wir haben A, die Aufgabe, natürlich betriebswirtschaftlich handeln zu müssen. Ansonsten haben wir am Jahresende ein Problem, wird vielleicht unser Gehalt nicht mehr bezahlt. Restaurant wird liquidiert, macht ja relativ wenig Sinn. Die Kalkulation sollte aber so angemessen sein, dass sich am Ende die Karte auch dreht. Denn wenn ich die Weine so kalkuliere, dass kein Gast mehr Lust hat, diese besonderen Tropfen zu trinken, beziehungsweise ausweicht und sie dann vielleicht in anderen Situationen daheim oder noch schlimmer in anderen Restaurants, wo sie halt deutlich günstiger sind, trinkt, dann habe ich ja nicht unbedingt gewonnen, ja, das ist klar. Und dann bringen mir der potenzielle Mehrumsatz ja gar nichts. Aber klar, es gibt diese Restaurants, wir kennen sie alle, sind insbesondere oftmals die Hotelrestaurants, die einen deutlich anderen Kalkulations- und natürlich einen einkaufgetriebenen Kalkulationsspiegel haben, der wenig Spaß macht, dass man Wein im Restaurant konsumiert, das ist klar. Ja, aber ich freue mich über jedes Restaurant, was es schafft, eine spannende Weinkarte zu gestalten, mit trinkfreudigen Preisen und dazu noch eine großartige Küche macht, mit großen Persönlichkeiten, die Weine und das Essen zelebrieren.
Aber es ärgert dich nicht, wenn du jetzt so von mir aus, keine Ahnung, ein
Riesling. Was heißt, es ärgert mich? Ich kann nicht reinschauen.
Okay.
Ich muss es wissen, ich sollte es erkennen als Gast in dem Moment und ich bin dann nur Gast und dann lerne ich daraus und ich meide dieses Restaurant. Ganz einfach. Und dieses Restaurant ich werde nicht der Einzige sein, der dieses Restaurant meidet und dann ist das Learning automatisch da. Aber ich kann nicht den Kostenfaktor des einzelnen Hotels oder Restaurants bemessen und sagen, dass damit ein Fehler in der Weinkarte gestaltet ist. Natürlich gibt es alternative Möglichkeiten, Geld einzunehmen, anders zu wirtschaften, anders zu haushalten. Aber auch diese Auswüchse kennen wir, wenn wir plötzlich fürs Mineralwasser 12 Euro zahlen oder für den Espresso 5 Euro. Auch das ist nicht gerechtfertigt. Ja.
Auch in der Mischkalkulation nicht? Also beim Wasser ist es ja mehr oder weniger immer so ein recht prominentes Beispiel, wo natürlich immer eine gewisse Grundkostensituation auch mitgedeckt wird. 12 Euro, 9 Euro, ich meine, Wasser kostet, keine Ahnung, 1 Euro im Einkauf. Ist ja in egal was, oder ein Espresso kostet, selbst mit einer guten Maschine, wenn du es runterkalkulierst, bist du bei 50 Cent. Man versucht ja verschiedene andere Kosten, die man nicht so offensichtlich darstellen möchte, damit zu relativieren. Ist das falsch oder sollte man eher ein Wasser für 3 Euro anbieten und ein Espresso für 1 Euro 1,50, wie teilweise in anderen europäischen Ländern und dafür die Speisen oder den Wein höher kalkulieren? Also wie empfindest du es als fairer?
Also ich würde mich als Gast immer freuen, wenn es natürlich günstiger ist mit einer Top-Qualität gepaart, gar keine Frage, nur funktioniert die Welt leider nicht so. Und die allermeisten machen es genauso wie gerade eben skizziert, hohe Wasser-Espresso-Preise, Kaffeepreise, Verzeihung. Oder was natürlich auch oft gemacht wird, ist, dass gerade die Bankettkarten, da wo ich einen hohen Umschlag habe, deutlich teurer gestaltet sind, als dass die Restaurantkarte ist. Und das ist, ob das fair ist oder nicht, im Endeffekt muss der Laden bezahlt werden, damit die ganze Maschinerie funktioniert. Und in einer gemischten Kalkulation muss es passen. Nur wenn der Gast das Gefühl bekommt, dass er über den Tisch gezogen wird, gerade jeder kann ein Telefon, jeder kann ein Smartphone bedienen und wenn er diesen Wein als deutlich überteuert sieht, dann wird er ihn nicht trinken und das hat ein schlechtes Image fürs Restaurant, ganz klar.
Hat es dich zu deiner Restaurantzeit geärgert? Ich glaube, das gab es damals auch schon, wenn jemand ein Smartphone rausgeholt hat und den Chateau Schlag mich tot gegoogelt hat und gesagt hat, okay, der kostet hier aber 200 Euro. Oder sagst du, hey, that's life? Oder war es eine Challenge für dich? Also, dass du sagst, okay, ich versuche marktgerecht meine Weine anzubieten.
Also, wir haben die Weine versucht so zu kalkulieren, dass auch verhältnismäßig teurere Weine im Einkauf am Ende einen geringeren Aufschlag hatten. Also, je teurer du eigentlich getrunken hast, umso weniger Aufschlag hast du bezahlt. Das hat sich zumindest insofern für uns damals positiv gestaltet, als dass wir dann eben die großen Grand Crus, die auch vor allem die großen Gewächse, deutlich mehr rotiert haben, als das in manchen anderen Restaurants der Fall war. Mhm. Also wir hatten als Beispiel, ich bin es letztens wieder in die Hand gefallen, das ist jetzt nicht 100 Jahre her, aber wir hatten um 2010, 2011 vom Karl-Heinz Wehrheim den Mantelberg für 70 Euro, 75 Euro auf der Karte, zeitgleich in einem Ein-Sterne-Restaurant in Berlin hat genau derselbe Wein, selbe Jahrgang, 135 gekostet. Oh. So. Mhm. Also, und wir hatten immer noch das Image, dass unsere Karte teuer war.
Okay.
Von daher, read between the lines.
Ich finde diese Politik aber sehr vernünftig, weil letztlich ja der Arbeitsaufwand derselbe ist. Ob du jetzt eine Flasche, genau, keine Ahnung, die dreistellig ist oder zweistellig ist, aufmachst, die aus dem Keller holst, die pflegst, mehr oder weniger hast du ja die gleichen Handgriffe. Und daher fände ich eine, sag ich mal, entspanntere Kalkulation bei hochpreisigeren Wein. Aber es haut dir natürlich die gesamten Kosten durch, also wenn du über Prozente definiert wirst letztlich.
Ja gut, ich muss mich aber nicht mit dem Gast, ich möchte mich nicht beim Gast rechtfertigen, sondern den einzigen, dem ich Rechenschaft ablegen muss, ist mein vielleicht Financial Control oder meinem Inhaber des Restaurants. Das sind die einzigen, denen ich meine Zahlen vorlegen muss. Und wenn ich da innerhalb der abgemachten BEV-Kost bin, bin ich sauber, bin ich fein. Und da gibt es verschiedene Tools und Möglichkeiten, wie ich das am Ende des Tages gestalte.
Wie war das damals für dich, als du in einem Restaurant zwei verschiedene Küchenchefs hattest? Du hattest ja dieses Phänomen oder diesen phänomenalen Umstand, dass du im Lehrbach zum einen unter Dieter Müller gearbeitet oder mit Dieter Müller gearbeitet hast und danach mit Nils Henkel. Wie wichtig, wie prägend ist so ein Küchenchef für deine Arbeit? Ich meine, wenn du jetzt in ein anderes Restaurant wechselst, hast du ja einen ganz anderen Eindruck, aber du hattest ja mehr oder weniger gleiches Setting, unterschiedliche Köche dann letztlich.
Ich glaube, das wird draußen deutlich schwieriger wahrgenommen oder als Herausforderung wahrgenommen, als das tatsächlich im Haus damals war. Ich bin 2008 im Sommer ins Schlosshotel Lehrbach gekommen. Im Frühjahr bereits war die berühmte Kochlöffelübergabe von Dieter Müller an Nils Henkel. Nils Henkel stand mit Herrn Müller bereits, wenn ich jetzt, Nils, bitte korrigiere mich, seit 97 zusammen am Herd. Die haben viele Jahre zusammen, Seite an Seite, das Restaurant entwickelt. Und diese Übergabe war ein sehr fließender, sehr, sehr steter Prozess. Und natürlich war es so, dass mit 2008, ich kann es nicht sagen, wie es vorher war, aber ich habe es mir von meinem Vorgänger, vom Sebastian auch sagen lassen, dass damals natürlich Dieter Müller deutlich präsenter war. Er war dann weiterhin im Haus, aber am Pass war dann deutlich mehr die Präsenz von Nils Henkel zu spüren. Und spätestens nach einem Jahr, ich würde sagen so zu 2009, als Herr Müller dann sich mehr und mehr um die Kochschule gekümmert hat, war es dann eher die Ausnahme, dass Dieter Müller am Pass stand. Ich habe diese Tage extrem genossen. Das ist eine grandiose Persönlichkeit, das sind beides grandiose Persönlichkeiten, großartige Köche, die unsere Zeit geprägt haben. Und mit einem Küchenchef wie insbesondere in den Anfangstagen wie mit Dieter Müller zusammenzuarbeiten. Ich kenne wenige zurückhaltendere und gleichzeitig bessere Persönlichkeiten in der Küche als diese beiden. Das war fantastisch. Immer ruhig, immer extrem präzise, nie über Lautstärke sprechen, sondern extrem akzentuiert. Wir hatten alles im Griff. Ein Küchenchef, der seine Küche wirklich lenkt wie ein Theater, der muss sich nicht über Lautstärke definieren. Und ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals in der Küche im Lehrbach in meiner Zeit ansatzweise laut war, außerhalb von Partys nach dem Service.
Aber hat es deine Arbeit beeinflusst? Also warst du bei dem einen anders als bei dem anderen oder hast du deinen eigenen Stil und liebst den, egal wer da in der Küche steht?
Also es hat meine Arbeit insofern beeinflusst, dass es eher meine Persönlichkeit beeinflusst hat. Wenn du von heute auf morgen in diesem dann doch nochmal höherem Niveau arbeiten darfst, dann schaust du, dass du in allererster Instanz selbst den Hintern an die Wand bekommst und guckst, dass du in dieses Niveau auch reinpasst. Das erste Vierteljahr hatte ich damit zu tun, mich selbst innerhalb des Serviceteams nicht zu beweisen, aber zu integrieren und zu schauen, dass ich da funktioniere. Es war gerade, ich habe die zwei Jahre davor habe ich die Hotelfachschule Heidelberg für den Betriebswirt besucht. Bin mit 31, meine ich, ins Schloss Lehrbach gekommen, hatte ich schon vieles eigentlich erlebt und habe trotzdem nochmal, nicht ganz bei Null, aber zumindest nochmal neu angefangen, in diesen Rhythmus, in dieses Niveau reinzukommen. Hohe Arbeitsstunden, viel hohes Pensum, extrem hohe Gästezahlen, mittags 35, abends um die 60 und das 5 Tage die Woche. Teilzeit, die eigentlich nicht existent war, weil wir natürlich als Sommeliers am Nachmittag uns um Keller und Verräumen der Weine gekümmert haben und um Kartenpflege gekümmert haben. Und demzufolge war es etwas, was mich mehr mit mir selbst hat erstmal beschäftigen lassen, als dass ich mir einen Kopf gemacht habe, ob ich mit Dieter Müller oder Nils Henkel klarkomme. Das war etwas, was mir sehr, sehr leicht gemacht wurde, weil das Team großartig war. Fantastische Suche, fantastische Postenchefs. Es war genial.
Du sagst, im Service-Team klarkommen. Siehst du den Sommelier als solches als Teil eines gesamten Teams oder als separate Abteilung in einem Service-Team?
Nein, komplett Teil des Teams.
Okay.
In dem Moment, wo der Sommelier meint, dass er separiert, egal wie er oder sie das interpretiert, sich darstellt, funktionierst du in so einem Uhrwerk nicht. Dann bist du, dann stehst du außen vor. Du bist unbedingt Teil des Ganzen und aktiver Teil. Mhm. Also ich glaube, ich konnte in keiner Küche, in der ich gearbeitet habe, am Pass vorbeilaufen, ohne auch nur ansatzweise dahin zu schauen, zu überlegen, wie kann ich unterstützen, dass die Sachen, die da gerade akut sind, mitgelöst werden. Nein, ganz klar, du gehörst dazu und das solltest du auch so interpretieren. Vielleicht auch eines der Themen, warum es Begriffe wie Porzellanallergie gibt. Etwas, was ich unmöglich finde, dass es das geben soll und gibt.
Du bist ja dann in nochmal eine ganz andere Position reingewachsen als Maitre-Sommelier. Also du hast ja die Doppelfunktion gehabt. Hat es dir das einfacher gemacht oder schwerer? Hast du den Wein dann vernachlässigt oder konntest du trotzdem Wein in der Intensität leben?
Wow. Da müssen wir ein bisschen in die Zeit zurückgehen, in der wir uns da gerade befinden. Das war mit 2010, hat der langjährige Maître André Thurmann das Restaurant verlassen wollen, hat sich neu orientiert. Und er hat im Prinzip die anderthalb Dekaden davor diesem Restaurant komplett den Takt gegeben. Hm. Es war, du kennst es selbst, es war ein großartig zelebrierter Service. Es war ein Service, der damals auf 14, 15 Personen im Restaurant angelegt war. Und als mir diese Position angetragen wurde, als Herr Thurmann das Restaurant verlassen hat oder im Zuge dessen, waren wir in einer komplett anderen Situation. Das Serviceteam war mittlerweile auf 8 Personen reduziert. Wir hatten viel, viel angepasst im Sinne der eben dieser Herausforderung. Die Gästezahlen waren zwar nicht mehr ganz so hoch, wie das noch 2007, 2008 der Fall war, aber wir hatten immer noch extrem viel Arbeit. Und es ging dann eher darum, wie schaffst du es mit dem aktuellen Team, einen möglichst schlagkräftigen und idealerweise, wenn es das überhaupt gibt, perfekten Service auf die Beine zu stellen. Und da kommen 2 Personen ins Spiel, die damals bereits im Restaurant waren. Das war einerseits Desiree Steinheuer, die wir gewinnen konnten als stellvertretende Restaurantleiterin. Und mein Sommelier-Partner Peter Müller, der 2 Jahre vorher bereits ins Restaurant gekommen ist als Kommis-Sommelier. Den Begriff hat er eigentlich nie verdient, denn er war von Anfang an Sommelier und großartiger Sparringspartner. Und ohne diese beiden hätte ich diese Position niemals angetreten. Denn sie waren im Prinzip meine rechte und linke Hand im Restaurant, gerade wenn es darum ging, in Vor- und Nachbereitung das Restaurant-Team zu führen und zu lenken. Waren sie fantastische Partner und ohne die hätte das niemals funktioniert, das ist ganz klar. Rückblickend würde ich diese Position Maître Sommelier, so furchtbar sie klingt, so furchtbar ist sie auch, du zerreißt dich an allen Enden. Also ich glaube nicht, dass es das in einem Restaurant dieser Größe nochmal wohlgemerkt mit diesem Anspruch so einer Position bedarf. Das sollte separat auf zwei Schulterpaaren aufgeteilt sein. Oder so wie wir es gemacht haben, glaube ich, haben wir es sehr, sehr gut gemacht und haben das Beste aus der Situation herausgemacht, wenn man das so sagen darf.
Du warst dann aber mehr oder weniger, also wenn man diese ganz, ganz klassische Restaurantaufteilung aus den 20er Jahren, also des letzten Jahrhunderts, betrachtet, dann warst du ja mehr oder weniger der Restaurantdirektor, der dann eben Desiree oder Peter koordiniert oder geleitet hat.
Ja, ich war natürlich überstellt in dieser Situation. Du hast aber dadurch, dass wir mit dem Schloss Lehrbach natürlich auch viele andere Abteilungen hatten, war ich in dem Fall sehr stark damit beschäftigt, die Kommunikation zwischen diesen ganzen Abteilungen zu haben, sämtliche Absprachen zu treffen. Und das war natürlich etwas, was mich vom Wein etwas weggebracht hat, gar keine Frage. Ja. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass ich da viel habe eingebüßt, weil wir an den freien Tagen nach wie vor für die Weinkartengestaltung zuständig waren, durchs Land gechattet sind und die Weine eingekauft haben, auf Wettbewerben gestanden haben, Verkostungen gemacht haben. Also ich habe da weiterhin natürlich Gas gegeben. Im täglichen Ablauf ist Wein natürlich etwas in den Hintergrund getreten, das ist richtig. Aber sind wir mal ehrlich, wie viel Prozent deiner täglichen Arbeit ist tatsächlich das physische Weinverkosten oder Weinservieren als Sommelier im Restaurant?
Ich habe es gerade zu Lehrbach-Zeiten, dann später auch zu Weinbar-Zeiten, eigentlich schon sehr intensiv täglich gepflegt. Wenn man die Flaschen ja immer aufmacht, ich versucht habe, möglichst Flaschen zu verkaufen, die mich selber auch interessieren, also wo man so das Bindestück hinbekommt, dass man nicht immer denselben Kram dann mehr oder weniger an den Gast bringt, da auch ein bisschen spielen kann, in seiner Art, die Weine zu erklären, auch ein bisschen Abwechslung hat, als wenn man immer Riesling XY, großes Gewächs, bla bla bla. Und somit habe ich die Sachen eigentlich probiert. Also zu aktiven Zeiten habe ich am Tag zwischen 15 und 20 Weine probiert und die aktiv mitprobiert. Und da heraus dann auch meine Weinwünsche.
Weine, die du nicht auf der Karte hattest? Oder
nee, Weine, die ich auf der Karte habe. Nee, Weine, die ich auf der Karte habe, die ich dann mehr oder weniger abarbeiten wollte oder da Karten aktuell bleiben möchte. Und das war schon.
Ihr habt aber damals auch anders gearbeitet, glaube ich. Ihr habt im Service die Weine nicht verkostet, oder?
Doch.
Doch, habt ihr, okay. Alles klar. Ja, weil, also die 15, 20 Weine, ja, das haben wir, ohne dass wir jetzt da hier ein Zahlen kolportieren müssen, aber wir haben sehr, sehr viel verkostet und du weißt, wie es ist. Wir haben sind natürlich zugeworfen worden mit Probeflaschen, jeder will auf die Karte, jeder will auf die Menüs. Das heißt, wir haben da natürlich im Haus sehr, sehr viele Verkostungen und Termine mit Winzern und Weinhändlern gehabt. Mhm. Aber wie ich gerade schon skizziert habe, der freie Tag war dafür da, dass wir in die Region gefahren sind und neue Weine gesucht haben, die auf die Karte gekommen sind. Ja, klar. Neue Weingüter besucht haben.
War für dich
das war aber Freizeit.
Freizeit, Arbeitszeit. Also da, ich habe das mal irgendwie so ein bisschen runtergerechnet. Wir hatten damals schon, es wird bei dir nicht anders gewesen sein, zu der Zeit so 100-Stunden-Wochen. Weil du ja 7 Tage die Woche und dann mehr oder weniger immer aktiv dabei warst. Und zwar bei dir ja noch ein bisschen krasser, Will. Es war ja, glaube ich, so deine Hochphase der Wettbewerbe, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob das arbeitsrechtlich erlaubt ist, dass wir darüber sprechen, aber wir hatten
damals schon, Wochen, aber heute. Ja.
Naja, gut, sehr verjährt, oder? Also die 85 Stunden alleine, nur die 5 Tage im Restaurant, haben schon die Öffnungszeiten des Restaurants vorgegeben.
Ja.
Vor- und Nachbereitung. Also das ist einfach die Realität. Hat ja einen Grund, warum wir heute oftmals mit 4-Tage-Woche und ohne Mittagsservice sprechen, einfach auch um die Arbeitsstunden einzuhalten. Ich sage nicht, dass das keinsterweise, dass das gut ist, aber es war damals die Realität und wir kannten es nicht anders. Wenn du das heute einem heranwachsenden Mitarbeiter in der Gastronomie mit Mitte 20 sagst, dass du 80 Stunden die Woche zu arbeiten hast, der dreht auf den Fuß um und geht zum Anwalt. Und das mit Sicherheit auch berechtigt, aber es war damals so und wir hatten ja auch Spaß daran. Deshalb, wir haben ja immer zu dieser Zeit auch insbesondere in einem Metier gearbeitet, was ich nicht als Arbeit wahrgenommen habe. Es war in einer gewissen Art und Weise Leidenschaft. Es war extrem positiver Ehrgeiz, sich damit auch auseinanderzusetzen. Und natürlich gab es Wochen, in denen sind wir auf dem Zahnfleisch rausgekrochen, gar keine Frage. Ich würde lügen, wenn es nicht so wäre. Aber es war immer so, dass die Motivation eine größere war. Mehr Weine, bessere Qualitäten, sich selbst stetig zu verbessern, und du sprichst die Wettbewerber an. Das ist etwas, woran ich immer nur wachsen konnte. Da ging es nie darum, einen Druck auszuüben, sondern einfach nur das Netzwerk aufzubauen und selbst in der vermeintlichen Freizeit mehr zu lernen, als ich ohne diesen sanften Druck eines Wettbewerbs jemals hätte lernen können.
Klar. Was war in deiner Entwicklung für dich das Prägendste? Waren es die Wettbewerbe, wo du sagst, da habe ich mehr oder weniger gezwungenermaßen, weil du Weine probieren musstest, lernen musstest, dich weiterentwickelt hast? Waren es die Restaurantwechsel, dass du sagst, ich arbeite möglichst in verschiedenen Restaurants? Oder war es dein Auslandsaufenthalt, dass du da am meisten gewachsen bist? Was hat dir am meisten gebracht als Sommelier in deiner Entwicklung?
Ich glaube nicht, dass die Frage mit dem einen oder dem anderen zu beantworten ist. In der Jugend war es mir wichtig, natürlich möglichst viel und ein breites Spektrum an Know-how aufzubauen. Und das geht natürlich eher, wenn man einen Restaurantwechsel anstrebt, als wenn ich in einem Restaurant das Ganze von der Theorie lerne. Ich war deshalb noch lange nicht ein Restauranthüpfer. Also da gibt es andere, die in deutlich kürzeren Zeiten schneller wechseln. Aber ich habe im Schnitt immer versucht, alle 2 Jahre spätestens die Arbeitssituation zu wechseln, um mich neuen Herausforderungen zu stellen. Na klar, nach der Welle Hammerschmiede, was ein großartiger Betrieb ist, der gerade physisch auch nochmal sehr herausfordernd war aufgrund der Größe des Objekts, großartige Weinkarte, ganz anderer mentaler Schlag, als wie ich das in Dresden in meiner Ausbildung in der Bülow-Residenz gewohnt war. Und im Anschluss bin ich in Berlin an die Quadriga, an den Brandenburger Hof gegangen, um dort ganz bewusst in die zu dem Zeitpunkt gerade in der Entstehung befindlichen deutschen Weinkarte mitzuarbeiten, zusammen mit Matthias Dathan. Und das war sehr, sehr gezielt, diese Wechsel, und haben mir natürlich unglaublich viel gebracht. Die Auslandsaufenthalte haben nochmal einen ganz, ganz anderen Hintergrund, warum ich die gemacht habe. Ich fand es unsäglich, selbst in der Sommelier-Schule zu sitzen und die großen französischen Weine nicht richtig aussprechen zu können. Mhm. Ich habe Französisch sehr, sehr, eher rudimentär in der Schule gelernt, das Nötigste, was mich durch die 12 Jahre getragen hat. Aber ich war nicht wirklich fähig, das Ganze auch nur gerade auszusprechen, Plumimorachet, auch mal nicht nur am Tisch zu erklären, was es ist, was sich dahinter verbirgt, sondern das Ganze auch sauber zu akzentuieren. Und ich fand es eine große Herausforderung und fand es auch sehr, sehr wichtig, dass ich diesen Schritt nach Paris gegangen bin. Und auch wenn es nur eine kurze Zeit war, war das sicherlich nicht unerheblich, dies zu tun. Und dann im Anschluss nach England zu gehen, klar, das genauso sprachlich begründet, gar keine Frage.
Wie lange warst du in Paris?
Die Paris-Zeit hat sich nach 7 Monaten, habe ich die nach 7 Monaten beendet. Das war aber hauptbegründet in der Situation, dass ich einfach komplett abgebrannt war. Das Gehalt hat nicht meine Kosten in dieser Stadt auffangen können und ich hatte im Vorfeld nicht so viel Geld beiseite geschafft, als dass ich meine knapp 1.200 € Ausgaben mit den 1.000 €, die ich da rausbekommen habe, hätte decken können. So eine ganz einfache Kiste. Und dann musste ich notgedrungen, ohne dass ich einen Kredit aufnehme, den Arbeitsplatz wechseln. So, okay. Ganz einfach. Ist traurig, aber es ist so, und trotzdem ist Paris war eine großartige Stadt, war eine großartige Erfahrung und hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht und sicherlich damit auch, wie du eingangs gefragt hast, prägend und mit dazu beitragend, mich dann später weiterzuentwickeln. Denn das ist ein Investment gewesen und nicht als reine Arbeit zu verstehen. Und dieses Invest hat sich später komplett wieder ausgezahlt.
Ich glaube auch, weil du in so einem fast Universum wie bei Ducasse Weil das ist ja nicht nur ein Betrieb, sondern das ist ja mehr oder weniger was ganz Eigenes, was es so nicht noch ein zweites Mal gibt, außer vielleicht Wolfgang Puck in Los Angeles. Aber es ist ja, die Art, ein solches Unternehmen zu führen, ist ja schon einzigartig, oder?
Es ist besonders, es war und ist auch heute noch ein Club, fast global umspannendes Gastronetzwerk. Die Personen, die da arbeiten, sind alle mit die Besten, die es in der Branche gibt. Es ist, ich fand es großartig, mit so einer Persönlichkeit oder für so eine Persönlichkeit aktiv zu sein. Und es hat mir natürlich sehr, sehr viel gebracht, das ist gar keine Frage. Aber ich hätte genauso gut auch zu Pierre Garnier gehen können, bei dem ich persönlich gerade das Vorstellungsgespräch hatte in 2004, was ich sehr, sehr beeindruckend fand. Aber da hat es einfach schlicht nicht gepasst, was die vorgegebenen Arbeitszeiten angeht. Sie hatten damals eine 5,5-Tage-Woche, nur dass wir das ganz kurz nochmal in Zahlen fassen. Montag bis Freitag Mittagabendservice und Samstagabendservice. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch in einer Beziehung und meine Partnerin war halt in dem Fall fast 1000 Kilometer entfernt, dann hätte ich das dann in dem Moment direkt ans Kreuz genagelt. Hätte nicht funktioniert, ganz klar. Und war aber spannend. Ich habe die Gelegenheit vor ein paar Jahren gehabt, mit Pierre Garnier an einer anderen Situation zusammenzuarbeiten und bin zu diesem Punkt nochmal zum Gespräch gekommen oder sind wir nochmal drauf zu sprechen gekommen. Wir haben herzlich gelacht und haben gesehen, dass es auch so funktioniert hat. Und es ist ein großartiger Typ, fantastische Küche und auch einer, der für mich an Beständigkeit fast nicht zu überbieten ist. Sein Küchenchef, der damals in Paris schon tätig war, ist auch der, mit dem er heute noch arbeitet. Ich meine, wie viele gibt es, die das von sich behaupten können? Also grandios, super.
Inwiefern unterscheidet sich so ein Restaurant von einem deutschen Restaurant? Also es ist ein anderer Leistungsdruck, ist ein anderes Bewusstsein für kulinarische Gastrokultur oder winophile Gastrokultur oder wie arbeitet man dort anders?
Ich glaube nicht, dass das ein anderer Leistungsdruck ist, dass das eine andere Herangehensweise ans Metier ist. Ich glaube sogar, dass wir teilweise in Deutschland noch teilweise manchmal organisierter, vielleicht auch ein Touch verkopfter sind. Zumindest habe ich es zu meiner Zeit damals so erlebt. Das heißt aber nicht, dass das gut oder schlecht ist, um Gottes Willen. Das ist halt, der Deutsche ist halt versucht, akkurat und präzise alles zu machen. Und auch da gibt es Beispiele, die nicht so sind und trotzdem grandiose drei Sterne kochen in Deutschland. Ich glaube nicht, dass du das per se vergleichen kannst. Mittlerweile ist da auch die kulinarische Welt sehr, sehr stark zusammengewachsen. Und wir haben auch nicht die Gelegenheit, in jede einzelne Küche zu schauen. Das sehe ich zumindest nicht. Das können andere besser beurteilen.
Peter Bohn ist für mich nicht nur einer der großartigsten Weinkenner und Weinliebhaber, die ich kenne, er ist auch einer der beiden Geschäftsführer des Handelshauses Falkenberg. Seit fast 250 Jahren ist dieses Handelshaus weltweit nicht nur aktiv, sondern innovativ. Und ein unglaublich spannendes und vor allen Dingen zeitgeistiges Projekt ist It's Not a Sin. Und was es da mit auf sich hat, wollte Peter Bohn es sich nicht nehmen lassen, uns davon persönlich zu berichten. Also lieber Peter, was ist keine Sünde? Was ist Not a Sin?
Die alkoholfreie Szene weist gerade eine sehr, sehr hohe Dynamik auf. Und gerade der Bereich der alkoholfreien Weine ist sehr spannend, weil man in den vergangenen Jahren massiv dazugelernt hat und auch investiert hat in Verbesserungen beim Prozess der Entalkoholisierung. Also vor allen Dingen bei der Rückgewinnung von Aromen hat man massive Fortschritte gemacht. Man verliert nicht mehr so viel von dem, was Wein eigentlich ausmacht. Und man hat auch bei der Lese und da insbesondere beim Lesezeitpunkt dazugelernt. Man liest gezielter, man liest Weine, die später entalkoholisiert werden, in der Regel auch ein bisschen früher, damit sich noch nicht so viel Zucker eingelagert hat, aus dem dann nachher Alkohol wird, den man ja sowieso wieder entziehen muss. Und das alles hat schon dazu geführt, dass wir in den vergangenen Jahren eine massive Qualitätssteigerung bei alkoholfreien Weinen erleben. Man muss natürlich fairerweise sagen, dass man nicht wie beim Bier nur 4-5% Alkohol entziehen muss, sondern deutlich mehr. Das macht die Sache beim Wein schwerer. Aber dennoch Die Qualität wird besser von Jahr zu Jahr. Jetzt kann man in einem zweiten Schritt überlegen, durch die Zugabe von CO2 die Weine noch ein bisschen lebendiger, komplexer zu machen. Also bis zu 2,5 Bar sind das in der Regel und dadurch habe ich einfach noch ein bisschen mehr Spaß beim Genuss und überdecke auch so ein bisschen diesen Ton, der sich am Ende auch nicht negieren lässt bei alkoholfreien Weinen. Also den Unterschied zum richtigen Wein, den wird man schmecken und es wäre auch Quatsch zu sagen, dass man jetzt einem Weintrinker vollständig den Weingenuss ersetzen kann. Das kann man nicht, aber, und das ist unser Ansatz, in einem dritten Schritt kann man neben der Auswahl eines hervorragenden Grundweins und der Zugabe von CO2 mit natürlichen Aromen spielen. Und wenn man diese in der richtigen Balance, in der richtigen Menge zugibt, wie zum Beispiel das Konzentrat, Destillat von Bitterorangenschale mit Ingwer und auch zum Beispiel Himbeere mit Gartenminze und das über lange Zeit probiert und dosiert, dann kriegt man extrem spannende Getränke hin, extrem spannende alkoholfreie Weine, die dann für sich eigentlich schon wieder eine neue Kategorie sind. Und wir haben unsere Weine genannt It's Not a Sin. Wir haben so ein bisschen die Verhältnisse verdreht. Eigentlich sagt man ja, doch keine Sünde, mal einen Wein zu trinken. Aber wenn heute 6, 7, 8 Leute zusammensitzen, weinselig, ein paar Flaschen schon getrunken haben, dann kommt man sich ja fast schon als Sünder vor, wenn man dann etwas Nicht-Alkoholisches bestellt. Und da gehen wir relativ selbstbewusst ran und sagen, nee, das ist halt keine Sünde, wenn du dir mal jetzt was Alkoholfreies bestellst. Aber das muss jetzt auch nicht so eine minderwertige Flasche sein mit einem minderwertigen alkoholfreien Wein. Das kann ja trotzdem Spaß machen. Das ist unser Ansinnen, dazu trinken und lieben wir Wein viel zu sehr. Gerade zu Speisen, zum Essen wollen wir was Richtiges haben und nicht irgend so ein Ersatzprodukt. Und das versuchen wir mit It's Not a Sin und sagen halt, das ist keine Sünde. Probier es mal. Die Flasche sieht für sich schon sehr, sehr cool aus. Und das, was drin ist, ist umso überraschender und macht richtig Spaß. Und das ist unser Ansatz. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, mal eine Flasche zu öffnen, schenkt euch mal ein Glas ein, entweder pur, auf Eis oder vielleicht mit ein bisschen Rosmarin oder Minze und habt Spaß.
Der Wechsel denn nach England, fiel dir schwer?
Nein, überhaupt nicht. Das war sprachlich sogar eine Erleichterung, gar keine Frage. Also ich habe mich auch in der Paris-Zeit sprachlich weiterhin schwer getan. Mittlerweile läuft das ganz gut, aber man muss sagen, dass das alles 20 Jahre her ist und ich bin weit, weit weg von der Perfektion, aber, und das war mein Ziel, ich kann mit einem Winzer in Burgund oder in Bordeaux über seine Weine, über die Produktion in seiner Sprache sprechen und muss mich nicht verbiegen, das Ganze auf Englisch zu machen und bin demzufolge emotional ganz klar im Vorteil, wenn ich vor Ort bin und über die Weine spreche und ihn wirklich kennenlernen möchte als Person. Und das ist der große Vorteil. In England war es dann relativ einfach, was die Sprachsituation anging und war dann erstmal für den Moment eine Erleichterung, ganz klar.
Man kann aber auch nicht sagen, was die mehr gebracht hat, Frankreich oder England. Es war beides auf
in seiner Nein, beides, Weise beides, ganz, beides ja. Extrem viel und ich würde... Es muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil wir haben natürlich eh einen Fachkräftemangel, jetzt ins Ausland zu loten, ist auch nicht gut. Aber ich würde es jedem, der mit dem Gedanken spielt, irgendwann mal ins Ausland zu gehen, wärmstens empfehlen zu tun, sich vielleicht nicht die ganze Zeit nur in den bekannten Gefilden rumzutreiben, sondern vielleicht ein bisschen rauszugehen. Und das tut weh, das ist nicht einfach. Ich meine, Paris habe ich mir beide Kniescheiben gebrochen. Ich musste einmal komplett neu mich in die in einen anderen Serviceablauf, einen anderen Teamablauf beweisen. Musste vor allem auch erkennen, dass die Sprache am Ende der Schlüssel zur Welt ist. Denn es bringt dir nichts, wenn du in einem perfekten Serviceteam drin bist, aber du die Sprache nicht sprichst. Dann kannst du dein ganzes Wissen, kannst du an den Nagel hängen, lern die Sprache und dann kannst du es anbringen. Vorher hast du keine Chance, dann bist du halt nur Tablettträger, ganz einfach. Und das ist dann halt die Herausforderung. Und das muss man lernen und ich glaube, oder das wollte ich lernen. Und von daher war das gut, dass ich diese Schritte gegangen bin und ich würde jedem, der da Lust hat, ein bisschen mehr und ein bisschen mehr auch zu erfahren, unbedingt den Schritt ins Ausland gehen, machen. Je früher, umso besser. Ja.
Diese Jahre, die man, meistens macht man es ja in der Jugend, aber es ist eigentlich niemals zu spät, dort absolvieren kann, ist so bereichernd, so lebensbereichernd, so berufsbereichernd. Und man kommt viel gesetzter und viel entspannter zurück und kann in vielen, vielen späteren Jahren und Situationen davon profitieren, sei es in der Kommunikation mit den Gästen.
Je früher, umso besser, denn wir wissen, wie es ist. Irgendwann ist es halt so, dass man sich heimisch fühlt, dass man vielleicht familiär weiterdenkt. Und dann, glaube ich, ist es schwer, solche Schritte nochmal zu gehen, weil ich hatte es ja gerade angedeutet, so ein Schritt in ein anderes Land zu gehen, hat sich auch immer mit Kosten verbunden. Das heißt nicht immer, dass man mehr verdient, als man das in Deutschland tut. Das heißt, es ist, je später man es macht, glaube ich, umso schwieriger. Betrifft übrigens auch Weiterbildung, Wettbewerbe etc. Geht genau in denselben Kontext rein.
Wettbewerb war bei dir ein Riesenthema. Also du warst ja auch wahnsinnig erfolgreich.
Ja, später dann, ja. Am Anfang nicht. Die Wettbewerbe habe ich natürlich mit viel Freude genutzt. Damals war aber auch eine deutlich andere Zeit. Gerade wenn es darum ging, andere Artgenossen kennenzulernen, dann hat sich so ein Wettbewerb natürlich sehr, sehr gut dafür angeboten. Meinen ersten habe ich, glaube ich, in 2001 gemacht. Und
ach schon, wow.
Bin aber kläglich daran gescheitert. Also das wird natürlich, taucht natürlich heute nirgends mehr auf. Das war damals, ja, ich sage es natürlich mit einem gewissen Amüsement. Der erste Wettbewerb war die Trophy Baron Philippe de Rothschild. Okay. Das war in 2001.
Die du aber später gewonnen hast dann.
Habe ich dann 2 Jahre später gewinnen dürfen und das erste Jahr hat Litwina W. gewonnen. Das war großartig. So habe ich sie auch kennengelernt. So habe ich übrigens einen ganzen großen Teil meines späteren Netzwerkes kennengelernt. Unter anderem bin ich so an Christine Ballet gekommen und Markus Del Bonego, die dann da dafür gesorgt haben, dass ich zum ersten Treffen der Gründung des, wie hieß das damals nochmal? Jungfürther Kreises der Sommelier Union. Das war super eckig, heute ist das Sommelier College, dran teilnehmen konnte, war damals im Hause Breuer in Rüdesheim und da bin ich quasi wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Erstmal einen Wettbewerb gemacht, ein halbes Jahr später war ich in diesem illustren Kreis, wusste gar nicht, warum ich dahin bin. Und das aber halt nur über diese Situation einer Wettbewerbsteilnahme. Und ja, an solchen Wettbewerben lernt man. Der Weg dahin, es sind 3 Phasen, es ist der Weg dahin. Man meldet sich an und geht durch eine Qualifikation, damit man das Ganze auch besteht, muss man lernen, ob man das möchte oder nicht. In dem Fall, wenn man sich anmeldet, ich lebe nach dem Motto ganz oder gar nicht. Wenn ich einmal sage, ich mache das, ich möchte Marathon laufen, dann laufe ich den Marathon, dann muss ich dafür trainieren. Und das ist genau dasselbe für den Wettbewerb. Dann heißt, ich muss ein paar Bücher in die Hand nehmen, ich muss die Weine verkosten, ich muss in die Zone reingehen, wo es wehtut. Und das heißt, in der Freizeit lernen. Hat mir aber extrem viel gebracht, weil ich damit viel, viel mehr Sicherheit im Restaurant gewonnen habe. Ich habe die Weine auf den Weinkarten viel besser verstanden, die ich tagtäglich bewegt habe. Und habe mich so halt mit dem Thema Wein von deutlich schneller entwickelt, als ich das ohne die Wettbewerbe gemacht hätte, ganz klar. Und was hast du zu verlieren? Du gehst hin. Im Zweifel, wenn alles schlecht läuft, sitzt du halt am Abendessen dabei und trinkst eine Flasche 59, in dem Fall Mouton Rothschild. Naja gut, es könnte schlimmer werden. Ich hatte damals die Gelegenheit oder das Glück, dass ich bei der Trophy Baron Philippe de Rothschild, als ich das gewonnen habe, in 2003 war es, am Tisch saß bei Madame Baroness.
Oh wow.
Und das war echt großartig. Großartig im Sinne von, dass die Dame eine großartige Gastgeberin ist, war. Mhm. Sie ist ja leider verstorben vor ein paar Jahren. Eine extreme Aura ausgestrahlt hat. Und der Wettbewerb war für den deutschen Markt zugeschnitten, aber das Finale war dann in Bordeaux. Es waren also sehr, sehr viele Deutsche drin. Und wenn man das historisch betrachtet, hat man sich da ja damals nicht mit Ruhm bekleckert. Also ganz im Gegenteil, sie hat sogar sehr leidvolle Erfahrungen mit Nazi-Deutschland explizit gemacht. Und das wusste ich zu dem Zeitpunkt zwar nicht, aber ihre Mutter ist quasi in ihrem Beisein kurz vor Kriegsende, meine ich, entführt oder verhaftet worden, wie auch immer, und auch später umgebracht worden. Und Das ist insofern krass, als dass ich dann, klar, viele Dekaden später mit ihr am Tisch sitze und sie so unglaublich warmherzig, vor allem uns Kandidaten gegenüber war und da null Affront oder irgendwas rübergebracht hatte. Und das war besonders, also es war einzigartig. Und das war auch einer vielleicht der auslösenden Punkte, weil ich konnte ihr die Wertschätzung gar nicht rüberbringen, weil zu dem Zeitpunkt war mein Französisch wirklich nicht existent. Und ich habe mich nur auf Englisch bei ihr bedankt und habe dem Markus noch ein, zwei Worte gesagt, der das dann netterweise auf Französisch übersetzt hat und ihr gesagt hat. Und da fühlte ich mich so unbeholfen. Da habe ich gesagt, okay, du musst unbedingt diese Sprache lernen, weil du musst da weiterkommen. Das kannst du, solche Momente kannst du nicht auf Englisch absolvieren. Das geht nicht. Das ist respektlos. Und von daher hat sicherlich auch dieser Abend dazu beigetragen, dass ich dann ein Jahr später nach Frankreich gegangen bin. Und auch gab es an diesem Abend, ich habe die Menükarte mir gerahmt, es gab neben dem 61er Mouton gab es 78er Château Gouté.
Okay.
Ja, jetzt ist es, also den Bazac, den sie damals auch immer noch zusammen vertreiben. Es ist insofern spannend, dass es 78 echt ein Grottenjahr war und echt nicht gut war und sie da um jede Traube damals kämpfen mussten. Und die spätere Inhaberin Aline Bailly hat mich auf dem Weingut empfangen, einige Jahre später, und hat mir eben von diesem Jahrgang eine Flasche 78er geschenkt, die bei mir immer noch im Keller ist. Und ich habe gesehen, wie traurig, also sie haben unglaublich viele gereifte Weine da gehabt, immer so in ihrer Schatzkammer. Aber vom 78er waren da 6 Flaschen drin und sie hat mir eine dieser Flaschen gegeben. Deshalb bringe ich es auch nicht übers Herz, diese Flasche zu öffnen. Das war einfach ein ganz großartiges Geschenk und das hat mich schon bewegt und ich wäre da nie hingekommen, wenn ich nicht den Ehrgeiz gehabt hätte, an diesen Wettbewerben teilzunehmen, ganz klar. Hm. Ja, da hätte ich diese Möglichkeit nie gehabt. Und von daher war das eine coole und rückblickend sehr einmalige Erfahrung.
Hat dich da jemand genötigt, an den Wettbewerben teilzunehmen oder war das selbst gewillt sozusagen? Nee.
Das war aber selbst gewählt. Das war damals in der Villa Hammerschmiede. Da habe ich eine Kollegin darauf aufmerksam gemacht, die diesen Wettbewerb mitgemacht hat. Und dadurch, dass ich mich im Thema Wein ja prädestiniert gefühlt habe, dass selber auch mit anzugehen, habe ich gesagt, ja, dann melde ich mich mit an. Und dann, wie es der Zufall will, sind wir beide auch eingeladen wurden ins Halbfinale. Und das Interessante ist, dass ich mich eigentlich bis 2 Wochen davor mit dem Thema überhaupt nicht auseinandergesetzt hatte. Ich hatte keine Appellation gelernt, ich hatte keine Rebsorte gelernt. Ich war wirklich komplett blind, als ich in diesen Wettbewerb reingelaufen bin. Ich hatte keine Ahnung. Und ich sitze da drin und es war mir unangenehm, in dieser Prüfung zu sitzen, gerade in der Theorieprüfung. Und das Praxis, das war damals auch schon nicht schwierig, weil wir haben ja tagtäglich mit Wein gearbeitet, aber es ist halt nochmal was anderes, ob du in einer Wettbewerbssituation bist und die Flasche Wein nach Regeln aufmachst, wo du ein Scoring-Board ausfüllen musst. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ich war also komplett unbeleckt und dann nimmt mich halt später Christine bei dir beiseite und sagt, hey Thomas, schön, dass du mitgemacht hast, schön, dass du daran teilgenommen hast. Wir sehen da ein tolles Potenzial. Wenn du Bock hast und Interesse hast, musst viel machen. Du bist ganz am Anfang, aber da könnte was draus entstehen. Und ich habe mich dann mehr oder weniger bei Markus Del Monego entschuldigt für diesen Theoriebogen. Und er sagt, hey, ist doch alles in Ordnung. Ist da gar kein Problem. Was willst du denn mit 21, was ich damals war, das Ziel haben, diesen Wettbewerb zu gewinnen? Du bist dabei und du bist einer von, in dem Fall waren wir, glaube ich, 10, 12 Kandidaten. Aber du kannst lernen. Und dass man das lernen kann, haben wir ja gezeigt, 2 Jahre später konnte ich diesen Wettbewerb gewinnen. Und natürlich zielgerichtet auf das, was dann ein Wettbewerb natürlich auch braucht. Aber das ist das Gleiche, wie wenn du Fußball spielst. Ja, da musst du halt nicht nur den Ball hochhalten können, sondern du musst halt auch ein Spielverständnis haben. Du musst wissen, wie du dich auf dem Platz bewegst und so ist das dann halt bei dem Wettbewerb auch. Ganz einfach. Mhm. Aber das war cool und das hat mir eine komplett neue Welt eröffnet. Am Endeffekt bin ich an jedem Wettbewerb, den ich nicht gewonnen habe, zweimal schlauer rausgegangen und habe daran mehr gelernt als an denen, wo ich gewonnen habe.
Ich denke auch, der olympische Gedanke ist da in der Tat das eigentlich Wichtigste, dass man einfach dabei ist, dass man netzwerken kann, dass man für die Zukunft etwas aufbaut und auch diesen Gedanken der Wettbewerbe bereichert, weil es nützt ja nichts, wenn so ein Wettbewerb stattfindet und keiner geht hin.
Das ist richtig, weil dann wäre es kein Wettbewerb. Sehr klar. Ja, das ist so ein bisschen die Krux an der Situation, dass wir heute, ich glaube, eine gewisse Müdigkeit haben, sich solchen Competitions zu stellen. Mhm. Ansonsten wären die Anmeldezahlen ganz anders, als das in den letzten Jahren der Fall war. Ich glaube aber, da ist vielleicht auch ein Missverständnis am Markt, weil ich glaube, dass ein junger Sommi, der heute 25, vielleicht 28 Jahre ist und überlegt, ob er an der Sommelier-Trophy teilnimmt oder nicht, überhaupt einen Gedanken erwägt, dann sieht er die großen, wie du es auch eingehend gesagt hast, die großen illustren Persönlichkeiten und er ist automatisch beeindruckt und fühlt sich vielleicht unwohl. Und diesen Gedanken sollten wir nach Möglichkeit aus den Köpfen rausnehmen. Denn es geht nicht darum, den Wettbewerb am ersten Tag zu gewinnen. Manchmal braucht man ein, zwei, vielleicht drei Anläufe dafür, um das zu gewinnen. Aber muss man den Wettbewerb wirklich gewinnen, um daran zu wachsen? Muss man meiner Meinung nach nicht. Es ist schön, wenn man ihn gewinnt, das ist die berühmte Kirsche auf dem Kuchen, aber ich habe in dem Moment doch schon gewonnen, wenn ich überhaupt daran teilnehme. Denn wenn es nur, ich sage 20, 25 Teilnehmer gibt, ja, dann geht es ja nur darum, besser zu sein, ich sage es salopp, als die anderen 24. Mhm. In einer Prüfung, sei es ein Advanced Sommelier oder vielleicht später mal ein Master Sommelier oder eine andere Weinprüfung, da muss ich an dem Tag besser sein, als die Prüfungskommission die Targets gesetzt hat. Das ist deutlich schwieriger. Also ist doch die Situation, einen Wettbewerb teilzunehmen, die beste Möglichkeit, eine kostenlose Prüfung zu absolvieren, um später vielleicht, wenn man das denn möchte, einen Advanced Sommelier abzulegen. Ist doch eine großartige Situation. Gibt ein tolles Essen. Man lernt ein paar sehr, sehr gute Artgenossen und Leidensgenossen kennen. Das ist doch großartig fürs Netzwerk. Also warum nicht? Machen. Einfach machen. Man kann ja nichts verlieren. Man kann nur gewinnen.
Deine Karrierebausteine, wo du sagst, das war das Herausstechende oder das möchte ich nicht missen. Also waren es die Wettbewerbe? War es die Weiterbildung? War es eben der Auslandsaufenthalt oder ist es gleichermaßen, wo du sagst, an all dem bin ich gewachsen, es hat sich dadurch entwickelt?
Du wächst an jedem Einzelnen davon und es ist am Ende wie ein Stein in einem Haus. Jeder Einzelne sorgt dafür, dass das Haus am Ende dicht ist und dass es hält. Aber klar, es gibt ein paar von diesen Situationen, die besonders gut waren, auf die ich heute sehr, sehr gerne und mit einer gewissen Stolz auch zurückschaue. Na klar, das erste Mal den Advanced Sommelier natürlich, ich bin angetreten, habe ihn nicht beim ersten Mal bestanden, trotz meiner Meinung nach großartigen oder sehr guten Theorie und auch eines sehr ordentlichen Service. Aber ich habe die Verkostung in den Sand gesetzt, weil ich das System damals noch nicht durchschaut hatte, auf welches ich da zu verkosten hatte, weil es sich dann halt doch etwas abgrenzt gegenüber einer Wettbewerbsverkostung. Und das hat halt noch einen weiteren Anlauf gebraucht und als ich das dann bestanden hatte, war ich schon stolz und auch froh, das Ganze bestanden zu haben. Aber ich war auch froh, als ich das erste Mal die Wettbewerbe eben um die Trophy Baron Philippe de Rothschild und übrigens davor auch noch die Trophy Relais Chateau gewonnen habe. Mhm. Aber sicherlich, klar, wenn man heute zurückschaut, ist der Sieg in der Sommelier Trophy sicherlich das, was zumindest auf nationaler Ebene das Wichtige ist und was ja damals dann auch das Ticket für die Europa- und Weltmeisterschaft für mich bedeutet hat. Mhm. Ja, und das war großartig. Das war, auch wenn ich da leider kein Podiumsplatz erreicht habe, war es eine fantastische und großartige Erfahrung, überhaupt da dabei zu sein.
Glaublich. Wie ist der Unterschied in der Verkostung zwischen, also wenn du eine Advanced-Verkostung machst, wenn du eine Wettbewerbsverkostung, eine Restaurantverkostung oder so als vierte unterschiedliche Spielerei eine Handelsverkostung, wo du ja jetzt nochmal wahrscheinlich ganz anders verkostest als in früheren, vorherigen Jahren. Inwiefern kann man das unterscheiden?
Also die Verkostung beim CMS, also beim Court of Master Sommeliers, ist im Prinzip das, was ich glaube, wer hat es denn letztens vorgestellt? So, hilf mir. Du hattest doch letztens eine Verkostung. Mit Steffi Hin. Genau. Steffi Hin. Hast du doch, sie hat das doch perfekt dargestellt und hat quasi diesen Wein ins Einzelne durchdekliniert. Ja. Die Wettbewerbsverkostung orientiert sich mehr, zumindest war es damals so, an dem, wie wir es an den Sommelier-Schulen gelernt haben, wie es punktuell auch heute noch gelehrt wird, wo es halt deutlich mehr darum und die Wein-Speisen-Kombination geht, wo es um Trinktemperaturen und Glassituationen geht, also mehr in die Praxis hinein. Und natürlich, klar, die Handelsverkostung, da geht es im Prinzip am Ende des Tages darum, welches Portfolio passt auf welchen Kundenkreis in welcher Preisklasse. Mhm. Und das ist, ich verkoste immer noch mehr, sicherlich wie nicht mehr im Detail wie ein Wettbewerbssommelier, aber ich gehe immer noch viel, viel mehr auf Strukturen ein, als ich das zum Teil beim ein oder anderen Fachhändler sehe, der natürlich viel mehr auch auf, logischerweise auf Etikettendarstellung, auf Flaschenformate, auf solche Stilistiken viel, viel mehr Wert legt, als ich das als Sommelier getan habe.
Mhm. Ich hatte immer persönlich die Überzeugung, da würde mich interessieren, ob du das bestätigst oder ganz anders siehst, dass ein Wettbewerber mehr oder weniger analytisch verkostet, dass ein Sommelier immer auf schön verkostet, also versucht, das Schöne in dem Wein zu sehen und das Schöne herauszuarbeiten, Schöne zu beschreiben, und ein Händler immer kritisch verkostet und das Kritische in dem Wein sieht und den möglichst negiert, um das Schlechte später beim Verkauf auszuschließen. Kann man das so bestätigen oder ist das?
Da bist du genau richtig. Das ist auch das, was ich gemeint habe, dass die Sommelier-Prüfung, also an den Sommelier-Schulen, immer eine, in Anführungsstrichen, beschönigte Weinbeschreibung ist. Du willst den Winzer damit nicht bloßstellen. Du umschiffst manche Situationen und du musst den Wein natürlich trotzdem, es ist eine analytische Beurteilung, aber sie ist nicht ganz so hart, zumindest in der Formulierung, wie das meiner Meinung nach bei den Verkostungen ist, wenn es um das Diploma oder den Advanced geht. Ja, die sind deutlich auch, ich sag mal, stringenter und schematisierter in ihrer Art. Das heißt aber nicht, dass man die nicht auch auf eine emotionale Weise machen kann, ja. Das hilft schon. Also ein schönes Beispiel ist zum Beispiel, wenn es darum geht, eine Sommelier-Verkostung zu zeigen, was da die besonderen Eigenheiten sind, da sollte man schon oder da darf man schon mit Emotionalität arbeiten. Das geht, ja. Und das hat zum Beispiel mal sehr beeindruckend, hatte ich das Glück, dass ich Andreas Larsson auf der Bühne gesehen hatte, als er die Weltmeisterschaft gewonnen hatte. Ich meine 2007, man mag mich korrigieren, wenn ich damit falsch bin. Das war großartig, wie analytisch er einerseits war und trotzdem wie persönlich positiv emotional er diesen Wein beschrieben hat. Und das war für mich zum Beispiel etwas, wo ich mir sage, boah, cool, das unabhängig davon, dass der Typ auf der Bühne einfach mal eine Aura dargestellt hat und keinen Zweifel daran hat aufkommen lassen, dass er diesen Wettbewerb gewinnt. Also die Selbstsicherheit, wie er da drauf stand, war brutal, klar, jahrelanges Training. Aber das dann halt so auf den Punkt zu präzisieren und zu kanalisieren, war herausragend. Und er hat eine sehr, sehr persönliche und dennoch analytische Weinbeschreibung gemacht. Also das war grandios. Hat Spaß gemacht. Also das geht, das funktioniert. Analytisch sein und dennoch den persönlichen Touch mit reinzubringen.
Können wenige. Also es ist dann fast manchmal wie ein Gedicht, also wenn man da zuhört und sich da reindenken kann. Und oftmals finde ich es total spannend, wenn jemand den Wein so beschreiben kann, dass man den schon auf der Zunge hat, dass man also den Wein spüren
das ist ja,
und ihn greifen kann.
Genau, das war das Spannende in dem Moment. Also man sitzt bei so einem Wettbewerb, also jetzt in dem Fall bei dem WM-Finale, sitzt du im Publikum und du hast ja nicht den Wein zum Verkosten. Aber die Personen stehen oben. Und im Regelfall ist es so, dass alle drei Finalisten den Wein offen beschreiben. Und das Publikum kann sich überlegen, okay, wie genau ist diese Beschreibung? Kann man das nachempfinden? Und man spürt es im Publikum und man unterhält sich natürlich mit dem einen oder anderen Kandidaten und sagt ja, der Wein ist 1:1 beschrieben. Und ich glaube, es war damals ein, also ich bin ziemlich sicher, es war ein Oregon Pinot, den er beschrieben hatte. Und er hat ihn so ganz klar abgegrenzt gegenüber dem Burgund, gegenüber potenziellen Alternativen aus dem Burgund, dass jeder in diesem Publikum gesagt hat, er hat diesen Wein 100% genagelt. Und am Ende wurde es aufgelöst, also bestimmt und erkannt. Und am Ende wurde es aufgedeckt und es war 1:1 richtig. Und das ist perfekt. Ja. Und wenn du das so nachempfinden kannst, wenn du diese Aromenbilder, die Texturen, die Strukturen, die beschrieben werden, selbst quasi spürst, wie du gerade auch gesagt hast, dann ist es perfekt, dann ist es das Idealbild.
Wir haben ja als zumindest die ganz großen, den ganz großen Vorteil, oft richtig auf Tuchfühlung mit den Größen, nicht nur der Weinwelt, sondern auch der anderen Welt zu gehen und diese kennenzulernen. Aber so aus der Weinwelt, haben dich da Menschen oder Winzer ganz besonders beeindruckt?
Also die Thematik der... Also ich habe natürlich viel auf die Sommeliers geschaut, als ich mich mit dem Thema weiter auseinandergesetzt habe, geschaut, okay, wer ist das, was haben die gemacht, was war ihr Werdegang? Also ich wusste sehr schnell, wer Hendrik Thoma war und was er getan hat, nicht was er getan hat, sondern wo er unterwegs gewesen ist, mir gleich zu dem Zeitpunkt nicht kannte. Ich fand es großartig, dass er tatsächlich in die Richtung meiner alten Heimat gegangen ist, nach Leipzig, und da quasi Aufbauarbeit mitgeleistet hat. Das fand ich ziemlich spektakulär. Und dann verfolgt man das natürlich. Personen wie Christina Fischer, damals im Kochduell, Kai Schattner dabei, das sind Personen, die natürlich am Anfang Ikonen waren und auch nach wie vor sind und da einen ganz, ganz wichtigen Platz eingenommen haben, und dass man sie dann später kennenlernt und sich mit ihnen anfreundet, und das ist natürlich grandios. Also, aber das hätte ich, ohne dass mich Christine Balinic in die Hand genommen hätte und mich dann nach diesem Wettbewerb aufgebaut hätte, hätte ich das niemals gemacht, weil ich hätte wahrscheinlich gesagt, okay, alles klar, ich habe mir das jetzt angeschaut, ich habe keine Ahnung davon, lass mir das dabei sein, bleib mal Kellner. Ne? Aber nein, das war die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Und dann habe ich eben diese Personen, wie schon angedacht, auch kennenlernen können, wie Jürgen Fendt, wie Guy Bonfoy, Markus Delmonico hat mir angesprochen. Das sind natürlich die Personen, die gerade in der Frühphase extrem wichtig waren, dass ich da an die Hand genommen wurde, wie du so schön sagst, und eben keine Angst gehabt habe. Und dann bin ich mit unseren im Nachwuchskreis natürlich auch sehr, sehr mit einer guten Clique gewesen, eben mit Litwiner, Christian Frenz, Jan Bimbös, Christina Hilger, damals noch Christina Göbel, Verzeihung, und weiteren sind wir miteinander durch diese Zeit gegangen und haben miteinander gelernt, haben uns gegenseitig gepusht und haben im Prinzip dafür gesorgt, dass wir selbst nicht blöder werden, sondern dass immer einer von uns auf dem Podest steht, ja, und diese Wettbewerbe gewinnt, weil wir damit zwar jetzt nicht die besseren Sommeliers wären, das will ich gar nicht sagen, oder mehr Service am Gast gebracht haben, sondern einfach mehr Erfahrung gesammelt haben, um die Weinwelt, ich glaube, im Endeffekt ein bisschen mit einem weltlicheren Blick zu repräsentieren. Das ist etwas, was mir heute manchmal ein bisschen bei dem einen oder anderen fehlt. Das ist jetzt vielleicht keine Kritik, sondern eher so ein bisschen Spiegel vorhalten, dass der ein oder andere junge Sommelier um die 25, 30 eine tolle Weinkarte verantwortet, die zusammengestellt hat, die auch lebt, das ist super, aber teilweise zu sehr seinen eigenen Stil repräsentiert, was vielleicht den Gast nicht abholt und sich dann wundert, warum der Weinabsatz so gering ist, oder meint, dass es reicht, nur Deutschland zu repräsentieren. Wir hatten vorhin über den Brandenburger Hof gesprochen, klar, das war aber eine Extremkarte, das war nicht eine Allerweltskarte in einem Restaurant, sondern es war ein bewusstes Ausloten einer Situation. Ich meine, wir hatten da Jahrgänge, ich glaube 1897 und sowas mit auf der Karte, mehrere 1910 und 12er Jahrgänge lagen auch von den verschiedensten Winzern drauf. Das war eine Enzyklopädie, eine Bibliothek, die Matthias da mit Hilfe der Winzer zusammengehäuft hatte, wo Schatzkammern geöffnet wurden, die niemals auf dem Markt so verfügbar waren, wo wir diese eine Flasche hatten, und wenn sie verkauft war, dann hat man ein Problem. Also das war etwas Besonderes, und ich würde mich freuen, dass der, wenn wenn der heute Sommelier, der am Anfang der Karriere steht, nicht zu früh satt ist, nicht zu früh sich zur Ruhe legt und sagt so, das reicht jetzt, jetzt haben wir eine geile Karte und dabei bleibt es dann, sondern immer wieder weit sich auseinander, mit neuen Sachen auseinandersetzt. Ich glaube, die meisten machen das, aber ich sehe es halt nicht auf den Karten. Viele Karten sind sehr langweilig. Wieder gesehen.
Leider ja.
Wieder gespiegelt. Ja. Gleiche Weine, was der Nachbar auch hat. Und eher so eine Ansammlung von Instagram-Feeds und das macht keinen Spaß. Verstehst du, was ich meine?
Total. Gehe ich völlig konform und ich finde es auch ganz schwierig oder es gibt ganz selten die Situation, dass es jemand schafft, die Brücke zu schlagen zwischen Blue Chip und Entdeckung. Also ich finde, beides sollte auf die Karte, es sollten sowohl gewisse Namen auf die Karte, zum einen, dass der Gast sich wohlfühlt, zum anderen die Karten natürlich auch strukturieren und auszukleiden, aber manchmal eben auch das Ganze mit Entdeckung und No-Names komplett zu bereichern. Und viele Karten haben eine
gewisse. Also die Entdeckung sind super wichtig, klar. Die sind sehr, sehr wichtig, weil sie im Endeffekt ja auch die Möglichkeit geben, Winzer, die noch nicht in der ersten Reihe sind und eigenen Stil auch zu entwickeln und mit Publik zu machen, klar. Gerade auch in der Weinbegleitung spielen solche Weine eine extrem große Rolle für mich. Oder spielten, verzeihung, ich darf das heute nur noch punktuell machen. Und die Blue Chips, wie du sie nennst, die haben vielleicht nochmal ein ganz anderes Problem. Wir haben heute viel, wenn man heute die Restaurantlandschaft anschaut, es gibt sehr, sehr viele Restaurants, die in einer Frühphase ihres Zyklus stehen, die also vielleicht so 5 bis 10 Jahre alt sind, die quasi auch finanziell noch nicht so aufgestellt sind wie lang etablierte, über Generationen gepflegte Restaurants, also wo Weinkarten auch wachsen konnten. Sprich, die kaufen für relativ teures Geld diese Blue Chips ein oder müssen sie für teures Geld einkaufen. Und dann verstehe ich, dass sie da gerade in der Entwicklung der letzten 5, 6 Jahre eben diese Weine einen Bogen drumherum machen. Wir haben das in Bordeaux gesehen, teilweise auch zu Unrecht, weil Bordeaux ist breit genug. Es gibt genügend Weine, die auch im niedrigen zweistelligen Bereich verfügbar sind und dann auch gut kalkulierbar sind. Ja. Aber wir verkaufen halt viel, viel einfacher einen großen Latour oder einen Costes-Tonnel. Der kostet aber mittlerweile so viel Geld, dass das auch im Restaurant vom Gast nicht mehr bestellt wird. Ja, also selbst wenn ich diese Weine dann habe, viel Geld dafür investiert habe, dass sie auf der Karte sind, werden sie dann leider nicht ausreichend in Menge getrunken. Und du weißt, wie es ist, du kannst nicht mal schnell an den Tisch laufen und jedem Gast 600 Euro für eine Flasche Wein abzwecken. Das passiert nicht. Ja, die laufen nicht jeden Tag ins Restaurant, zumindest nicht in den normalen Restaurants, die ich gerade skizziert habe. Und daher verstehe ich, dass diese Weine mittlerweile von den Karten verschwinden. Und das wird, ich glaube, auch im nächsten Schritt relativ breit mit Burgund passieren, weil da ist auch das Preisrad meiner Ansicht nach deutlich überschritten, sodass wir da auch diese Weine nicht mehr dem Gast verkalkuliert, das war auch eingehend das Thema, verkalkuliert so auf der Karte sind, dass der Gast an diesem Tag Lust hat, diese zu trinken. Denn wenn er sie kennt, hat er sie in wahrscheinlich gereifteren Jahrgängen zu günstigeren Gestehungskosten im eigenen Keller und lädt dann lieber Freunde ein und trinkt das zu deutlich günstigeren Preisen daheim. Und daher ist es umso wichtiger, dass ich die Entdeckung, die zweite Reihe des Burgunds zeige, um da eine faire Kalkulation zu finden. Burgund, Bordeaux, nehmet also alle großen Blue-Chip-affinen Regionen, brauche ich die zweite Reihe mittlerweile viel, viel mehr und muss mich dann trotzdem eben mit dieser Region auseinandersetzen. Dann ist es halt meiner Ansicht nach falsch zu sagen, nur weil es jetzt teuer ist, ist diese gesamte Region per se teuer und damit auf meiner Karte gestorben. Ja klar, wenn ich mich nur auf den Händler verlasse, wird das schwer. Dann muss ich in die Region gehen, muss ich ins Land gehen und das repräsentieren. Oder entdecken, um es zu repräsentieren. Ja, weil die Weine gibt es und Bordeaux ist voll. Aktuell leider voll, also vor allem leider für die Winzer natürlich, die eben in dieser marginalen zweiten Reihe stehen, die nicht zu den Top 50 gehören, die müssen die Weine verkaufen, die haben Probleme, die haben richtige Probleme. Und da sollten wir als Sommeliers nicht per se, glaube ich, oder auch als Weinhändler per se immer dieselbe Kerbe schlagen und sagen, oh, das gibt nichts und günstig interessiert keinen. Ja, nee, lasst uns die Marken aufbauen, lasst uns diese Weingüter vielleicht mit nach vorne bringen, aber das ist jetzt nicht nur eine Brücke für Bordeaux, sondern für viele andere Regionen, auch in Deutschland, wo wir denke ich, auch in der zweiten, dritten Reihe viele Weingüter haben, die unterrepräsentiert aus sind auf den Karten.
Und manchmal einfach sehr, sehr eigene Interpretationen auch der Region der Rebsorten darstellen, was andere Weingüter, die etabliert sind, nicht mehr können, weil sie zum einen für einen gewissen Geschmack, einen gewissen Stil, eine gewisse Weinpräsenz stehen und diese Spielereien gar nicht darstellen können. Ich finde es aber eben auch, ja, ich finde den Brückenschlag, wie ich es vorhin schon sagte, recht wichtig, weil ich dennoch finde, dass viele sehr etablierte und auch teilweise preislich sehr etablierte Weingüter einen Stil und einen Charakter haben, den man nur dort findet. Und
gar keine Frage. Sonst wären sie ja auch gerade Burgund betreffend, ja, nicht in dieser nicht in dieser Bekanntheit, in der sie sind. Gar keine Frage. Ja, klar. Ja. Und da wird es natürlich, es wird schwer, eine Neuentdeckung Chevalier Montrachet zu machen. Gar keine Frage. Mhm. Aber es gibt vielleicht sehr gute Terroirs auch in der Umgebung, die den Vorteil haben, dass ich etwas finde, was vielleicht nicht die Tiefe, nicht die Spannung eines Chevaliers hat, aber zumindest eine Story mitbringt, die ich ja in diesem Moment im Restaurant brauche und eine Entdeckung sein kann, die ich dem Gast auch für dann im Umkehrschluss für einen verhältnismäßig kleineren Taler einbringen kann und trotzdem einen tollen Abend mitgestalten kann, ohne dass ich gleich in ein Supermarktregal reingreifen muss, übertrieben gesagt. Ja. Und die gibt es. Aber klar, weil wir gerade Chevalier Montrachet ansprechen, es ist großartig, eine Flasche selbiger Lage vom etablierten Winzer, den du auch in diesem Podcast hostest, zu trinken. Es ist grandios, es ist emotional fantastisch. Ich hatte das Erlebnis jetzt gerade im Frühjahr mit einer Gruppe befreundeter Sommeliers, wo einer diese Flasche aus dem Auto gezaubert hat, mir gesagt hat, bist verrückt, aber ja, komm, her damit, großartig. Fantastisch, ja, macht Spaß. Und das sind die Momente, für die ich sehr, sehr gerne brenne und sehr, sehr gerne auch die Weinregion besuche.
Klar. Was ich persönlich immer ganz, ganz schwer fand, bei Empfehlungen oder viele bekannte Namen, jetzt auch gerade in Deutschland, sei es, keine Ahnung, Breuer, sei es Birklin, sei es Meyer-Nickel, die haben das Problem, dass sie zu bekannt sind und da eigentlich viel zu selten empfohlen werden, weil es natürlich langweilig ist, wenn man als Sommelier diese Weine empfiehlt. Und somit leiden die eigentlich unter ihrem Namen. Das finde ich auch. Also ich finde so diesen Zwischenweg ganz, ganz gut und ganz interessant. Also diese auch trotz allem zu pflegen und deren Leistung damit anzuerkennen. Aber es ist natürlich unspannend, unsexy für einen Sommelier, wenn er hingeht und sagt, auch heute wollen wir mal eine Runde Breuer oder Bückling trinken.
Ja, alles zu. Ja und nein. Verstehe den Ansatz. Aber du sprichst jetzt über natürlich sehr wirklich hochdekorierte und seit vielen Dekaden bekannte Weingüter. Mhm. Aber wenn es so wäre, dass etwas, was schon bekannt ist, nicht empfohlen werden würde und sich nicht verkauft, dann erkläre mir. Also wir haben ja zum Beispiel auf der deutschen Weinkarte damals gehabt, hier in der Quadriga, okay, das ist 20 Jahre her, stimmt, das ist halt auch lange her, da hatten wir G-Max für 110 Euro auf der Karte. So, das war damals trotzdem nicht jeden Tag ausverkauft. Heute wird es gehandelt, das war damals natürlich viel Geld, aber da gibt es auf der Karte viel, viel teurere Weine aus selbigem Jahr, die damals halt nicht so bekannt gewesen wären, gewesen sind, Verzeihung. Und das hat sich halt entwickelt und trotzdem wird heute selbiges Weingut und mit allem Recht, mit allem vollen Verdienst, jeden Tag in zig Restaurants empfohlen und teuer gehandelt. Also das entwickelt sich auch, es ist eine Welle. Birklin als Beispiel, das liegt ja daran, dass dieses Weingut auch heute noch eine absolute Ikone ist und damals schon gewesen ist und auf diesem Niveau oben bleibt. Und das ist doch ein Riesenverdienst für das Weingut. Und ich glaube aber nicht, dass es deshalb, also ich hoffe nicht, dass es so ist, dass es deshalb weniger empfohlen wird. Also wir haben sehr, sehr viel Birklin seinerzeit verkauft. Ich kann mich da sogar an unendlich viele Holzkisten erinnern, die wir aus Forst hatten. Also ganz so wenig war es nicht. Ja, weil es auch wirklich Spaß gemacht hat, diese Sache einzusetzen. Diese Weine halt wirklich auch Speisenbegleiter waren oder sind.
Thank you.
Definitiv ist unsere Schaumweinbrust in den letzten Jahren enorm geschwollen. Und die hiesigen Sekte erreichen Qualitäten, die außergewöhnlich sind. Und doch ist es nicht selten großartig, sich auf die frankophilen Klassiker zu berufen. Das ist zum einen natürlich Champagner, aber fast noch interessanter der Cremant, den man nicht aus den Augen verlieren sollte. Und wenn man von Cremant redet, dann darf natürlich eines der Urgesteine des Cremant, zumindest des Cremant de Loire, nicht fehlen. Die Maison Ackermann. Gegründet 1811 ist Ackermann die erste Maison de Bue an der Loire und damit ein echter Pionier für Cremant de Loire. Es ist das älteste Haus in der Region Loire für traditionelle Schaumweine. Man kennt die Komplexität von Cremant nicht, wenn man sich nicht mit den Schaumweinen des Hauses Ackermann beschäftigt hat. Jean-Baptiste Ackermann, der Sohn eines wohlhabenden Bankiers aus Antwerpen, begab sich im Jahre 1810 in die Champagne, um die Geheimnisse der Champagnerproduktion zu erlernen. Mit dem klaren Ziel, sein eigenes Sekthaus zu gründen, begab er sich ins malerische Loiretal, wo er ideale Bedingungen für die Sektproduktion fand. Gleichzeitig war die Loire damals der wichtigste Transportweg für den Handel mit Waren, unter anderem Wein. Die Bodenbeschaffenheit und der Charakter der lokalen Traubensorten ähnelten stark denen der Champagne, was ihn dazu bewegte, sich im Jahre 1811 in der Nähe von Saumur niederzulassen, um eine der renommiertesten Sektkellereien Frankreichs zu gründen, die allererste an der Loire. So initiierte er 1920 in der Region die Herstellung von Saumur Brut und Cremant de Loire nach der traditionellen Methode. Ja, das Haus Ackermann ist definitiv einer der unverzichtbaren Akteure im Loiretal. 1929 heiratete er die Samouroise Émilie Laurence. Aus ihrer Verbindung wurde Sohn Louis Ferdinand geboren, der 1866 die Nachfolge seines Vaters antreten durfte. Dies war der Beginn einer unglaublichen Familiensaga. Das in Saumur gelegene Haus Ackermann verbindet den Charme, die Landschaften der Loire und das Prestige großer Weinhäuser in ihrem eigenen familiengeführten Unternehmen. Hier findet sich ein Juwel in der Region, die höchsten Höhenkeller der gesamten Loire. Und diese sind mehr als imposante Lagerstätten, sie sind wahre Kunstwerke. Täglich kommen mehr als 300 Besucher, um diese imposanten Zeitzeugen der Weinkultur zu bestaunen. Und auch jenseits der imposanten Kelleranlagen ist Kunst ein großes Thema im Hause Ackermann und gehört bei Ackermann zur Betriebsphilosophie. So schuf man vor fast 10 Jahren zur Unterstützung zeitgenössischer Kunst eine Künstlerresidenz. Und das in der wohl perfektesten Umgebung. Denn die Weine des Loiretals gedeihen in einer einzigartigen Kulturlandschaft, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Die Weinberge des Loiretals erstrecken sich auf über 65.000 Hektar, verteilt auf 4 Regionen und 800 Längenkilometer. Das architektonische Erbe dieser historischen Städte der Region ist bemerkenswert. Weit mehr als über 300 Schlösser sind Zeugen einer Nation großer Bauherren, angefangen bei den unverzichtbaren Befestigungen des 10. Jahrhunderts bis hin zu den prächtigen Bauten, die ein halbes Jahrtausend später errichtet wurden. Mit über 200 Hektar profitiert das Haus heute von den außergewöhnlichsten, nein, einzigartigen Terroir dieser besonderen Region und vermag es Wissen und Know-how voll auszuschöpfen. Mein langjähriger Favorit von der Maison Ackermann ist der Brut Royal mit dem Namen Royal Brut. Hat Jean-Baptiste Ackermann seine Ambitionen klar auf das Etikett geschrieben, dass sein Cremant auf den königlichen Tischen dieser Welt getrunken wird. Dieses gelang ihm das erste Mal, als Königin Victoria ihn zum offiziellen Hoflieferanten ernannte. Ackermann ist heute Marktführer in der Kategorie Cremant de Loire und einer der bedeutendsten Innovatoren in der Region. Die Cuvée Royale stammt aus einem Weinberg in der Gemeinde Puy-Notre-Dame. Die extrem selektierten Trauben stammen aus mehreren Parzellen und wachsen auf fast blankem, kalkhaltigen Untergrund. Der Weinberg befindet sich etwa auf 90 Meter Höhe rund um die Stiftskirche des malerischen Dorfes Puy-Notre-Dame. In dieser Cuvée sind 55,7% Chardonnay, 34,3% Chenin Blanc und 10% Cabernet Franc vertreten. Diese werden von Hand, ja richtig gehört von Hand, bei optimaler Reife geerntet. Das Pressen erfolgt mit ganzer Traube, ohne Entrappung. Und die verschiedenen Presssäfte werden getrennt. Für die Cuvée Royale wird nur der erste Pressvorgang verwendet. Durch diesen enormen Aufwand entsteht ein Wein von außergewöhnlicher Finesse und einer einzigartigen Nachhaltigkeit am Gaumen. Diese Cuvée wird durch eine sorgfältige Assemblage und eine lange Reifung auf der Hefe veredelt. Seit 2007 liegt die Verantwortung für die Weinproduktion in den Händen des talentierten Kellermeisters Vincent Hudon. Mit Wurzeln in Saumur konnte er bereits in der Domäne seiner Familie erste Erfahrungen sammeln. Nach dem Abschluss in Önologie an der Universität Bordeaux erweiterte er sein Know-how durch Erfahrungen in verschiedenen Weinbaugebieten weltweit. weltweit. Nun ist er zu seinen Ursprüngen zurückgekehrt und leitet mit Leidenschaft die Sektbereitung in der Maison Ackermann nach der Methode traditionell. Die herausragenden Cremants von Ackermann zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität aus, sondern auch durch ihr extrem attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Tradition und das Erbe von Ackermann spiegeln sich in jedem Glas wider. Dank der Hingabe von Vincent Hudon, dass die Cremants im Loiretal eine derartige Einzigkeit haben und daher vielen Dank für diese besonderen Schaumweine. Und ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Das stimmt, so ging es mir mit deinem Wein, den ich probieren darf, durfte. Ich habe mir den frecherweise schon gestern Abend geöffnet und ich habe bei der Verkostung mit Stefanie unfassbar viel gelernt, weil ich die Weine bisher immer anders probiert habe und anders gesehen habe. Hm. Und so bin ich bei dem Wein genauso rangegangen. Also der Wein war ist eingepackt, ist verdeckt. Und ich fand es extrem interessant, diesen Wein zu erleben. Ich habe ihn auch beim Aufmachen, also ich war allein, beim Aufmachen vermieden, irgendwie den Korken zu sehen oder sonstiges, weil es für mich beim Entdecken, beim Blindverkosten geht es mir persönlich nicht darum, den Wein erkennen zu müssen, sondern es geht mir vielmehr darum, sich selber zu challengen oder den Wein einfach ganz, ganz unvoreingenommen zu betrachten oder sich auf den Wein einzulassen. Denn wenn du weißt, was es ist, dann arbeitet man immer mit Bildern, mit Rastern, man katalogisiert den Wein und man nimmt sich selber so ein bisschen das Unvoreingenommen. Und das finde ich eigentlich schade. Und so ging es mir mit dem Wein gestern Abend, wo ich auch hin und her gerissen war, wo ich nicht...
Ich muss reinfragen, weil ich habe mir jetzt frecherweise, ich habe den Wein auch hier stehen, ich habe mir eine zweite Flasche organisiert, weil ich ihn mit dir verkosten wollte, um einfach dir auch ein bisschen mit dir den Wein zu entdecken. Du hast ihn jetzt gestern verkostet, gut, aber ist er noch verdeckt? Weißt du es schon,
was es ist? Nein, er ist noch verdeckt. Also ich wollte es dann auch mit dir zusammen aufdecken, wollte diesen Moment mit dir zusammen haben. Und für mich wäre es auch völlig in Ordnung, wenn es gar nicht aufgedeckt werden würde, weil für mich das der Wein als Individuum dann letztlich das Reizvolle ist und die Auflösung gar nicht so, dass das Spannende dann letztlich dabei ist. Und das ist ein Wein, der mich, also vielen Dank dafür, der mich sehr, sehr beschäftigt hat. Und das fing an mit der Farbe, dass ich die Farbe total interessant fand. Und da aber am Anfang so schon orientierungslos war, weil du hast erstmal so eine ganz leichte Farbe, du hast eine gewisse Transparenz, was ich natürlich sehr wertschätze. Ich finde es richtig schade, wenn du im Gästekontakt bist und das Erste, was der Gast sagt, ist, oh, was für eine schöne Farbe, wenn die Weine eben möglichst fett oder möglichst intensiv farbend sind. Man ertappt sich selber dabei auch, weil wir natürlich alle extrem visuell geprägt sind. Das ist ja 80% unserer Wahrnehmung. Und wenn etwas imposant ist, dann ist man intuitiv dabei, das erstmal wertzuschätzen oder eben positiv darzustellen. Und so einen Wein eben in einer überbordenden Farbe findet man erstmal attraktiv, obwohl es oftmals gar nicht so, dass das Positive im Wein ist, sondern eher nicht so optimal. Also ein Wein mit einer kräftigen Farbe zu erzeugen, ist ja das Einfachste, was es gibt. Aber ein Wein mit einer gewissen Transparenz und auch als Winzer den Mut dazu zu haben, diese Transparenz darzustellen, ist ja eher schwierig. Und ich habe es irgendwann mal
vor 20 Jahren... Aber das kann natürlich... Entschuldige, ich muss mich noch dran gewöhnen, dass ich nicht ins Wort reinfallen darf. Verzeihung. Oh,
doch, kannst du gerne.
Das kann natürlich auch schon ein Hinweis ein bisschen darauf sein, was für eine Art von Traube das ist.
Total.
Ich unterstelle mal, dass man bei der Farbe natürlich schon so ein bisschen überlegen könnte, wo es herkommt. Oder nicht, wo es herkommt, Verzeihung, sondern auf was für eine Art von Traube es hier die Basis ist.
Das war für mich eine Indikatorentwicklung vor 20 Jahren, als ich ganz, ganz viel über die Farbe lernen durfte und die unterschiedlichen Farbsegmente verschiedener Trauben viel, viel aufmerksamer beobachtete. Und hier fallen natürlich ganz, ganz viele Rebsorten weg, wenn du die Farbe allein siehst. Also der Wein ist relativ transparent. Genau. Im ersten Ansatz dachte ich, okay, es könnte so in Richtung Pinot gehen, rein von der Farbe. Weil er so diese leichte Transparenz hat, dieses zarte Kirschrot. Er hat so ganz leichte bräunliche Töne. Es könnte man zum einen entweder der Reife zu sprechen. Also es war für mich so ein Kirschbraun, was er dann letztlich so im zweiten aufwies, wo der Wein schon eine gewisse Oxidation hat, sei es entweder bei der Machart oder letztlich eben durch das Alter. Es kann aber eben auch ein Hinweis auf die Rebsorte sein. Deswegen bin ich dann vom Pinot rein von der Farbe noch nicht probiert in Richtung so Nebbiolo gesprungen, weil mich dieser leicht verwässerte Rand eben auch so in diese Richtung gebracht hat. Bin aber von allem weg, als ich dann letztlich den Wein so im ersten Nasenkontakt hatte, weil er zwar diese Maraschino-Kirsche hat, die gelegentlich Pinot als auch Nebbiolo haben kann. Und bin Richtung Norditalien. Also war für mich kein Franzose, es war für mich kein Spanier, kein deutscher Wein, kein Überseewein, sondern es war für mich ein italienischer Wein von der Gesamtausstrahlung. Und da würde ich in Richtung Norditalien gehen, was natürlich eben auch Piemont ist, ja natürlich auch Norditalien. Aber für mich wäre es so rein vom Gefühl her, dieses Kühle Richtung entweder Südtirol, Dolomiten und war beim Tiroldigo. War für mich so der erste Gedanke, die erste Empfindung. Ich fand ein bisschen störend diese ganz leichte Brandigkeit in der Nase. Ich weiß nicht, ob es wirklich brandig ist oder ob es eine gewisse Säurespielerei ist. Fand den schokoladigen Touch in der Nase sehr gut. Dieses Pralinige, was eben so in Richtung Mancherie so ein bisschen ging, von der Grundcharakteristik von der Nase. Und diesen leichten, reduktiven Ansatz, der nicht in die stinkige Richtung geht, sondern so dieses Flintstone so ein bisschen aufweist.
Ja, großartig, sehr gut beschrieben. Die Initial, also die Auswahl der Rebsorten, auch cool. Das passt.
Löst noch nicht auf, bitte.
Mach ich nicht. Okay. Das ist alles von der Logik, macht das ganz, ganz viel Sinn, wie du es beschreibst. Ist auch gut, dass du vom Nebbiolo weggekommen bist, weil spätestens am Gaumen merkst du, dass natürlich die Tanninstruktur deutlich weicher ist, als das beim Nebbiolo wäre. Nebbiolo ist ja somit das härteste, höchste, intensivste, was sich im Bereich des Tannins für eine dünnschalige Traube darstellen kann. Und es gibt ein paar Punkte, die ich auch trotzdem in Norditalien finden würde, die ich auch beim Bereich deines Pinot Cors mit nachempfinden würde. Und dennoch bist du ein klein wenig auf einer falschen Fährte. Und das ist jetzt nicht, weil ich dich auf die falsche Fährte locken möchte, sondern weil ich diesen Wein ziemlich großartig finde und er, ich glaube, komplett unterschätzt ist für das, was wo er herkommt, was es ist. Und wie es sich darstellt. Deshalb habe ich ihn ausgewählt. Spannend. Ich löse noch nicht auf. Wir machen weiter.
Also, was mich bei diesem Wein dann eben von der Nasenkultur und von der Aromstruktur noch total fasziniert hat, ist diese ganz leicht rauchig, so leicht modrige, jodige, schon Salzigkeit in der Nase. Also, du riechst so richtig diesen Salzcharakter. Er hat einen leichten Brettton mit dabei. Und ist wahnsinnig facettenreich. Also es ein Wein, der, das finde ich so schön, schon eine gewisse Parfümiertheit hat, aber nicht so ausladend ist, nicht so plakativ, nicht so intensiv, sondern man kann sich so in den Wein, man kann sich richtig dran abarbeiten und jedes Mal reinriechen, dann eben auch die Entwicklung im Glas. Ich habe ein relativ großes Glas genommen, ich befürchte aber fast ein zu großes Glas. Spiegelt sowohl Jugend als auch Reife. Ich würde so 5 bis 8 Jahre ungefähr einordnen. Also würden jetzt so auf 2018, 2019 ungefähr beziehen. Ich finde, obwohl er so eine ganz leichte Brandigkeit in der Nase hat, ihn relativ leicht, also er ist nicht zu alkoholschwanger beim Probieren.
Okay, ich so gut, ich wollte gerade fragen, wie hoch, was denkst du, ist der Alkohol? Ja,
bei 13 ungefähr, also 12, 8, 13. Ungefähr so würde ich ihn einordnen und bei am Gaumen.
Ja.
Finde ich das Säurespiel.
Das ist eine
Entschuldige?
Nee, ich wollte sagen, dass die Nase ist natürlich ein Multilayer-Thema, ja? Also, was hast du als erstes? Hast du als erstes Frucht oder als erstes Boden?
Maraschino-Kirsche.
Was ist das Dominante? Kirsch, okay, super. Dieses leicht, du sagtest sowas Liköriges.
Ja, genau.
Also als Kopfnote obendrauf. Und mit mehr Luft, was kommt dann stärker?
Dann kommt erst die Schokolade. Also der Ausbaustil kommt dann für mich. Und danach kommt dann der Boden. Und das ist, wenn ich mich aber so selber so ein bisschen desensibilisiert habe in der Aromenwahrnehmung und tiefer in den Wein reinrieche, dann habe ich die Bodenstruktur und dann habe ich das Würze. Und das, finde ich, zeugt von der Qualität des Weines. Und das können auch nur Weine, die diesen Terroir-Charakter spiegeln können, den darstellen können und diese Ebene haben. Viele Weine haben diese Ebene nicht. Und verfallen dann in eine gewisse Banalität. Und das macht den Wein so reizvoll, dass er dann so unglaublich zart aromatisch nachschwänzelt.
Zart, ja. Ich finde ihn super elegant und auch sehr, sehr lang in seiner Struktur. Ich finde dieses Säuregerüst sehr, sehr fein. Das hat sowas sehr Lineares. Das ist nicht zu, also ist nicht zu hoch, die Säure. Die ist nur im moderaten Bereich. Aber sie zieht diesen Wein trotzdem sehr, sehr schön in die Länge und macht ihn sehr balanciert. Er lässt ihn so tänzeln auf der Zunge und auch elegant gestalten. Ja. Es ist ein Wein, der im Prinzip so ein bisschen zwischen den Welten steht, was, was das Klimatische angeht. Das macht es vielleicht etwas schwierig, ihn auch wirklich herauszubekommen. Hands down, du würdest die Rebsorte, ich würde 2000 Euro wetten können. Ach, komm, Konto. Verwende mein Konto. Du würdest die Rebsorte nicht rausbekommen.
Okay.
Es ist ein Blend, wobei eine Dominanz drin ist. Und zwar ist es ein Blend aus der in Südamerika bezeichneten Rebsorte Pais, auch als Mission, als Mission Grape, ist das, was die Siedler damals nach Amerika gebracht haben und so langsam von Nord Richtung Südamerika getragen haben. Und San Francisco, was auch eine uralte heimische Rebsorte ist, mit 20%. Wir sind hier im Itata Valley. Wir sind in einem alten Weinberg, alter Weinberg. Ja. Man weiß es nicht so genau. Tri-farmed, auf mindestens 150 Jahre alten Weinstöcken gewonnen. Boden ist komplett Granit. Wir sind auf nur 350 Metern, haben also einen extrem starken Einfluss, insbesondere auch des Nachts vom Pazifik, also sehr klare, kühle Nächte, sehr auch wirklich reduzierte Reife damit. Das hält diesen Wein sehr gedrungen, auch in der Säure, in diesem Säuregerüst sehr, sehr stark und tagsüber wird es halt warm. Und das beides in dieser Wechselwirkung sorgt dafür, dass dieser Wein einerseits dieses, wie du sagst, auch Reife, Kirsch, dieses Likörische mitbringt und dann dennoch diese Säurestruktur in die Länge hat, weil ich habe auch viel ätherische Noten dabei, viel Kräuter, viel Gewürze, die hier mitschwingen, ohne dass irgendetwas dominant ist. Das ist das Spannende für mich, dass dieser Wein mit nichts irgendwas zu kopflastig ist, sondern es ist von Anfang bis Ende sehr, sehr stark balanciert. Was halt hier auch wichtig ist, das ist ein Weinberg, der von einem sehr, sehr starken Regen auch immer wieder heimgesucht wird, eben über den Pazifik kommen. Deshalb sind die Reben auch sehr, sehr gut versorgt, was Feuchtigkeit angeht. Und dann wird es über den Granitboden natürlich, kommt zu einer sehr guten Drainage. Du hast halt nie die Reben in den nassen Füßen stehen, mit nassen Füßen stehen. Okay. Beide Trauben sind natürlich logischerweise alles handgelesen, sind ja uralte kleine Einzelstöcke, die stehen. Und partiell ist das Ganze logischerweise entrappt. Ein Teil geben sie mit Rappen dazu, wenn sie sehr gut ausgereift sind. Und dann wird dieser Wein zunächst erstmal, also werden beide zusammen vergoren, erstmal in klassisch großen offenen Tanks, Holztanks, bevor das Ganze dann in 2.500 Liter Fässern gereift ist, etwas über ein Jahr, ich glaube knapp 14 Monate, mehr ist es nicht. Super elegant, puristisch, ich finde es großartig und es ist für mich ein Weinstil, du hast auch nicht im Ansatz über die neue Welt nachgedacht, dieser Begriff, der ja sowieso meiner Meinung nach ist längst hinfällig ist. Du bist komplett in der alten Welt gewesen, irgendwo in Europa, kühl geprägt, Italien. Ich kann es zu 1000% nachvollziehen. Es wird gerne auch mal im Bereich des Burgunds oder Beaujolais angesetzt. Wäre komplett nachvollziehbar. Ich würde für den Italienkurs sogar noch einen Punkt geben, weil die Familie sind italienische Auswanderer. De Martino jetzt in der vierten Generation. Ja, Sebastian De Martino ist jetzt Anfang 40, hat das Weingut jetzt in der Verantwortung und ist ein Weingut, was extrem Vorreiterrolle und Vordenkerrolle in Chile eingenommen hat. Sie sind sind sehr, sehr stark, insbesondere mit alternativen Gebinden. Sie arbeiten sehr, sehr viel mit Amphoren, mit alten Tinajas. Er ist ein großer Sammler alter südamerikanischer Tinajas, wo sie einige ihrer Topweine auch teilweise komplett mit drin ausbauen. Das sollte man unbedingt mal verkosten. Wir sind halt hier im Itata und in dem Fall ist es komplett im Holz. Für alle, die es komplett wissen wollen, der Weinberg heißt Las Olvidadas. Ja, es gibt nur 2.500 Weinstöcke, die da stehen. Also die Menge ist sehr, sehr überschaubar. Und trotzdem erschwinglich. So macht es Spaß. Ich habe
es gerade aufgedeckt, 21er Jahre. Also schon eine leichte Reife, aber ich lag da natürlich mit meinen 5 bis 8 Jahren komplett falsch. In der Tat, also eine schöne Erfahrung auch von der Gustatorik. Also diese Frische dabei zu haben, diese zarte Säure, diese sehr gute Tannintextur. Er wirkt appetitlich. Ich glaube, es ist ein unfassbar potenter Speisebegleiter, den man am Anfang unterschätzt. Und dann eben diese, 13, ich habe es jetzt gesehen, 13 Volumenprozent, diese Leichtfüßigkeit mit dabei. Ich habe ihn sehr kühl gestern Abend probiert, weil ich das reizvoll fand, den anfänglich ein bisschen kühler zu probieren und dann langsam im Glas werden zu lassen. Tolle Weinerfahrung. Mhm. Ist ja ein Gebiet, was so ein bisschen unterm Radar läuft. Welches Gebiet findest du es sonst unterschätzt in der Welt? Also gibt es für dich so einen Hidden Treasure?
Ja, das ist sicherlich eins, auch wenn gleich Hidden immer so die Frage der Perspektive ist. Wenn du uns jetzt hier als Sommeliers in Deutschland und Österreich fragst, haben wir ja unsere Brille auf. Wir schauen hier aus Europa, wenn überhaupt, in die Welt. Und das ist ja das, was ich gerade auch mit diesem Wein auch ein bisschen nachstellen will. Wir schauen eigentlich viel zu eurozentriert auf die Weinwelt und vergessen, glaube ich, ganz, ganz viele spannende Regionen, die in Australien, Neuseeland, in Nordamerika, vielleicht sogar in Brasilien und ähnlichen Ländern sind, die wir überhaupt nicht mal eines Blickes würdigen. Und das finde ich total schade. Ich habe letzte Woche einen Bericht gelesen im Wein und Markt, dass der Import letztes Jahr für neue Weltweine, sie nennen das noch so, von 3% auf 2% runtergegangen ist. Und das ist eigentlich total schade. Wir verschließen gerade unsere Augen vor 80% der Weinwelt. Also mit welchem Recht? Ja. Unglaublich. Und das ist eigentlich total schade. Und New World, das ist auch total albern, wenn du dir überlegst, dass dort die Reben 1550 bereits Fuß gefasst haben und angelegt wurden. Und da gab es weite Teile der europäischen Weinwelt noch nicht mal. Ja. Da waren bislang nur die Mönche zu dem Zeitpunkt unterwegs und haben dafür gesorgt, dass Europa mit Wein versorgt wurde. Eigentlich unglaublich. Und ich glaube, wir sollten einfach, vielleicht auch, ich will das nicht als mahnenden Appell oder sowas bringen, aber ich würde mich einfach freuen, wenn wir ein bisschen mehr die Augen der Welt gegenüber öffnen und schauen, was es noch an anderen spannenden Sachen gibt.
Welche Gebiete oder welche Länder empfiehlst du da ganz besonders?
Ja, ich kann nur das empfehlen, was ich selbst gesehen habe. Ich hatte das Glück, dass ich in Chile gewesen bin, dass ich da schon gestanden habe. Übrigens auch dank einer Wettbewerbserfahrung, da durfte ich halt 2011, wurde ich eingeladen, mir die Sommelier-Weltmeisterschaft mit anzuschauen. Und das aber nur, weil ich halt vorher ein paar Wettbewerbe mitgemacht hatte. Also wieder ein Grund, warum man Wettbewerbe bitte nicht vernachlässigt. Sonst wäre ich da nicht hingekommen. Und das war hochspannend zu sehen, was ich zu dem Zeitpunkt da bereits entwickelt hatte und wie mit was für einer Selbstverständlichkeit die Weingüter da auf der Welt sind und wie traurig es eigentlich ist, dass wir mittlerweile zwar in England noch sehr, sehr viel sehen, also UK ist immer noch die Eintrittsbarriere für diese Weine nach Europa, aber dann leider werden sie in Europa nicht mehr distribuiert und die großen Weine sind nur dann so stark und können auch auf die großen Weinkarten kommen, wenn die Distribution, also wenn der Handel, wenn der Vertrieb da funktioniert und dann wollen wir gerne ein bisschen helfen, um solche Weine auch zugänglich zu machen. Ich habe aber auch in Nordamerika großartige Weine gefunden. Ich habe es leider noch nicht nach Neuseeland geschafft, habe da aber einige ganz, ganz gute Tipps, die ich mir gerne anschauen möchte. Und ich bin gespannt, wo mich die Weinwelt noch hintreibt. Südafrika war spannend, Argentinien war spannend. Ich glaube, du findest die Sachen erst dann, und es sind dann keine Hidden Treasures mehr, wenn du tatsächlich da gewesen bist und mal die Nase reingesteckt hast.
Jetzt hast du ja hältst du ja Fürsprache für die Welt. Auf der anderen Seite hast du in einem Restaurant gearbeitet, wo das ganze Gegenteil ganz intensiv geliebt wurde und damals nochmal ganz, ganz anders betrachtet wurde, was aber, so finde ich zumindest, in einer gewissen Weise auch sehr außergewöhnlich ist. Also in der Quadriga hattet ihr damals ja die erste rein deutsche Weinkarte, die dort aufgelegt wurde, was spektakulär war. Jetzt auch in der Rückbetrachtung, findest du eine solche Spezialisierung einer Weinkarte sinnvoll und großartig und spannend, oder verschließt man sich dann der Welt? Und es soll kein Urteil oder kein Judgen sein in irgendeiner Form, sondern rein.
Du kannst das gar nicht judgen, das geht überhaupt nicht. Du kannst auch nicht sagen, ob es gut oder schlecht ist. Du musst auch hier wieder ein bisschen in die Zeit reinschauen, als Matthias sich mit dem Gedanken auseinandergesetzt hatte. 2001, 2002 ist die Karte live gegangen. War die Weinwelt in Deutschland noch sehr, sehr französisch-italienisch geprägt. Es gab eigentlich in Anführungsstrichen deutsche Weinkarten nur in Weinanbaugebieten. Ja, da war es aber dann eher ein Vorzeigen der regionalen hiesigen Gewächse, was auch großartig ist. Und diese Restaurants gibt es heute noch. Und ich finde es großartig, dann in den Regionen, eben wie im Krug oder in anderen, wie zum Beispiel Hermannshöhle an der Nahe, zu sitzen und diese Weinkarten da zu sehen. Das sind aber regionale Präsentationen. Dass du in Berlin, in dem Moment in der Hauptstadt, so eine Karte machst, war eigentlich ein Affront. Die ersten Fachpublikationen waren alles andere als positiv. Teilweise wurden wir massiv zerrissen für diese Thematiken, dass wir so eine deutsche Weinkarte reinbringen. Da war dieses Thema Nationaldenken natürlich auch, schwang da ein klein wenig mit. Das hat sich dann nach einem halben Jahr ein bisschen gegeben. Und zu diesem Zeitpunkt übrigens wurde bei staatlichen Empfängen wurde noch Prosecco ausgeschenkt. Das ist keine Wertung gegenüber Prosecco. Also man hätte genauso gut einen deutschen Sekt nehmen können, hat man aber nicht getan. Man hat dann sich auf ein internationales Produkt geeinigt und dies bei internationalen Empfängen gezeigt. Würde heute keiner mehr machen, weil da würde keiner mehr auf den Gedanken kommen. Diese Weinkarte, ich glaube, damals waren es so 800, 850 Positionen, war ein Grund. Also Matthias hat rief mich an, sagte, er wird diese Karte machen, und wir haben uns in der Bülow-Residenz kennengelernt. Er war übrigens der erste Sommelier zusammen mit Stefan Hilbert, die ich kennenlernen durfte, und wir sind nach wie vor engstens befreundet. Das schwingt komplett auf derselben Wellenlänge, auch im Privaten, und es ist großartig, es war für mich großartig, dieses Projekt mit zu begleiten und jeden einzelnen dieser Schätze, die ja teilweise 100 Jahre alt schon waren, als sie zu uns in den Keller gekommen sind, mit zu begleiten. Und das war für mich ein extrem großes Learning, mit diesen Weinen sich auseinanderzusetzen. Aber ja, es ist natürlich klar, man konzentriert sich dann auf ein einzelnes Thema. Dann aber dort in die Tiefe hineingehend. Das hat mich gereizt. Ich fand es hochspannend, dies zu machen. Aber natürlich vernachlässige ich dann zeitgleich meine eigene Entwicklung eben mit Weinen des Burgunds, der Ribera oder sämtlichen anderen Regionen der Welt. Und das heißt dann ein bisschen aufholen. Deshalb bin ich ja auch danach nach Frankreich gegangen, um eben dann auch da wieder nicht Nachholbedarf zu haben, aufzulösen, sondern mich dann mit dem nächsten Thema en detail auseinanderzusetzen. Denn klar, die Karte in Paris, das war 98% Frankreich, das sind Einschattierungen, und Le Fond du Monde, wie es ausgedrückt war, war dann das, was es halt aus Italien, Spanien noch auf die Karte geschafft hat. Aber da gab es keinen Übersee, das wurde alles nicht gespürt zu dieser Zeit. Ja, das eine, weil wenn du das eine spezialisierst, vernachlässigst du oder verlierst du das andere, und im Endeffekt musst du es als Marketing-Tool verstehen, um eine Kommunikation zu schaffen. Ja, was ich dann schade finde, ist, dass es heute viele Restaurants gibt, die sich, die meinen, dass wenn sie heute eine Karte machen, die nur mit deutschen Weinen ausgestattet sind, dass sie da am Puls der Zeit sind. Ich glaube, dass dieses extrem deutsch-lastige Thema, ich will nicht sagen durch ist, aber nicht in jedem einzelnen Restaurant gespielt werden darf oder sollte, weil man damit vielleicht auch den einen oder anderen Gast verliert. Das ist zu seiner Zeit, war das gut, gar keine Frage, aber die Weinwelt geht ja weiter und es gibt andere Themen, die spannend sind, und es muss nicht jedes Restaurant eine deutsche Weinkarte mit 400, 500, 600.000 Positionen haben, und dann zu sagen, okay, jetzt haben wir alles dargestellt. Natürlich, klar, weiß jeder deutsche Winzer würde sich freuen, wenn es genauso wäre, aber ja, es muss nicht jedes Restaurant machen, es wäre für den Gast irgendwann langweilig. Ja.
Wann trinkst du Wein?
Unabhängig davon, dass ich es jetzt gerade mache, ja, gut, also eigentlich in vielen Situationen, jetzt nicht, wenn ich laufe, aber ansonsten eigentlich ist Wein immer irgendwie Teil meines Tagesablaufs, nicht immer mit dem Trinken verbunden, aber ich trinke es in, ob ich das in geselliger Runde, das ist, glaube ich, das A und O, das ist der gemeinsame Common Point. Ich trinke nicht gern Wein allein, weil ich mag die Kommunikation um den Wein herum. Jetzt auch nicht bei jedem Wein in epischen Breiten, aber zumindest kurz besprochen, schmeckt nicht, hat, bringt das oder diese Emotion mit. Das auf jeden Fall, weil alleine trinken macht doof.
Wenn du in ein Restaurant gehst, suchst du den Wein aus oder lässt du ihn aussuchen?
Kommt drauf an, wo ich bin. Wenn ich bei einem in einem Restaurant bin, wo ich unterstelle, der Sommelier, die Sommeliere mich kennt und weiß, wie ich ticke, was für Weine ich suche und nicht in dem Moment irgendein Showing aufmachen möchte, sondern mich Gast sein lässt, dann lasse ich gern entscheiden. Ich hatte aber leider auch ein paar Erfahrungen machen müssen oder dürfen, wo ich dann Weine bekommen habe, die vielleicht spannend sind aus der Sicht des gastgebenden Sommeliers, mich aber halt überhaupt nicht gereizt haben. Und was ich gerne mache, ist in einem großen Restaurant, in einem Fine-Dining-Bereich logischerweise, eine Weinbegleitung punktuell zu nehmen, aber mir trotzdem meine Flasche Wein auszusuchen, die ich dann über den Abend mit meiner Begleitung oder meinen Freunden an dem Abend trinke und wie immer wieder punktuell auf die Weinbegleitung zurückgreifen. Weil ich glaube, das ist auch, gerade wenn der Sommelier weiß, wer damit am Tisch sitzt, auch ein Bedürfnis, sich auf einer fachlichen Ebene dann miteinander auszutauschen und dann auch zu zeigen, zumindest würde ich das so verstehen, wenn ich gastgebender Sommelier wäre, ein bisschen auszutauschen über das, was einen bewegt, was einen begeistert. Und da gebe ich gerne dem Sommelier die ein, zwei schatzfrei am Abend was zur Weinbegleitung zu machen. Dann, wenn er meint, das passt am besten.
Bei der ausgesuchten Flasche, wie wichtig ist bei dir das Menü, die Speisebegleitung? Hat das eine gewisse Relevanz oder ist das total egal?
Ja, also gut, wenn wir jetzt im Fine-Dining-Bereich sind und da unsere 8-9 Gänge genießen, bin ich mittlerweile über den Punkt hinaus, dass das im feinsten Akzentuierten passen muss, weil das funktioniert einfach nicht, wenn ich das über mehrere Gänge genießen möchte. Daher hat die auch die Möglichkeit, dass der Sommelier sich dann austobt. Ich suche den Wein aus, der mich an dem Tag begeistert. Schaue in die Karte rein. Was ist spannend? Was reizt mich gerade an diesem Tag? Und das kann ich auch nicht pauschal sagen, was es an diesem Tag sein wird. Da muss ich in mich selbst reinschauen, muss vor allem aber auch hören, mit wem bin ich unterwegs? Worauf haben die Lust? Und dann ergibt sich diese Weinauswahl in der Regel sehr schnell.
Der perfekte Ort für einen Wein, ist das für dich ein Restaurant oder siehst du einen anderen Ort als idealer, um Wein zum einen zu fühlen, vielleicht zu deklinieren oder zu charakterisieren oder sich auf den Wein einzulassen?
Gut, wir haben oftmals natürlich die Situation, dass wir es im Restaurant oder am Tisch zumindest genießen. Es ist oftmals dann dadurch der ideale Platz, aber ich kann mir genauso gut vorstellen, dass ich gerade eine Bergbesteigung mache oder mit einem Rad eine riesen Tour gemacht habe und wenn mich da jemand mit einer guten Flasche Wein abholt und sagt so, jetzt hier Etappe geschafft, gutes Glas Wein als Beispiel, dann kann das in dem Moment auch der perfekte Wein sein. Ich habe es leider nie gemacht, aber ich stelle mir vor, du machst eine große Bergbesteigung, kommst am Gipfel an und jemand packt die Weine aus. Das ist großartig. Wir haben letztens eine Tour auf Korsika gemacht und haben eine Flusswanderung gemacht. Und als wir zur Hälfte durch waren, habe ich eine Flasche Wein rausgeholt, drei Gläser dazu und wir haben das genossen. Das ist großartig. Ja, aber das sind natürlich dann Situationen, die man dann selbst gestaltet, die jetzt nicht einfach so über den Weg laufen. Selten.
Ist ja ein persönliches Fest. Findest du, mit Wein kann man gut feiern?
Ja, klar. Ja, unbedingt. Also es kommt natürlich wieder ein bisschen drauf an, wer lädt ein, wo ist man. Aber ich kann sehr gut mit Wein feiern, ja. Ich kann auch sehr gut mit Bier feiern. Warum nicht? Also,
sind es denn andere Weine, die du dort aussuchst, als Weine, keine Ahnung, die du verschenken würdest oder die du im Restaurant genießen würdest? Also welchen Stil?
Ja, andere Kategorie. Ja. Also wenn ich jetzt feiern heißt dann für dich, du gehst auf ein Festival oder bist in einer geselligen Runde oder wie man es
nicht unbedingt eine Hochzeit, aber irgendwie ein Familientreffen. Vielleicht mit Tanz oder sowas.
Ja. Ja, gut, dann, also wenn ich bei einem Familientreffen bin, versuche ich schon, dann bin ich ja meistens dafür zuständig, dass ich den Wein bringe und dann bringe ich einen Wein, der mir auch gefällt. Das ist ja eine gute Situation, wenn ich gefragt werde, und dann wird das natürlich schon etwas sein, was jeden aber auch abholt. Und das ist selten der Grand Cru, sondern das ist dann eher sicherlich ein sehr guter Ortswein von einem guten Weingut, wo vielleicht dann in dem Moment auch mehrere Parameter getroffen werden. Wir wissen, was das Thema ist. Bitte nicht zu viel Säure, nicht zu viel Alkohol. Und dann versuchst du halt schon was zu finden, was ein Touch mainstreamiger ist und trotzdem spannend ist. Klar. Und wenn ich im Restaurant sitze, ja, dann möchte ich einen Wein, der mich futtert, der sich entwickelt, der auch gerne ein paar Phasen am Abend mit durchmacht. So wie wir ja am Abend auch ein paar Phasen durchleben. Und da soll der Wein bitte auch uns begleiten und Spaß machen.
Gibt es für dich da Grenzen nach oben oder nach unten? Also wenn wir gerade bei dieser Familienfestgeschichte sind, kommen beziehungsweise sind wir beide in und aus einer Region, die komisch sektlastig geprägt ist, wo so manche Feier mit Rotkäppchen stattfindet.
Okay, bist du auf die Qualität oder auf den Preis hinaus?
Völlig egal, es ist beides grottig. Also trinkst du sowas
bei
deinem Familienfest oder sagst du einfach, nee, ich bin darüber hinweg und das den Alkohol.
Also wenn das nochmal vorkommen sollte, dass jemand sowas hinstellt, dann trinke ich an dem Tag ein wunderschönes Bier, weil die sind in der Region gar nicht so schlecht. Aber es ist halt tatsächlich so, dass ich mittlerweile gefragt werde, Thomas, bringst bitte den Wein mit? Okay, alles klar, weil sie wissen, dass ich solche Sachen nicht unbedingt gutiere. Ja, aber das ist auch jetzt hier in der Nachbarschaft so, dass mittlerweile wir netterweise dafür zuständig sind, die Weine mitzubringen.
Aber ist es nicht komisch, dass man beim Wein eine gewisse Wertigkeit ansetzt, beim Bier zum Beispiel aber nicht? Also Bier ist ja, wenn du die großen Marken nimmst, ja auch nichts anderes als eine absolute Massenware, die rein industriell mit irgendwo aus der Welt herstammenden Zutaten produziert wird. Und da meckert man nie beim Wein schon.
Sehe ich nicht ganz so. Also die Bierauswahl beispielsweise hier in meiner Wahlheimatstadt Köln, gibt es ja das berühmte Kölsch, ja, es ist ein Bier, es ist großartig. Auch da gibt es viele Brauereien, die in der gesamten Region vertrieben werden und die trotzdem einen extrem kleinen Ausstoß haben. Und also für mich dann schon qualitativ sehr, sehr stark sind und weit, weit weg sind von dem, was du gerade im Bereich der großen Produzenten ansiehst. Also ich will jetzt keinen Mund nehmen, einfach um eine Klage aus dem Weg zu gehen. Aber ja, da kannst du natürlich einen Bogen machen, aber jetzt auch im Urlaub genieße ich es, lokale Biere zu trinken aus kleinen Produktionen. Das macht Spaß, gar keine Frage. Aber es ist nicht mein tägliches Getränk. Ja, gar keine Frage. Das ist bestimmt nicht. Dann bin ich beim Wein deutlich heimischer. Ja.
Und gibt es für dich Grenzen nach oben oder unten? Um die Frage von vorher nochmal aufzugreifen, also wo du sagst, ein wertmäßig, also ich trinke keine Weine unter,
also
unter 3 Euro, 5 Euro oder nach oben keine über 100.000 Euro.
Also ich möchte persönlich also es ist ja relativ einfach, ne? Ich habe vielleicht jetzt noch 20, 25, wenn es gut geht, 30 Jahre Zeit, Weine zu trinken. Ich möchte gerne in dieser Zeit so gut wie möglich trinken. Das heißt nicht immer so teuer wie möglich, aber so gut wie möglich trinken. So. Und ich möchte ungern Sachen in mich reinkippen, nur weil es die Gesellschaft gerade vorgibt und der Rahmen es halt vorgibt. Das muss nicht sein. Dann verzichte ich gern oder trinke halt nur ein Glas, dann ist es auch okay. Dann ökonomisiere ich meinen Körper und schone meinen Körper, um das nächste Mal vielleicht ein Glas Wein mehr zu trinken oder besser zu trinken. Aber ich möchte keine Industrieware trinken, ganz einfach. Ich verkoste es, ich muss es sehr, sehr oft verkosten, auch um es zu deklinieren. Aber wenn es darum geht, hedonistisch ranzugehen und zu trinken, nein, trinke ich nicht.
Welcher Wein wärst du, wenn du ein Wein wärst?
Ist die Frage richtig gestellt? Das ist so ein Perspektiventhema, weil es ist ja so, dass wir uns sowieso immer selbst falsch einschätzen, als wir draußen wahrgenommen werden. Und ich wäre gern ein großer, vierschichtiger, tiefgründiger, schwer berechenbarer, schwer zu durchschauender Pinot aus dem Burgund. Aber boah, nee, glaube ich nicht, dass ich das bin, wenn ich mich selbst reflektiere. Und wenngleich ich die Rebsorte und den Weinstil sehr, sehr mag, aber ich glaube, ich wäre eher Syrer. Ich glaube, ich wäre eher Syrer. Bisschen Schwieriger im Weinberg, wächst nicht überall. Ein bisschen Verständnis seitens des, der Sprache brauchst du schon ihm gegenüber, des Handlings, damit du was Großes draus gestaltest. Wenn es auf dem perfekten Boden und alle Umstände perfekt sind, kann es eine der großartigsten Sachen sein, aber wehe, wenn nicht, dann ist es ein belangloser, einfacher Wein. Und ich glaube, wenn ich da so in mich reinschaue, wäre ich lieber das als manch anderes. Aber vielleicht bin ich ja auch nur ein Elbling. Who knows? Würde zumindest regional passen.
Aber Syrah-Nordrhône?
Ja, eher, ja. Aber du kannst mich mit Sicherheit auch im Barossa finden. Da ein bisschen kraftvoller, breitschultriger. Das geht. Mhm. Aber es ist eine Rebsorte, die mir viel Spaß macht, weil sie sehr wandlungsfähig ist. In der Spitze großartige Weine erzeugt, langlebige Weine erzeugt, die extrem vielschichtig auch sind. Und aber auch ein Wein als Grundlage, als Rebsorte auch durchaus ein belangloses Massenprodukt sein kann. Also wenn du das Ding falsch anfasst oder auf die Menge züchten willst, dann ist es das halt als das, was du züchtest. Und beim Pinot weiß ich nicht, ob das funktioniert.
Hattest du jemals eine absolute Weinspeisenkombination, wo du sagst, wow, sowas hatte ich noch nie, oder wo so diese beiden Elemente entweder absolut perfekt gematcht oder sich völlig konträr bereichert haben?
Wir hatten, also klar, das ging ja genauso. Wir haben natürlich sehr, sehr viele tolle Kombinationen gehabt. Das dank der Tatsache, dass wir einfach auch in großartigen Restaurants gearbeitet haben und die Weine miteinander verkostet haben. Also ich denke da an so Geschichten wie Kaiser Granat vom Nils damals mit Melone, und da war ein Szechuan Pfeffer mit dabei, also so das Frucht-Säure-Spiel, gleichzeitig dieses extrem kraftvolle des Kaisergranats, und das hatten wir kombiniert mit einem Riesling Brunnenhäuschen damals vom Philipp Wittmann. Das war etwas gereift, aber ich kriege den Jahrgang nicht mehr zusammen, ich meine 2,5. Aber das war großartig, weil das auf allen Ebenen in der Säure, in der Würze, in der Tiefgründigkeit grandios war. Aber ich glaube, wenn es darum geht, wo man ja noch mehr darauf geachtet hat, die Eindrücke einfach noch prägsamer waren, da war ich noch deutlich mehr in der klassischen Küche unterwegs, und das waren so die Themen, alles um das Thema Gänseleber, Steinbutt, Murscheln mit Sahne, mit der krass kräftigen Butterreduktion, wo du wirklich diese Opulenz drin hattest, gerade wenn ich an so Steinbutt klassisch denke, wo du logischerweise im Puligny oder Chassagne-Bereich perfekt aufgestellt bist. Das waren so die ersten prägsamen Sachen. Oder ja, klar, ich habe gerade über Gänseleber gesprochen. Du kennst noch diese großartige Gänseleber-Trilogie vom Herrn Müller. Was haben wir da an großartigen Süßweinen, insbesondere Bereich Sauternes, ausgeschenkt? Also, oder Barsac, das war kistenweise ist das geflossen. Ich glaube, heute ist diese Kombination komplett vergessen. Die ist so belebt wie der Meladenfriedhof. Es interessiert gerade gar keinen mehr. Und trotzdem ist es eine großartige Kombination, wenn man es perfekt darstellt. Ja, aber es ist halt momentan outdated. Ich glaube, es kommt irgendwann sicherlich punktuell wieder zurück. Und es gibt ja auch diese Restaurants in Frankreich noch, die das machen. Und ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, mal zu machen, zu probieren, weil es hat schon Grund, warum man solche Sachen miteinander kombiniert. Hm.
Welche Person hat am meisten in der Weinwelt bewegt? Ist immer schwierig, das auf eine Person herunterzubrechen. Aber gibt es jemanden, wo du sagst, wow, derjenige
initiiert. Ja, welche hat, Weinwelt, ne? Die mit dem deutschen Fokus, die internationale. Also ich glaube schon, dass Bernhard Breuer extrem viel getan hat dafür, dass der deutsche Riesling oder die deutsche Weinwelt heute da steht, wo sie ist. Aber ich glaube, da gibt es auch noch viel, viel mehr Protagonisten, die davor und danach tätig waren. Denken wir an Herrn Huber, denken wir an Herrn Fürst. Das sind alles großartige oder waren teilweise leider großartige Persönlichkeiten, die extrem viel gemacht haben. Also es ist ja immer eine Zusammenarbeit der einzelnen Winzer, die zu ihrem Zeitpunkt teilweise einzeln, aber größtenteils natürlich auch miteinander Dinge vorangetrieben haben, Gedanken zusammengesteckt haben, um dann geschlossen aufzutreten. Denk mal an die Südpfalz Connection, was haben die da eben Trepholz, Wehrheim dafür getan, dass der deutsche Wein nach vorne gekommen ist. Und ich glaube, das weiß man natürlich, sicherlich wird man das in 20 Jahren noch anders beurteilen können als heute, aber das war grandios und sie haben aus meiner Sicht ganz, ganz viel getan, dass der deutsche Wein da heute steht, wo es ist.
Ja. Großartige Vorbilder für viele. Hattest du selber ein Vorbild? Also hat dich jemand geprägt? Hat dich jemand an die Hand genommen? Oder warst du schon immer Autodidakt?
Nein, ich habe ganz, ganz viel von verschiedensten Menschen mitgenommen. Ich hatte vorhin kurz über Matthias Data und Stefan Hilbert gesprochen, die mich in der Frühphase an die Hand genommen haben, überhaupt erstmal zum Thema Wein gebracht haben. Ich war ein besäter Biertrinker, als ich in die Ausbildung gekommen bin. Das hat sich nach einem halben Jahr und den ersten Weinproben relativ schnell Richtung Wein entwickelt. Habe gesehen, dass ich damit Spaß gehabt hatte, aber ohne diesen Ort der Bülow-Residenz, ohne diese Personen, die zu diesem Zeitpunkt da gewesen sind, weiß ich nicht, ob ich da wirklich diesen Weinvirus so intensiv bekommen hätte, dass ich so stringent da durchgelaufen wäre. Und da gibt es natürlich Personen wie eben vorhin schon angesprochen, Christine Ballet, die extrem viel dafür getan hat, dass ich da früh mit Fuß fassen durfte. Markus Del Monego, Guy Bonfa, der heute leider komplett oder leider punktuell vergessen wird bei der jungen Generation, der wie kein Zweiter selbst um Mitternacht noch auf großen Festivitäten und Verkostungen ganz akribisch seine Notizen gemacht hat. Ja. Hat ja auch drei großartige Bücher veröffentlicht, die vielleicht für einen heutigen Sommer nicht groß hilfreich sind. Aber ich kann sagen, mir hat es damals extrem viel gebracht, mich mit damals noch Monsieur Bonfa, später Guy, unterhalten zu dürfen, weil er eben ein toller Mittler war und sich nie zu schade war, auch einen jungen, grünen Sommelier damit ranzunehmen und zu sagen, komm, Junge, das kannst du so machen. Und das war trotzdem auf Augenhöhe. Und da habe ich extrem viel mitgenommen. Aber es ist unfair, jetzt nur die wenigen zu erwähnen. Die Palette ist viel größer. Ich habe auch mit eben Personen wie einer Caro Maurer viel, viel lernen dürfen. Und das hat sich alles miteinander entwickelt, aber auch Personen eben wie Christina Fischer damals, Hendrik Thoma, das war natürlich die Sommis, auf die wir hochgeschaut haben, wo wir gesagt haben, Mensch, wenn wir irgendwann mal so eine Selbstverständlichkeit haben, wenn wir eine Weinansprache haben, so eine Präsenz haben, dann haben wir schon sehr, sehr viel geschaffen. Ja. Und ich freue mich einfach, dass ich diese Menschen kennenlernen durfte und später auch zu meinen Freunden zählen konnte.
Die uns auch sehr geprägt haben. Hast du jemanden geprägt? Also jemanden, mit dem du zusammengearbeitet hast, wo du stolz darauf bist, was aus dem geworden ist? Oder aus dir, der geworden ist?
Ja, manchmal bekommt man das ja gar nicht mit. Also ich würde sagen, dass die Zusammenarbeit mit Peter Müller, der heute das Restaurant in Goes, den Heimlichwirt, hat. Ich glaube schon, dass ich ihm noch ein bisschen was mitgeben konnte, wenngleich er schon als sehr stark prägende, auch für mich prägende Persönlichkeit ins Lehrbach gekommen ist. Sind wir miteinander, glaube ich, sehr, sehr gut gewachsen, haben uns gegenseitig auch beeinflusst und miteinander nach vorne gebracht. Letztens kam eine junge Dame auf mich zu, zum Ende einer Probe, die ich in Düsseldorf moderieren durfte, und sagte, Mensch, sag mal, ich habe sie vor 4 Jahren mal in einer anderen Situation kennengelernt. Da hatten sie die erste Weinprobe moderiert und ich war eine der Personen, die dabei war. Und ich war so begeistert, das war so großartig. Ich habe kurze Zeit danach ins Restaurant gewechselt, bin in ein Restaurant, was eine bessere Weinkarte hatte und bin jetzt gerade dabei, mein Sommelier an der IHK zu machen, weil ich so begeistert von ihrem Seminar gewesen bin. Und ich stand erstmal da und so, okay, wo ist hier der Ausgang? Das ist unangenehm, aber gleichzeitig zeigt es mir, ich habe unbewusst in dem Moment jemanden beeinflusst, dass er sein berufliches Leben, beruflichen Werdegang da neu oder präzise ausrichtet. Und ich weiß nicht, ob das öfters passiert ist, aber ich fand es großartig und es ist auch ein schönes Feedback an mich gewesen, wenngleich es ein bisschen befremdlich war.
Sehr, sehr berührend. Toll, wenn man Menschen so prägen kann, begleiten kann und einfach da das Rädchen ein bisschen weiterdrehen kann. Sammelst du Wein?
sammel nicht, ich kaufe Wein. Ich habe mittlerweile, glaube ich, mehr Wein im Keller, als ich in den nächsten Jahren trinken kann. Sammeln eigentlich nur etwas, was so die Jahrgänge der Kids angeht, dass die später mal was bekommen aus ihren Jahrgängen. Das ging uns leider ein bisschen ab. Die Glück hatte ich nicht. Und das, ob sie sich dann später für Wein interessieren oder nicht, das wird sich ergeben. Aber da ist natürlich ein bisschen was im Keller. Ansonsten versuche ich eigentlich mehr Wein zu genießen. Das heißt nicht, dass da nicht noch ein paar alte Jahrgänge liegen. Aber ich freue mich immer über jeden Befreundeten oder über jeden Freund, der bei uns ist und wir die Gelegenheit haben, eine Flasche gemeinsam zu teilen. Du hattest ja vorhin auch gefragt, ist Wein ein gutes Geschenk? Wein ist das perfekte Geschenk, das absolut perfekte Geschenk. In alle Richtungen. Ja, also ich freue mich über jede Flasche, die ich geschenkt bekomme, weil ich es in der Regel dann so mache, dass wenn ich eine Flasche geschenkt bekomme, direkt den Kalender rausnehme und sage, okay, wann trinken wir die gemeinsam?
Ganz wichtig.
Weil dann ist das die Situation, dass man miteinander die Zeit verbringt und eben das macht, warum wir Menschen sind, nämlich miteinander kommunizieren und miteinander eben den Genuss teilen.
Wie suchst du die Flasche aus, wenn du selber eine Flasche verschenkst?
Ich schaue mir die Person an, ich überlege, wer ist da, für wen ist diese Flasche, ist sie oder er ein großer Liebhaber von Schaumwein, ja, dann wird es wahrscheinlich etwas in dieser Richtung sein oder ich bin mittlerweile sehr, 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 sehr bekannt dafür, dass ich große Portweine mitbringe, dann gerne aus den Jahrgängen der beschenkten Person, wenn es sich um einen Jahrgang handelt. Das macht Spaß, ist einfach großartig und sorgt halt immer wieder für eine Gegeneinladung und das ist einfach toll und so kommt man eigentlich ganz gut übers Jahr.
Verschenkst du dann eher dich oder verschenkst du die Person? Also versuchst du, deinen Geschmack herauszusuchen und der Person damit eventuell eine neue Welt zu offenbaren oder dich in deiner Präsenz darzustellen oder den Geschmack der Person möglichst zu catchen?
Zweiteres. Also ich bin, wenn ich eine Flasche Wein verschenke, definitiv die Geige, die hinten spielt. Ich möchte der Person ja einen Gefallen tun und dann ich habe eine Person vor mir, die sagt, von der weiß ich, sie trinkt nur restsüße Rieslinge, ja, dann werde ich bestimmt nichts aus dem Jura mitbringen, auch wenn ich es persönlich großartig finde, als Beispiel. Ja. Ja, also das wäre dann wahrscheinlich dann eher ein Affront der Person gegenüber nach dem Motto, okay, ist nett, dass du den Wein mitgebracht hast, aber da hast du dich in den Vordergrund gespielt und das ist ja Quatsch. Nein, also ich suche natürlich etwas aus, was auf diese Person am besten, ich zumindest denke, funktioniert und dann gerne innerhalb dieser Kategorie etwas, was einen Touch spannender ist, als wir vielleicht vorher hatten. Vielleicht. Oftmals ist es ja so, dass wir zusammen schon große Weine getrunken haben.
Hast du noch Weinziele oder gibt es für dich irgendeinen Wein, den du im Leben noch mal trinken möchtest? Oder bist du durch mit dem Thema? Hast du durchgespielt?
Oh, ich würde schon gerne noch mal ein paar große Jahrgänge trinken. Ich habe 45 noch nicht gehabt, Bordeaux. Würde ich schon gerne noch mal verkosten. Und 47, glaube ich, hatte ich bislang auch noch nicht. Aber das sind punktuelle Geschichten, die kommen, wenn es denn so ist. Ich hatte ja schon die Gelegenheit, viele sehr gereifte, großartige Weine zu probieren, sei das auf Kloster Eberbach, große Jahrhundertprobe gehabt, wo es bis 1909 zurückging, 21 mehrere Jahrgänge, mehrere Lagen nebeneinander gehabt, oder die große Schatzkammerprobe damals auf Gut Hermannsberg, wo es auch bis 1909 runterging. Ja, das ist ja fantastisch, ist ja großartig. Und das ist auch ein Teil, warum man sich da unbedingt sehr, sehr intensiv mit auseinanderfassen sollte, weil die Einladung zu solchen Sachen bekommt man natürlich nicht, wenn man einfach nur Wein trinkt, sondern da muss man sich schon mit der Thematik tiefer auseinandersetzen. Ja, ich habe noch Weinziele, klar. Wir haben jetzt gerade ein neues Weingut aufgenommen mit Alphonse Melot. Das wollen wir natürlich sehr, sehr gern in der Top-Gastronomie und den Top-Fachhandel platzieren. Und da haben wir viele große Aufgaben, auch mit unseren bestehenden Weingütern, dass wir da weiterhin das Ganze nach vorn bringen und entwickeln. Und die Weinziele sind dann heute natürlich stärker vertrieblicher Struktur gewidmet.
War der Wechsel in den Handel für dich eine logische Entwicklung oder... Klar, gibt immer Gründe dafür, keine Ahnung, Familie oder sonstiges, aber siehst du einen Sommi mehr oder weniger dann in der Höchstform letztlich im Handel situiert oder?
Nein. Nee. Also bei mir war das eine ganz klare persönliche Entscheidung. Ich hatte mit meiner Frau schon bevor wir geheiratet haben ausgemacht, in dem Moment, wo wir Nachwuchs bekommen, werden wir unser Berufsbild oder unsere berufliche Situation auf den Prüfstand stellen und werden überlegen, ob das zeitgemäß ist oder ob wir in irgendeiner Art und Weise uns da anders entwickeln sollten. Und so war es für mich ein logischer Schluss, dass ich in dem Moment die Reißleine gezogen hat. Wir hatten eingehend des Gesprächs über die Arbeitszeiten gesprochen. Ich liebe die Gastronomie. Ich bin komplett leidenschaftlich im Wein drin, aber ich liebe meine Familie mehr. Und es ist völlig klar, dass ich beides so nicht unter einen Hut bekommen hätte. Und deshalb war das nicht eine Reißleine ziehen, sondern eine Neuorientierung. Und ich glaube sogar, dass es wenige Sommeliers gibt, die wirklich für den Handel geschaffen sind, weil es ein komplett anderes Metier ist, was viel mehr betriebswirtschaftlich, viel mehr Zahlen geprägt ist und Wein sicherlich das Metier ist, um welches es sich handelt am Ende des Tages, um welches es sich dreht, was gehandelt wird, welches wir transportieren, aber was am Ende im täglichen Geschäft nicht die erste Geige spielt. Da sind ganz andere Parameter von an. Und wenn ich als Sommelier in den Handel gehe, weil ich dann mehr mit Wein zu tun habe, dann bin ich im falschen Kahn. Das wird nicht funktionieren. Nein, dann bin ich ganz schnell wieder raus.
Findest du, man sollte trotzdem diese Erfahrung machen?
Also ich kann nur davor warnen, in den Handel zu gehen. Ich fand es für mich großartig und ich bin jetzt seit meinem Ausstieg im Lehrbach bei derselben Firma, bei der Smart Wines. Es war aber auch ein langes Beschnuppern. Ich habe mir die Firma und die Personen lange, lange vorher angeschaut und vor allem auch das Portfolio angeschaut. Und wenn das nicht gepasst hätte, hätte ich es nie gemacht. Und die Tatsache, dass ich jetzt eine Dekade da bin und es immer noch viel Spaß macht, wenngleich der Job nicht minder anstrengend ist als die des Sommeliers, glaube ich, habe ich wenig falsch gemacht mit diesem Schritt. Ob er nachahmenswert ist, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen, muss jeder für sich selbst entscheiden.
Ja, ich glaube auch, viele haben da eine ganz, ganz verträumte Vorstellung davon, dass man sagt, okay, dann verkaufe ich halt Wein jetzt nicht beim Gast, sondern bei Kunden. Es ist eine andere Welt, es ist ein anderer Beruf, es ist eine andere Herangehensweise.
Es ist komplett anders. Du weißt ja selbst, wie es ist. Du bist im Restaurant, du kriegst das Feedback des Gastes direkt unmittelbar. Ja. Du gibst ihm den Wein zum Probieren, du schenkst ihn ein, du siehst an der Mimik schon, bevor was gesagt wurde, wie dieser Wein ankommt. Du kannst jeden Gast einzeln spielen, du hast an jedem Gast, keine Ahnung, du hast 20 Tische im Restaurant und du hast 20 Mal die Möglichkeit, mindestens einen Wein auf diese Person zielgeschnitten aus deinem Keller herauszuzaubern und hoffentlich den Gast damit zu begeistern. Und wenn es nicht funktioniert, hast du eine zweite Chance, gehst in den Keller, holst was anderes, was dann dank des Feedbacks mit Sicherheit ein Volltreffer sein wird. Diese Situation hast du im Handel nicht. Du bist in ganz anderen Situationen unterwegs. Du musst natürlich mit dem Wein überzeugen, du musst aber vor allem auch mit den betriebswirtschaftlichen Kennzahlen überzeugen und vor allem auch mit der Philosophie des Weinguts überzeugen, dass das in das Portfolio deines ausgewählten Händlers auch passt, dass er auch die Kunden dafür hat, diesen Wein am Ende auch in die Gastronomie transportieren zu können. Denn da werden Weine, die wir beispielsweise bei der Smart Wines vertreten, das sind alles familiengeführte Premium-Weingüter der einzelnen Region, am Ende auch Fuß fassen können. Ja, wenn ich da rangehe wie ein Sommelier, das war ein Prozess, den musste ich auch lernen. Das habe ich nicht von heute auf morgen gehabt. Das hat einige Wochen, vielleicht Monate gebraucht, bis ich diese Transformation durch hatte. Und ich habe mich heute noch manchmal, dass ich als Sommelier einen Wein verkoste und dann denke, ah, okay, gefällt mir, wird im Handel vielleicht nicht funktionieren. Dann kann ich aber das Ganze heute umschalten und sagen, okay, alles klar, dann hole ich mir eine Kiste und trinke das daheim mit Freunden und muss mich jetzt nicht betriebswirtschaftlich damit weiter auseinandersetzen.
Ist Armagnac gefühlt eigentlich so selten? Vielleicht, weil er in der Tat recht selten ist. Also nicht unerreichbar. Aber es werden pro Jahr nur 9 Millionen Flaschen Armagnac produziert. Was ein Zehntel der Produktion von Cognac ist. Ja, eigentlich sollte man fast jedes Mal, wenn man einen Armagnac auf der Karte sieht, einen Armagnac probieren. Und dann natürlich sehr gerne einen XO aus einem der berühmtesten Traditionshäuser der Maison Saint-Malon. Im Jahr 1882 wurde im Herzen der Region Bas-Armagnac die Maison Saint-Malon von Jean Saint-Malon gegründet.
gegründet. Die Familie Samalon hat seitdem 8 Generationen lang die Tradition der Armagnac-Herstellung fortgeführt. Daher möchte ich besonders den Samalon XO empfehlen. Seine Heimat ist die Gascogne, eine hügelige Landschaft im Zentrum des südwestlichen Frankreichs. Die Gascogner erlernten bereits im 12. Jahrhundert von den Mauren die Kunst der Destillation. Der erste schriftliche Bericht über den Armagnac Aqua Ardens, das brennende Wasser, stammt aus dem Jahr 1411. In einer Urkunde aus dem Jahre 1461 wird berichtet, dass der gebrannte Geist des Weines Schmerzen lindert, das Gedächtnis erfrischt, die Menschen jung hält und Freude und Wohlbehagen mit sich bringt. Im Jahre 1909 wurde erstmals die Herkunftsbezeichnung Armagnac dekretiert. Was ist wichtig? Damit ein Armagnac nicht nur ein Armagnac, sondern auch die Bezeichnung XO auf dem Etikett führen darf. Zum einen, Punkt 1, das Mindestalter. Ein Armagnac mit der Bezeichnung XO muss mindestens 10 Jahre in Eichenfässern gereift sein. Das bedeutet, dass der jüngste in der Assemblage enthaltene Armagnac mindestens 10 Jahre alt sein muss. Punkt 2, die Fasslagerung. Der Armagnac muss während dieser 10 Jahre in Fässern aus französischer Eiche gelagert werden. Die Maison Samalon ist bekannt für ihre historischen Keller und Lagerhäuser. Ein Highlight ist das beeindruckende Lagerhaus, in dem der Armagnac viele Jahre reift. Die Fässer werden oft für Jahrzehnte gelagert, teilweise sogar über 50 Jahre. Die geheimnisvollen Keller der Maison Samalon beherbergen einige der ältesten und seltensten Armagnacs der Welt. Wahre Schätze, die nur zu besonderen Anlässen ans Tageslicht kommen. Punkt 3. Die Herkunft. Es gibt 3 Zonen mit jeweils charakteristischen Merkmalen verschiedener Bodentypen. Im Westen liegt Bas-Armagnac. Die Böden bestehen aus Lehm und Sand. Die mittlere Zone nennt sich Tenerese und hier herrschen kalkreiche Lehmböden vor. Und im Osten befindet sich die Haute-Armagnac, die sich durch ihre ganz klaren und puristischen Kalkböden auszeichnet. Aus der Bas-Armagnac, oder auch Armagnac Nord genannt, mit 55% Produktionsanteil kommen die besten Destillate mit dem spezifischen Aroma des Armagnac und auch die Brände der Maison Samalon. Für diese Armagnacs gelten strenge Bestimmungen. Die Elite wird im kleinen Bereich Terre de Bouc, dem Ziegenbockland, gebrannt. Diese Produkte dürfen Grand Bas-Armagnac genannt werden. Der Bereich Haute-Armagnac erbringt nur 5% der Produktion. Womit wir bei Punkt 4 den Rebsorten wären. 12.000 Hektar Rebfläche, die zu 80% mit Uni Blanc bepflanzt sind, der klar dominierenden Armagnac-Rebsorte. Insgesamt sind 11 weiße Sorten für den Armagnac zugelassen. Jedoch haben neben dem Uni Blanc nur noch die 3 Rebsorten Baco Blanc, Colombard und Clairette eine erwähnenswerte Bedeutung. Alle diese Rebsorten erbringen alkoholschwache und säuerlich schmeckende Weine, die für die Destillation geradezu ideal sind. Die natürliche Spontangärung erfolgt ohne Zusatz von Hefen, Schwefel oder Zucker. Nach etwa 10 bis 17 Tagen entsteht ein säurestarker Wein mit einem Alkoholgehalt von 8 bis 9,5 Volumenprozent. Vor dem Destillieren dürfen Kräuter, Nüsse und Pflaumen zugesetzt werden. Und auf zu Punkt 5, dem Destillationsverfahren. Die Maison Samalon verfügt über eine besondere Destillerie, die für die Region außergewöhnlich, möchte fast sagen einzigartig ist. Sie besitzt 4 über 100 Jahre alte Armagnac-Brennblasen sowie 4 Charentaiser-Brennblasen. Die traditionelle Herstellung von Armagnac erfordert viel Erfahrung und eine ständige Kontrolle des Geschmacks während des gesamten Destillationsprozesses. Um die hohe Präzision zu gewährleisten, werden die Schnitte, das Trennen von Vor- und Nachlauf, nicht standardisiert, sondern basieren auf den regelmäßigen Verkostungen durch den erfahrenen Destillationsmeister des Hauses Samalon. Der große Unterschied zum Cognac besteht in der Brennmethode und nachfolgendem Ausbau. Das war aber nicht immer so. Bis vor der Reblauskatastrophe wurde, so wie beim Cognac, mit dem fraktionierten Verfahren, dem Pot-Still-Verfahren, gearbeitet. Doch dann setzte sich das kontinuierliche Brennverfahren durch. Dieses wurde schon um 1830 vom Destillateurmeister Coffee perfektioniert und 1936 zum einzig zugelassenen Brennverfahren für den Armagnac verordnet. Bei dieser angewendeten Methode, Methode Armagnac, beziehungsweise dem System Alambic Armagnacé, werden Rohbrand und Feinbrand in einem einzigen Brennprozess kombiniert. Hierzu dient eine Rektifikationskolonne, ein Apparat zur Trennung der verdampfbaren Komponenten, der die verdampften Bestandteile durch Abkühlen wieder verflüssigt. Dieser befindet sich zwischen der Brennblase und dem Kondensator. Dabei wird der Armagnac zwar zweimal erhitzt, aber nur einmal einer Destillation unterzogen. Was das für den Brand heißt, kann sich jeder von uns vorstellen. Und das merkt man, wenn man diesen Samalon XO im Glas hat. Angefangen mit der Bernsteinfarbe, mit leicht bräunlichen Reflexen, dieser Brillanz im Farbbild, über diese elegante Nase, man kann sie nicht anders beschreiben als elegant. Leichte Vanille, feine Gewürze, unlaut, aber nicht leise, facettenreich und macht unfassbar neugierig und am Gaumen sehr rund. Er schmeckt, wenn man das in Worte kleiden kann, großzügig, mit weichen Tanninen und einem ewig lang wahnsinnig milden Abgang. Und ich finde, Armagnac wird viel zu selten mit Speisen
Speisen kombiniert. Dieser Bassamagnac XO aus dem Hause Summerlin ist perfekt. Zwar auch nach dem Abendessen, aber warum nicht zu einem Fruchtschokoladendessert? Da säurelastige Früchte wie Himbeeren oder Zitronen perfekt durch die Charakteristik des Armagnacs ausgeglichen werden. Er genügend Kraft hat, um der Schokolade entgegenzutreten und das Ganze wunderbar bereichert. Danke für dieses so besondere Produkt, für dieses Genusserlebnis und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Ich finde allgemein aber auch die Wahrnehmung, dass du als Sommelier gewünscht bist. Also wenn jemand zu dir im Restaurant kommt, ins Restaurant kommt oder eben dort sitzt, dann bist du jemand, der sehr gern gesehen ist. Im Handel hat man meistens die Situation, dass man nicht unbedingt in dem Sinne gewollt ist, natürlich gelegentlich auch, aber man muss sich mehr oder weniger anbieten, was du als Sommelier nicht musst. Und dieses Mindset komplett neu aufzusetzen, ist unglaublich schwer.
Richtig, das ist aber das, was wirklich wenige, glaube ich, in der Tragweite auch verstehen. Der Gast, der bei dir im Restaurant ist, der hat schon entschieden, dass er von dir etwas trinken wird. Der hat schon an dem Tag, an dem er die Reservierung macht, weiß er, er wird sich vom Silvio Nietzsche etwas einschenken lassen. Ansonsten wäre er in dem Fall bei dir, zum Beispiel zuletzt in der Weinkulturbar, hätte er nicht reserviert. Ganz im Gegenteil, ist bei dir in dem Fall auch gekommen, weil du da bist. Das ist jetzt im Handel eine komplett andere Thematik. Ja klar, du bist Bittsteller und ich habe das Glück, dass ich viele meiner, meiner Partner auch als Freunde bezeichnen kann. Und dann habe ich das Glück, dass ich da öfters mal telefonieren kann, öfters mal vorbeischauen kann, als das jetzt ein allgemeiner Weinhändler kann, der definitiv da reiner Bittsteller ist. Ja, das ist klar. Und das ist eine Herausforderung, gar keine Frage. Aber dieses Netzwerk baut man auf, dieses Vertrauen baut man auf und das wächst Stück für Stück. Aber gerade diese Resonanzthematik ist etwas, was hart ist, weil am Ende des Tages oder am Anfang schwierig ist, weil am Ende des Tages ist das Restaurant die Bühne, zumindest habe ich sie als solche interpretiert und habe jeden Tag oder jeden Mittag, jeden Abend diese Bühne versucht zu nutzen, einen perfekten Service, ein perfektes Erlebnis für den Gast darzustellen, zu bringen und natürlich auch mich selbst ein klein wenig weiterzuentwickeln. Klar, und das ist heute anders, deutlich anders.
Wenn du noch einmal die Chance hättest, für einen Tag, eine Woche, einen Monat in irgendeinem Restaurant in der Welt tätig zu sein, egal zu welchem Zeitraum oder in welcher Zeitepoche, welches wäre das?
Okay, du hast die Zeitepoche reingebracht, das ist cool. Also ich wäre sehr gern mal in der Frühphase des Tantras gewesen. Würde mich super gerne da mit Herrn Witzigmann über die Weine unterhalten. Das wäre bestimmt schön gewesen. Mir ist letztens ist mir eine Wilsberger-Edition, dieses Gourmet gab es damals mal, die glaube ich jährlich rausgekommen oder vierteljährlich rausgekommen sind.
Vierteljährlich, genau.
Da habe ich mir vierteljährlich, genau. Mir ist das erst in der Spätphase mal in die Hand gefallen und ich habe mir jetzt mittlerweile die gesamte Selektion, die gesamte Edition zusammengekauft in einzelnen Antiquariaten. Also es funktioniert, das ist echt gut. Und wenn du da durchblätterst aus den 70er Jahren, das ist grandios, das ist eine Zeitreise, fantastisch. Und wenn du das siehst, natürlich diese alten Gerichte, dieses teilweise auch noch gar nicht perfekte, was wir natürlich heute mit unserem verklärten Blick auf die Historie haben, gar nicht darstellen können. Das ist großartig. Und da wäre ich gern mal in so einem Restaurant in der Frühphase, sich das anzuschauen und da auch zu sehen, was werden da für Weine empfohlen, was wird da für einen Stil zelebriert. Ah, das wäre cool. Ja, das wäre stark. Hätte ich Bock drauf. Aber das geht natürlich nicht, funktioniert nicht. Deshalb. Ich weiß nicht, ob ich heute in ein heute zeitgemäßes Restaurant gehen würde. Ich würde mir lieber einen anderen Platz aussuchen. Warum nicht im Weißen Haus? Also lieber mal in so einen komplett abstrakten, für uns unerreichbaren Platz. Und wenn ich einen Wunsch frei habe, ja, warum nicht mal in die Kantine der kommenden Präsidentin zu gehen und dann einen guten Champagner auszuschenken? Ah, hätte ich Bock drauf, ja.
Bei dir selber im Restaurant, wie wichtig war der Service selber? Also empfehlen ist klar, Kommunikation ist ganz wichtig, aber hast du dir jemals Gedanken oder intensive Gedanken um den Service gemacht, versucht ihn zu perfektionieren? Welche Parameter waren da wichtig? Was ist für dich too much? Welchen Stellenwert hat der Service?
Services haben wir jeden Tag. Wir haben jeden Tag unseren Service vom Mittag zum Abendservice uns versucht zu verbessern. Denn du hast es selbst erlebt und Monsieur Thoman, unserem sanften Diktator, war es natürlich so, dass Fehler jetzt nicht unbedingt ein zweites Mal zu machen sind. Jeder darf seinen Fehler machen, aber den machst du halt auch nur einmal, kein zweites Mal. Und das heißt, wir haben tagtäglich daran gearbeitet, dass wir unseren Service verbessern. Wir waren nie perfekt. Es gibt keine Perfektion, aber wir haben immer versucht, dieses zu erreichen. Und also ganz klar, Service, der Service-Gedanke ist die ganz klare Nummer eins. Was dann das Einzelne drumherum ist, ob jetzt jeder, du sagtest Firlefanz, ob du jetzt jedes Glas vinieren musst, um damit den besseren Service zu machen, was wir übrigens im Lehrbach nicht gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es zu euren Zeiten noch war, aber das war so, als ich in der Gastro angefangen habe, in der Bülow haben wir jedes einzelne Rotweinglas viniert. Ja, das habe ich dann in einem Restaurant, wo ich danach war, als Standard wahrgenommen. Ich dachte, das muss man so machen. Ich bin angeguckt worden und gesagt, wir polieren unsere Gläser richtig. Wenn du die weiter schmutzig machst, fliegst raus. War ganz witzig. Das ist halt, je nachdem, in welchem Haus du warst, natürlich anders interpretiert wird. Ja. Aber das ist sicherlich etwas, was du nicht unbedingt machen musst. Wir haben es damals so wahrgenommen. Es hat seine Zeit, gehabt. Wir haben es überlebt, wir haben was Neues gemacht. Service entwickelt sich immer weiter und das, was in den 90ern oder auch in den 2000ern großen Kloschenservice, Tablettservice, Tranchieren am Tisch noch Standard war und mittlerweile sicherlich auch aufgrund der Personalsituation mittlerweile eher eine Seltenheit geworden ist, was nicht heißt, dass es nicht irgendwann wiederkommt, aber das ist ja aktuell auch teilweise leider nicht mehr der Fall. Punkt.
Was ist für dich da elementar? Also beim Weinservice selber, wo sagst du, das muss sein? Also sprich Korken an den Tisch schleppen oder jeden Wein dekantieren oder also gibt es Sachen, wo du nicht drauf verzichten möchtest?
Korken an den Tisch schleppen, ist das so schwer? Nein, also wir haben wir haben den Korken damals auch nicht präsentiert. Nein. Das habe ich in einem Restaurant haben wir das gehabt, dass wir es auf dem Guéridon am Beistelltisch hatten, für den Fall, dass der Gast nachgefragt hat. Und auch im Lehrbach haben wir das mal dem einen oder anderen Gast zeigen müssen. Gerade wenn es dann hochwertig war, dann machst du es automatisch, weil wir die Flaschen zumindest in unserer Phase nach dem Umbau des Restaurants zum Gourmet-Restaurant Lehrbach haben wir das in der Servicestation aufgemacht, nicht mehr am Tisch, jeden Einzelnen. Das heißt, dass der Gast dann zwar seine Flasche in der Entfernung gesehen hat, aber wenn ich dann die Flasche in La Tasche verkauft habe, dann habe ich den Korken automatisch auch mitgebracht. Einfach auch als, als Zelebrierung der ganzen Situation. Aber das würde ich jetzt nicht für jeden Gutswein machen müssen. Mit Sicherheit nicht. Was ist elementar? Sauberes Glas, ein perfekt temperierter Wein, eine Karaffe, wenn sie notwendig ist. Nicht jeder Wein braucht eine Karaffe. Wir haben deutlich mehr Weißwein karaffiert als Rotwein dekantiert. Weil wir in der Situation waren, dass viele Weißweine wir gezwungen waren, auch schon nach 5, 6 Jahren auszuschenken und sie dann noch in der Babyspeckphase waren, damit ich eher den Reifevorteil brauchte, also habe ich die Weine karaffiert. Dekantieren wurde ich, je älter ich im Restaurant wurde, habe ich umso weniger dekantiert. Heute dekantiere ich daheim zur Hälfte weg, einfach um zu wissen, okay, wie ist der Wein in 4, 5 Jahren, aber ich mache, weiß Gott, keine Karaffierung bei jedem einzelnen Wein.
Über was freust du dich, wenn du selber Gast im Restaurant bist, wenn das gemacht wird oder irgendein bestimmtes Tool eingesetzt wird oder irgendein Add-on im Servicebereich?
Worüber ich mich freue, wenn ich als Gast wahrgenommen werde und gefragt werde, wie ich es denn gern hätte. Das ist schon mal der erste Punkt. Das fände ich geil. Wird ja jetzt nicht von jedem gemacht. Da wird der Wein ungefragt dekantiert, wo ich so denke, okay, kann man machen, muss man nicht. Finde ich dann natürlich, ist nett gemeint, aber ich würde mich freuen, wenn man den Gast damit reinnimmt. Wir haben es zumindest immer gemacht oder versucht immer zu machen. Ich weiß nicht, ob es nicht, dass jetzt sich ein Gast meldet. Du hast mich nicht gefragt vor 20 Jahren. Weiß ich nicht. Ich würde lieber den Gast fragen und sagen, worauf haben sie Lust, wie sollen wir es machen und dann die Option anbieten. Ja. Und dieses Teildekantieren, das finde ich eine sehr schöne Geschichte, weil wir dann einfach auch die Möglichkeit geben, diese Experience dem Gast zu geben, was ist mit dem Wein, wenn er jetzt ganz frisch aus der Flasche kommt, was ist mit dem Wein, wenn er dekantiert ist und vielleicht schon mal 5 Minuten mehr Luft bekommen hat. Ich bin ein großer Fan, zum Beispiel Schraubverschlussweine Sturz zu karaffieren. Die Reduktion des Schraubverschlusses gerade bei jungen Weinen ist extrem hoch und wird oftmals nicht erkannt und dann ist der Wein verschlossen zu und es macht keinen Spaß und dann kommst du auf das letzte Glas eine Stunde später und sagst, boah, jetzt ist der Wein gut. Super, hättest du das mal eine Stunde eher gesagt, da hätte man den Wein karaffiert. Nein, das sind die Sachen, die ich dann gerne nutze.
Ist das manchmal aber auch nicht...
Too much, weiß ich nicht. Nee, du hast gefragt, ob irgendwas zu viel ist. Ja, wir hatten es ja gerade angesprochen, also diese Vinierungsthematik muss nicht sein. Nimm den Gast als Gast wahr und versuch das zu bringen, was der Gast wünscht, mit einem perfekten Service, dann ist doch alles gut.
Sturzdekantieren bin ich, oder Sturzkaraffieren bin ich auch ein Riesenfan von. Viele betrachten es aber relativ kritisch, weil sie den Wein als zu sensibel empfinden, ihn so mehr oder weniger brutal in die Karaffe zu hauen. Wie gehst du damit um?
Ja, es kommt ja auf den Wein drauf an. Habe ich jetzt einen ganz jungen Wein gerade gefüllt und ich muss ihn an dem Tag entscheiden, kaufe ich ihn oder kaufe ich ihn nicht, dann nehme ich mir ein Glas ab, probiere das Glas und lasse ihn parallel in den Dekanter laufen, wie viel Luft ich dazu gebe oder nicht, bleibt mir doch selbst überlassen. Natürlich ist der Wein in einer gewissen Art und Weise ein fragiles Gebilde und es der Grund, warum ich ihn karaffiere, ist, weil ich weiß, dass er das ist. Deshalb kippe ich ihn in die Karaffe. Das ist einer der Gründe. Damit ich sehe, was passiert mit diesem Wein, wenn er mehr Reife, mehr Entwicklung dazu bekommen hat. Und ich muss ihn ja nicht sturzkaraffieren, ich kann es ja auch etwas vorsichtiger machen, sodass er einfach nur den Sauerstoff Kontakt hat und vorsichtig reinkommt. Ich habe aber auch schon Sommeliers vor mir gehabt, die haben einen 10 Jahre gereiften Champagner-Sturz karaffiert. Da drehe ich dann durch. Das finde ich dann doof. Das gefällt mir gar nicht. Ja, weil das sind Sachen, die haben sich Mühe gegeben, dass sie da wirklich eine feine Perlage in die Flasche bekommen hatte. Und am Ende nimmst du mir diese Erfahrung, nimmst du dem Winzer die Fähigkeit des Winzers aus diesem Wein heraus, genau das zu erreichen und machst mir daraus einen Stillwein. Nee, möchte ich nicht. Das hatte ich einmal im Restaurant, das fand ich nicht so cool. Hat mir nicht gefallen.
Champagner niemals karaffieren oder explizit, wenn die Perlage noch aktiv ist oder eben den Schaumwein auszeichnet?
Ich habe es ein, zwei Mal gemacht. Ich hatte keinen Vorteil daraus erkennen können. Das heißt nicht, dass es nicht vielleicht für den einen oder anderen besser ist. Ich mache es nicht. Ja. Ich nehme gerne mal ein größeres Glas. Also Champagnergläser gibt es bei uns sowieso nicht mehr. Etwas weiteres Chardonnay-Glas oder die Universalgläser sind eigentlich perfekte Champagnergläser.
Hast du Lieblingsgläser? Oder freust du dich, wenn du die und die Marke in einem Restaurant siehst?
Also es gibt natürlich... Es ist so eine Suggestion, dass ich eine gewisse Erwartungshaltung habe, wenn ich in ein Restaurant gehe, dass ich ein sehr wertiges Glas bekomme. Ich freue mich über jedes Restaurant, wo ich oder auch beim Winzer teilweise stehe und ein Salto-Glas bekomme, dann Salto Universal bekomme, freue ich mich, weil das Glas ist, aus dem ich üblicherweise verkoste und ich demzufolge dieselbe Bühne wieder für den Wein habe. Es gibt aber auch immer noch das ein oder andere Weingut, was sehr dickwandige, maschinengefertigte Gläser hat, wo ich mich frage, warum sie das tun, weil sie in dem Moment leider Geld sparen wollten und dann aber ihr eigenes Produkt nicht optimal darstellen, für was sie ja gelitten und geblutet haben im Weinberg und Keller. Und da würde ich lieber sagen, Freunde, investiert das Geld. Ich weiß, es ist unglaublich teuer und der Bruch ist ärgerlich, aber vielleicht bieten wir einen Online-Workshop fürs Gläserpolieren an, dann brecht auch weniger Gläser kaputt. Ja. Entschuldigung. Oftmals gehen die Gläser ja nicht kaputt, weil sie runterfallen, sondern weil sie falsch poliert werden. Und dann ist das eher die Situation. Und ja, Salto ist toll. Ich finde auch die neue Spiegelau-Serie großartig. Josephinenhütte ist super, aber ich kann nicht meinen Schrank aller 2 Jahre ausräumen und die neue heiße Klasse einräumen, unabhängig davon, dass es auch viel Geld kostet. Mach es einfach auch. Von der Nachhaltigkeit keinen Sinn. Wenn die Gläser kaputt sind, werde ich mir irgendwann überlegen, mal was anderes zu holen, aber aktuell fahre ich mit Salto großartig.
Ist für dich die logische Entwicklung, weil du gerade Weingut erwähnt hast, irgendwann mal Winzer zu werden? Hattest du den Wunsch jemals?
einmal einen Anruf an alle, wenn ich irgendwann zu euch sage, ich möchte Winzer werden, schlagt mir einfach ins Gesicht. Nein, natürlich nicht. Definitiv nein. Nicht, niemals. Nein, das ist, das heißt nicht, dass man nicht mal einen, also wir haben ja in der Vergangenheit auch gemacht, mal einen Eigenwein mit einem Winzer gemacht, aber ganz ehrlich, was haben wir da gemacht? Wir haben Fass ausgewählt und haben gesagt, ja, 10% mehr Riesling in dem Weißburgunder wäre super oder nicht, aber ja, das hat ja mit Weinmachen nur wirklich herzlich wenig zu tun. Also ich bin kein Önologe und ich werde mir niemals anmaßen, auch nur ansatzweise ein Verständnis davon zu haben, wie ein Weinberg anzulegen ist oder wie ein Keller, wie im Keller gearbeitet wird. Wenngleich ich das von der Theorie alles gelernt habe, ist die Praxis nochmal eine ganz andere Thematik. Das ist ähnlich, wie wenn ich sagen würde, Mensch, ich kann ganz gut Fußball spielen mit meinen Kumpeln, mit meinen Freunden im Hinterhof, wie wir das als kleine 14-Jährige gehabt haben, ich werde als nächstes Profi. Ja, das wird nicht funktionieren. Das ist ein schöner Traum, aber mehr auch nicht. Und ich glaube nicht, dass Winzer sein ein Traumberuf ist. Ich glaube, das ist von dem, was ich als Praktiker erleben durfte, das ist richtig harte Malure, das ist ein richtig intensives Thema. Ich glaube, wir haben uns als Sommeliers gerade im Restaurant den besten Part der Weinwelt ausgewählt, indem wir nämlich die Weine idealerweise einkaufen können. Das Ganze zahlt unser Arbeitgeber, außer wir sind selbstständig, aber dann habe ich die Eigenverantwortung, dass ich dann die richtigen Weine einkaufe und das werde ich dann als ausgebildeter Sommelier natürlich auch können. Und ich kann die Weine verkosten, ich kann sie in die, auf die perfekte Bühne präsentieren, optimal schön im Restaurant zum optimalen Gericht den Gästen einen tollen Abend damit machen, das ist doch der beste Platz dafür. Da muss ich nicht anfangen, mich selbst an der Mosel um die Weinstöcke bewegen und jeden einzelnen Stock bearbeiten. Das mache ich gern mal bei Freunden und bin aber auch immer froh, wenn ich die 2 Tage überlebt habe, weil das ist echt hart. Und ich ziehe meinen Hut davor, dass die Damen und Herren das machen und man kann das nicht oft genug, gerade für die Handwerksbetriebe, oft genug Lob und Danke sagen, dass sie das tun, weil ansonsten hätten wir diese Weine nicht im Glas, ohne dass sie dafür gelitten hätten. Ja, also Hut ab, dass sie das machen.
Gibt es für dich noch ein Leben ohne Wein?
Das gibt es immer wieder mal, einzelne Tage, aber ein ganzes Leben, nein. Also ich lebe davon und damit und ich hoffe, dass ich immer in meinem Leben die Möglichkeit habe, gute Weine zu genießen, dass niemals irgendwann ein Arzt sagt, jetzt reicht's zu viel. Deshalb tue ich auch alles dafür, dass ich A, nicht zu viel trinke und B, genug Ausgleich habe, dass ich das möglichst so lang wie möglich machen kann. Denn wie wir schon eingehend gesagt haben, ist Wein vor allem Gesellschaft. Ich liebe die Gesellschaft um den Wein und mit dem Wein und hoffe, dass ich das bis zum letzten Tag genießen kann.
Und wenn du mal keinen Wein trinkst, gibt es für dich ein Getränk, was dem Wein gleichkommt? Also in der Tiefe, in der Komplexität, im Anspruch, in der Freakigkeit? Oder ist Wein einzigartig?
Also in unseren Hemisphären ist sicherlich Wein da in einer gewissen Art und Weise einzigartig. Stellst du dieselbe Frage in Japan, wirst du die Antwort auf Sake bekommen, was ich komplett nachvollziehen kann, was fantastisch ist. Da hatte ich auch das Glück, dass ich in Tokio während der WM 2013 und danach habe ich noch eine Woche dran gehangen, großartige Sake verkosten durfte, mir auch 2 Brauereien anschauen konnte. Ich habe unter anderem meinen eigenen Jahrgang als Sake verkostet, gereift. Das echt? Ist ein großartiger, aber eine eigene Welt, ja, und die wir hier punktuell sicherlich ankratzen und es gibt ja mittlerweile auch den Sake-Sommelier. Ich glaube, dass die Yoshiko Ueno Müller von mit ihrer Firma sehr, sehr viel tut und ganz, ganz viele Sommeliers abgeholt hat, eben in diese Welt auch einzutauchen, um das wirklich in Gänze zu verstehen. Glaube ich, unterstelle ich, musst du wirklich auch mal eine längere Zeit da verbracht haben, um das auch wirklich am Ende leben zu können, weil es ein eigener Kosmos ist. Und ähnlich betrifft das Ganze natürlich auch die gesamte Tee und wir können es weiter treiben, auch Kaffeeproduktion. Das geht genau in dieselbe Schiene hinein. Aber dafür musst du in diesem Metier drin sein, das in die Tiefe auch erleben und leben. Und da reicht das, was wir in der Sommelier-Schule lernen und in unseren eigenen Weiterbildungen machen, glaube ich, nicht aus.
Finde ich sehr interessanter Ansatz. Findest du, das ist beim Wein genauso, dass man um ein Weingebiet richtig intensiv zu fühlen, dass man in dem Gebiet mal eine längere Zeit verbracht haben muss? Oder geht es beim Wein auch theoretisch?
Nein, also das geht nicht theoretisch. Du musst in den Regionen stehen, du musst in den Weinbergen gewandert sein, du solltest idealerweise möglichst viel gesehen haben, um es am Ende zu um am Ende auch das Bild in der Komplexität zu greifen. Wir hatten vorhin gerade über De Martino gesprochen. Als ich 2011 in Chile war, 2011 war es, glaube ich, in Chile war, habe ich das Land das erste Mal bereist und habe auch verstanden, wie sie ticken, was sie, also ich unterstelle, ich habe verstanden, was die Winzer damit bezwecken und wie der Stil ist. Und das Gleiche war logischerweise auch, also für mich auch logischerweise in Südafrika, wenn du im Swartland warst und gesehen hast, wie die Reben da wachsen, wie heiß, wie trocken es da ist, dann hast du auch volles Verständnis dafür, dass da so unglaublich viele 13,5 Volumenprozent und trotzdem getrunkene, kraftvolle und gleichzeitig puristisch elegante Weine entstehen. Und das kannst du weltweit weiterziehen. Das ist in meiner Lieblingsregion Douro der Fall, die ich zum Glück öfters bereisen kann. Das ist grandios. Und wenn du da drin stehst in den Weinbergen, wenn du die Weine da verkostest, wenn du mit den Winzern ins Gespräch kommst, wenn du die Sachen gereift probierst, dann lernst du es. Das heißt aber nicht, dass ich in jedem einzelnen Weinberg auch arbeiten muss. Das schaffe ich nicht, möchte ich auch nicht.
Gab es mal einen Weinladen, der dich beeindruckt hat? Also was war so der genialste, entweder Weinbar oder Weinhandel oder sonstiges, wo du am liebsten eingezogen wärst?
Naja, also als Läden gab es vor Jahren, ich weiß gar nicht, ich glaube, die gibt es auch noch, ich weiß nicht, ob die noch am selben Platz sind. Als ich in Paris war, bin ich in das Lavinia reingelaufen. Das war damals über 3 Etagen aufgebaut, komplett klimatisiert. Ein unglaublicher, also für meine Begriffe damals, unglaublicher Schatz an sämtlichsten Weinen der Welt, die da aufgefahren wurden, auch in extremer Jahrgangstiefe. Aber wie gesagt, ich war lange nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob sie es noch haben. Was mich dann später mal begeistert hat, als ich es finden konnte, das war Hedonismenwein in London. Unglaublich, was da zusammengesammelt wurde. Fast schon vulgär viel, also auch in unerschwinglichen Preisdimensionen. Und sämtliche Flaschenformate, das ist unglaublich. Also kann man nur sagen, Hut ab. Aber gut, das Geld wurde nicht mit Wein verdient, von daher war es offensichtlich möglich, das Geld da auch entsprechend in Wein zu investieren. Und das ist so. Aber das ist dann sicherlich einfacher. Aber zum Beispiel, wir haben im Zuge des Advanced-Trainings immer relativ viel Zeit in London verbracht und sind sehr, sehr gerne in die Kensington Wine Rooms reingefallen. Das ist ein im Prinzip eine kleine Bar, kleiner Weinladen, wo du dir nur ein Glas holst und dann werden sämtliche Weine, die sie da präsentieren, das sind im Regelfall so um die 150, 200 Weine, die sind alle in dem Automatiksystem hinter Glas verbaut. Du holst dir deine Karte, lädst da deine 100 Pfund drauf und jeder baut einen Sechserflight für den anderen auf, sodass wir da sehr, sehr schnell sehr, sehr viel gerade fürs Verkostungstraining machen konnten. Das war in der Phase sehr, sehr cool. Ist jetzt vielleicht nicht der Laden, wo du dein erstes Statement hast, aber wo du wenn es um das Thema Wein in Tiefe geht, viel, viel Spaß haben kannst und Freude haben kannst.
Genialer Gedanke.
Aber ich war auch letztens begeistert, als ich endlich wieder mal in Barcelona war und in der Bar Brutal war und mich von dem Vibe und der Dynamik, dem Druck, den der Laden auch ausstrahlt, habe begeistern lassen. Das war ziemlich cool. Und gleichzeitig trotzdem extrem herzlich. Die Sommeliers, die da tätig sind, haben uns an dem Abend echt extrem gut abgeholt und abgefüllt. Ja, war stark. Erfolgreich.
Was war jemals deine größte und kleinste Weinkarte, die du bespielt hast?
Ja gut, da war ich vielleicht nicht in der Hauptverantwortung, aber die kleinste, meine ich, war die vom Zweitrestaurant im Brandenburger Hof im Wintergarten. Ja. Das war auf dem ersten Blick eine kleine Weinkarte. Das war im Prinzip ein One-Pager von und hinten, weiß-rot, zum Drehen. Mhm. Das Coole an der Karte war, dass wir durch die Ausrichtung der Quadriga auf die von uns zitierte deutsche Weinkarte natürlich extrem viel Anführungsstrichen Altwein hatten. So Petrus aus den 70ern, alte Burgunder, die wurden ja jetzt nicht besser, wenn die einfach nur im Keller liegen. Also haben wir die da auf die Karte punktuell immer mit draufgeschrieben, so als, nice. als Spezialempfehlung oder wie auch immer. Mhm. Und damit haben wir diese Weinkarte sehr dynamisch, sehr oft gewechselt, haben diese Position auch zu bewegen, aber auch war das cool, weil wir damit eine sehr fokussierte und trotzdem auf so knapp 50, 60 Positionen reduzierte Weinkarte gestaltet haben, die trotzdem eigentlich alles abgebildet hat. Und das war so vom Einstiegswein, vom Einstiegsortswein bis zum Grand Cru war da alles drauf. Du konntest da mit 20 Euro rauslaufen, konntest aber auch 5.500 Euro ausgeben. Und das war, fand ich ganz spannend in der Zeit. Ich weiß nicht, ob sie das dann später weiterverfolgt haben, nachdem wir die großen Sachen ausverkauft haben, aber das war cool. Auch die Karte in der Bülow, im Ausbildungsbetrieb, die war zwar super klassisch, Italien, Spanien, extrem viel Frankreich. Die deutschen Betriebe sind witzigerweise die, die mich mein ganzes Leben, mein ganzes Weinleben mitbegleitet haben. Ich kann mich an Kuhn erinnern, ich kann mich an Breuer erinnern, ich kann mich an Chibi Becker erinnern, der da drauf war, Kohle Rupprecht. Das waren alles die Weine, die wir die nächsten Jahre auch eigentlich überall mit drauf hatten. Und trotzdem war die Karte überschaubar. Ja, und die größte Karte, ja klar, weißt du selbst, das war die im Lehrbach. Ich habe zwar dafür gesorgt oder sorgen müssen, dass sie kleiner wurde. Das war damals so ein bisschen die Krux, die Herangehensweise der Direktion, dass wir von den 1200, 1250 Flaschen, die ich hatte, als ich sie übernommen habe, sind wir dann, glaube ich, runter auf so knapp 900, 950. Mhm. Ja. War aber auch der Zeit geschuldet.
Wenig ist.
Nein, das ist nicht wenig. Wenn wir ehrlich sind, ich glaube, wenn du eine Karte von Grund auf neu aufbaust und du nicht auf Altbestand zurückgreifst und die betriebswirtschaftliche Verantwortung, Achtung, dahinter hast, da wirst du auch die Hölle tun, von heute auf morgen 2000 Positionen auf der Karte zu bauen. Ja. Das wächst ja Stück für Stück. Sowas wächst ja mit sich organisch, mit der Zeit organisch mit.
Über welche Größe freust du dich, wenn du selber Gast bist? Also wenn du eine Karte bekommst, findest du es mega cool, wenn du eine 5000 Positionen Weinkarte oder sagst du, mir reichen 20 Positionen, dann brauche ich nicht so viel lesen oder sind es 400, 500? Also was findest du ist eine ideale Größe, wenn du im Fine Dine oder im weinorientierten Lokal bist?
Mir würden 3 Positionen reichen, wenn es die 3 sind, die ich an diesem Tag trinken würde. nein, natürlich, es gibt es nicht. Aber wir haben ja immer die Krux. Einerseits wollen wir gerne als Restaurateur, als Sommelier eine möglichst perfekte, spannende, ausgewogene, großartige und interessante Weinkarte gestalten, die innerhalb unseres betriebswirtschaftlichen Rahmens ist. Guck dir die Karte, deine alte Karte war grandios, alt war der falsche Begriff, aber deine Karte war grandios. Oder auch die vom Billy im Nobelhart. Es ist eine Karte, da knie ich nieder. Es ist grandios, es ist einfach State of the Art. Und gleichzeitig ist diese Karte im Handling als für den Gast schwierig, weil ich habe ja jetzt vielleicht, ich komme wieder zu dem Thema, ich habe mein erstes Date, ich habe da wirklich keine Lust, mich oder auch nicht die Zeit, nicht die Konzentration, mich in Tiefe eine Stunde mit dieser Weinkarte auseinanderzusetzen. Und ich gebe es mittlerweile gerne auf, suche ganz schnell durch, worauf habe ich Lust, frage eher den Tisch ab als die Karte, was wollen wir trinken und suche dann in diesem Segment, weil ansonsten gehst du ja kaputt, weil du wirst nicht fertig. Ja? Und das strengt an und dann ist es halt wichtig, dass der Sommelier das erkennt und dann da gut mit reingeht. Ich glaube, ich würde sehr gerne eine Weinkarte mit so 100 Positionen haben, die aber trotzdem spannend ist, die nicht nur dreistellig anfängt, sondern auch etwas hat, wo ich am Dienstagmittag eine ehrliche, geile Flasche Wein trinken kann. Ja, und aber genauso am Samstagabend auch Spaß haben kann. So.
Ist ja nicht nur die Situation, wenn man das erste Date hat, sondern manchmal eben auch, wenn man mit Freunden, mit seiner Frau unterwegs ist, dass man dort nicht für eine Stunde gefesselt ist, um den richtigen Wein zu finden. Also ich finde auch,
Denk an Geschäftsessen. Du lädst ein, bekommst als Gastgeber die Weinkarte und sollst jetzt weiter durch das Gespräch führen. Ja. Ich schaffe das nicht. Ich habe diese Multitasking-Fähigkeit definitiv nicht. Ich kann nicht ein konzentriertes Gespräch über Zahlen und Philosophien und Sonstiges halten, wenn ich parallel ein Wein auswähle. Das geht nicht. Ja. Keine Chance. Ich habe das damals im Lehrbuch gelöst, indem ich auf die erste Seite eine Liste der vermeintlichen Top 10 Weine der Weinkarte geschrieben haben. Mhm. Und da haben wir quasi ein Segment aus Weiß, Rot, Rosé und einen Schaumwein gehabt, den wir in diesem Monat pushen wollten. Okay. Der aber so ein bisschen das Menü aufgenommen hat, den Stil des Menüs, was gerade lief, dass man quasi einzelne Weine dazu zu zwei, drei Gängen gangübergreifend wählen konnte, wenn man jetzt nicht die große Weinreise machen wollte. Und trotzdem auch preislich relativ breit gefächert war. Und das haben die Geschäftsleute geliebt. Sie haben die Weinkarte aufgemacht, du hast einmal gezeigt, schaut mal, wenn sie sich nicht so lange mit der Karte beschäftigen wollen, haben wir hier ein paar kleine Vorschläge. Die haben niemals, haben die durch diese Karte geblättert. Die sind auf der ersten Seite geblieben, super, perfekt. Großartig. Das Thema war nach einer halben Minute geklärt. Ich hab den Wein fertig machen können, die waren wieder im Gespräch. Und wir haben das ganze Ding rausgebracht. Die Lorbeeren gebühren nicht mir, ich habe mir das damals beim Jens abgeschaut gehabt. Jens hatte das damals auf einer Weinkarte gehabt und ich habe mir das von ihm da abgeschaut. Das war großartig.
Super genialer Gedanke.
Viel gebracht.
Weinkarte selber, lieber digital oder analog? Also brauchst du was zum
Blättern? Wir waren mal im Lehrbuch kurz davor. Ja. Wir waren im Lehrbuch mal kurz davor, die Karte auf iPads zu ziehen. Ja. Ich bin so heilfroh, dass wir es nie gemacht haben, weil die meisten iPad-Karten, die ich in der Hand habe, hatte in der letzten Zeit zwar funktional waren und ich habe immer einen Wein gefunden, aber irgendwie ist es ein anderes Medium, was mich von meiner Emotion im Restaurant eher ablenkt. Und wir haben schon immer das Problem, dass wir Schwierigkeiten haben, unser Telefon wegzunehmen und jetzt lege ich das Telefon schon mal weg und bekomme dann wieder ein digitales Medium in die Hand, was mich wieder auf eine andere Ebene setzt und aus dem Gespräch rausholt und dann auch. Ich bin froh, dass wir es nicht gemacht haben. So, und ich bin sehr happy, dass wir dann, auch wenn das sicherlich vom Nachhaltigkeitsthema nicht ganz optimal ist, die Karte gedruckt haben. Mhm. Und ja, es waren dann halt 100 Seiten Blatt Papier. Aber wir haben halt immer nur punktuell die Seiten ausgetauscht, wo es wirklich notwendig war. Das ist dann halt im Handling der Karte geschuldet gewesen, dass wir das einzeln machen konnten. Gebundenes Buch ist dann halt schwierig und dann ausstreichen, da war ich kein Fan von, das mag ich nicht. Also haben wir die einzelne Seite ausgetauscht und alle halbe Jahre die ganze Karte. Ist halt viel Baum, ja, schlecht, keine Frage. Aber irgendwo muss es ja transportieren.
Bist du sonst eher ein...
Wenn du mich nach meinem privaten Leben fragst...
Genau.
Entschuldigung, ich wollte deine Frage vorwegnehmen.
Hast du auch.
Sorry, ich hatte es irgendwann schon mal gehört, hast du diese Frage gestellt. Digital oder analog? Also ich bin natürlich digital, wenn es darum geht, dass ich mein tägliches Leben organisiere. Da wäre ich analog schon längst unter der Erde, wenn ich das nicht machen würde. Schweißkalender, ganze Kommunikation, Korrespondenzen sind alle digital. Wenn ich bei mir in die Weinregale ins Bücherregal reinschaue, dann biegt sich das massiv. Ich habe knapp 250 Weinbücher mittlerweile angesammelt, dazu noch ein gutes Dutzend Kochbücher. Nicht, dass ich das alles gelesen oder gar nachgekocht hätte, um Gottes Willen, da würde ich lügen, aber ich liebe Buch. Ich liebe es, im Buch zu blättern. Ich bin auch eher jemand, der das Ganze visuell vor sich haben muss. Du findest bei mir fast kein Buch, wo nicht irgendwo am Rand Notizen sind oder Querverweise sind zu anderen Sachen. Ich habe so gelernt von Tag 1 an, als ich mit Wein angefangen habe, dass ich mir die Karten in die Hand genommen habe, rangeschrieben habe, was dazu wichtig ist. Gerade hier der alte Weinatlas von Hugh Johnson, wo dann Chances später mit eingestiegen ist. Ich habe davon die Zweitauflage. Also wenn irgendeiner die Erstauflage von 71 hat, die suche ich noch. Ich habe ab der Zweitauflage alle. Ist einfach auch schön zu sehen, wie sich die Weinwelt entwickelt hat. Das war früher knapp 1,5 Zentimeter dickes Buch. Mittlerweile ist das eine richtige eigene Enzyklopädie geworden. Und das ist großartig, das zu sehen, wie plötzlich komplett neue, nicht nur Regionen, sondern neue Länder auftauchen und da ins Detail beschrieben werden. Und zeigt auch so ein bisschen, wie die Weinwelt halt immer mehr sich entwickelt. Nicht, dass es die Region früher nicht gab, sondern sie waren halt einfach nicht relevant so und wurden nicht dargestellt. Und das ist einfach schön, dass sich das heute in diesen Büchern sehr, sehr schön darstellt.
Also bist du mehr Buch- als Filmtyp? wenn du 2 Stunden abends Zeit hast, du nimmst dir lieber ein Buch, als du einen Film schaust? Oder wenn beides verfilmt und niedergeschrieben ist, welche Variante würdest du aussuchen?
Ja, also ich lese leider viel zu wenig und wenn, dann Weinbücher. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich einen Roman lesen will, dann schaue ich mir den an. Da bin ich leider sehr, sehr, bin ich ehrlich, bin ich eingefahren. Ich lese Weinbücher, das dann sehr, sehr gern. Letztes große Buch, was echt cool ist, ist vom Yannick Schumann, The New Wine Wave. Ein super geiles Buch, wo er so ein bisschen die alternativen Wege geht und viele Weingüter vorstellt, der ganzen Welt vorstellt, die nicht die erste Reihe spielen, sind natürlich viele Bekannte dabei, aber es sind auch Hidden Treasures dabei, von denen ich noch nie was gehört habe. Und wenn du durch so ein Buch durchgehst, du guckst immer gleich parallel, okay, wann schaffe ich es nach Georgien, wann kann ich dahin? Oh, das wäre geil, das würde ich gerne mehr anschauen. Ne? Und das ist einfach, so macht mir das Spaß, Weine zu lesen. Oder hier ist Simon Wolf, wie hieß es? Amber Revolution, grandioses Buch, wo es um natürlich diese ganze Naturweinszene geht, wo er viel über die Bewegung oder gerade um das Thema Friaul geht und Georgien geht. Und das ist spannend. Nicht, dass ich da jeden einzelnen Wein feiere, aber ich finde es grandios, diese Weingüter so kennenzulernen, um sie dann vielleicht später irgendwann mal vorzubesuchen.
Sich da inspirieren zu lassen. Und ich finde das Buch von Yannick auch großartig. Genau. Also auch die Art, wie er es gestaltet hat, wie es beschrieben wird und so weiter. Also es hat mich sehr, sehr gefesselt und ja, inspiriert.
Ja, vor allem ist es keine Sekunde langatmig. Ich habe das ich habe das quasi abends so zum Runterkommen, jedes Mal ein neues Weingut gelesen. So bist du halt, hast du Zeit, du beschäftigst dich dann zwar lange mit dem Buch, aber du nimmst auch nicht zu viel. Es nimmt nicht zu viel Zeit deines Lebens in Anspruch. Und es ist trotzdem komplette Reset-Taste am Abend. Schön.
Und man lernt und wird unterhalten. Das können wenige Weinbücher. Das finde ich ganz. Ganz interessant und spannend. Gibt es für dich ein Wort, was Wein spiegelt? Also Wein in ein Wort zu kleiden, kannst du das?
In ein Wort. Wein ist ja schon nur ein Wort. und da ist so viel mehr dahinter. Ich würde glaube, wenn ich das in einem reinspiegeln würde, dann wäre das für mich der Oberbegriff Emotion. Weil es ist am Ende des Tages, ist es etwas, was für mich immer emotional ist. Wie wenn die Emotion nicht ausgelöst wird in einem belanglosen Wein oder im Umkehrschluss natürlich einem großartigen Wein, der mich auf einer emotionalen als auf einer rationalen Ebene trifft. Und genauso ist es auch mit dem Winzer. Ob du das willst oder nicht, wenn du den Winzer das erste Mal kennenlernst, wirst du relativ schnell auf der emotionalen Ebene mit dem connecten oder halt auch nicht. Mhm. Und ich glaube, deshalb würde ich eher Emotionen als Überbegriff reinstellen wollen.
Starker Gedanke, finde ich gut. Mhm. Du hast auch einen Wein im Glas, außer den Martino?
Meine Frau hat mir die Flasche heute Morgen aufgemacht.
Ach schön, das ist ja nett von ihr, dir zum Frühstück eine Flasche Wein aufzumachen.
Nein, sie hat sie aufgemacht und stand im Kühlschrank, da konnte ich sie vorhin rausnehmen. Ja. Ich sehe natürlich die Flaschenform in der Socke, aber habe da eine... Ja, okay, cool. Ja, sehr reife Nase. Das ist erstmal geht das in Richtung so eingelegte Zitronen, ein bisschen was von Bananenschale dabei, viel Apfel, so leicht eingemeicht, aber nicht oxidativ, sondern einfach nur reif. Ja. Ein bisschen roter Apfel dabei. Und dann kommt aber sehr schnell etwas Erdverbundenes, etwas Waldboden, etwas Rinde, etwas Würziges und Dunkelblüten. Das ist keine weiße Blüte, das ist etwas sehr Dunkles, etwas Erhabenes. Es wirkt traditionell vom Stil. Okay. Das ist schon, es hat Frische, gleichzeitig aber auch reife Komponenten nebeneinander liegend. Mhm. Weil das mit mehr Luft kommt, wird die Zitrus dann auch wieder etwas frischer. Das geht dann mehr so Richtung Zitrone und weniger das Eingelegte. Die trockene Orangenschale. Ein bisschen Salbei noch dabei. Sehr auskleidend, hohe Säure, zupackender, salziger Körper. Du hast dann wieder diese Aromen, was so ein bisschen in diese Zitrus-Thematik reingeht. Es wird aber wieder eher das Eingelegte, diese kandierte Frucht hier zum dominanten Pol. Dann haben wir sowas leicht an ein Traubenkonfit erinnerndes, also so etwas Reiferes, ohne da jetzt zu sagen, dass dieser Wein hyper, weil es super trocken, ne? Also nicht, dass jetzt der Gedanke aufkommt, dass ich etwas Süßes habe, aber es geht sowas in so eingelegte, konfierte Traube. Und dann haben wir halt die Säure ist das tragende Element, gepaart mit den Unterholzthemen. Wir haben wieder sowas leicht an Gewürze und Kräuter erinnernde. Also ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall mit etwas im traditionellen Gebinde zu tun haben, aus einem kühl geprägten Klima, eben wegen der Säure. Die Säure ist ganz klar kühl geprägt und traditionell ist die. Also es hat etwas, was ich jetzt vor ein paar Tagen auch hatte. Ich hatte Nonnenberg getrunken von 2017, hatte die Theresa eingeschenkt am Montagabend. Mhm. Und das geht in diese Richtung, nur war der Nonnenberg noch ein Touch kühler. Das ist etwas wärmer geprägt. Und aber ähnlich, was so Gebinde, Stilistik und Art angeht. Ja.
Mhm. Ja. Vielleicht du sagst reif, Auto. Zu reif oder?
Nein, das ist aber reif. Das ist jetzt, ich würde sagen, das ist auf dem Punkt. Das ist etwas, was ich jetzt sehr, sehr gerne einschenken würde. Würde ich auch nicht karaffieren. Das braucht keine Luft. Das ist im Glas präsentiert es sich optimal. Es hat jetzt auch ein bisschen Temperatur. Wir quatschen, glaube ich, schon 2 Stunden. Das steht seit 2 Stunden nicht mehr in der Kühlung. Das heißt, das ist jetzt super gut offen. Das ist im Glas so perfekt, ne? Also keine Luftzufuhr mehr nötig. Deshalb, ja, ich habe es im Salto Universal, das passt. Und das ist auf den Punkt. Jetzt dazu einschenken, ein bisschen was du kannst jetzt hier im rohen Fischbereich Sashimi-mäßig sehr, sehr gut arbeiten. Hm. Nicht zu scharf reingehen, also ich will jetzt hier nicht mit eingelegten Imker oder so einen Quatsch machen. Das würde den Wein ein bisschen, glaube ich, aus der Balance bringen, sondern eher mit etwas erdverbundeneren Gemüsen auch, ja. Vielleicht sowas wie Aubergine, die Schocke. Die Schocke wäre schön, ja. Dass man da sowas mit reinbringt, dass du diese Würze wieder mit aufnimmst und nicht zu kopflastig, also nicht zu sehr diese Zitrus-Thematik aufhust, weil der Wein in sich eine gereiftere Struktur mitbringt. Und deshalb würde ich da etwas seitiger reingehen wollen, ja.
Was ich mag, ist die Fülle auf der einen Seite, also schon diese ausladende Nasenfülle, und ich finde aber trotzdem, dass die sehr viele Feinheiten hat. Also dass sich eben doch so ganz zarte florale Noten entwickeln, ein bisschen was Würziges, und dadurch finde ich, macht er neugierig. Aber so dieser erste Moment, wenn du den Wein bekommst, hat er schon so was Imposantes, was einen begeistert, aber nicht sättigt, genau. Oder hat nicht
sehr überbordend. Sehr selbstbewussten, breiten Auftritt im ersten Nasen, im ersten Glas. Genau. Das ist das, was ich mit so diesem traditionellen auch meine, dass der schon breitschultrig ist. Ist eher so, es ist kraftvoll, aber nicht massiv. Weißt du, was ich meine? Das ist eher so, so etwas Sportliches. Sind Muskeln dahinter, da ist so Zehnkämpferstatur, aber kein Kugelstoßer, obwohl der Kugelstoßer natürlich viel mehr Kraft hat. Du weißt, wie ich das optische Bild darstellen möchte. Mhm. Schmale Taille, das ist die Säure, die das zieht.
Ich finde ihn erstaunlich lebensfähig. Also ich habe mir den vor einer Woche mal aufgemacht. Also dass der eine Bestand hat oder eine Konstanz hat, die spektakulär ist. Also ob gleich er jetzt schon so präsent ist, denke ich, dass der
spielt. Eine Woche musst du an der Flasche trinken. Tut mir leid, sage ich dir noch was.
Nein, manchmal ist es wirklich für mich, dass ich Weine mir öffne und die verfolgen möchte. Und sehen möchte, wie diese Weine sich mit einer Makrooxidation entwickeln, was man aus dem Wein noch herausholen kann, wann die Weine manchmal auch zusammenbrechen oder wann die in die Knie gehen. Ich habe teilweise gerade im Lehrbach, weil da habe ich es noch mehr praktiziert als später in der WKB, war ich sehr berühmt dafür. Da war ja links neben der Kasse war irgendwie so ein Regal oben. Da hatte ich immer so 5, 6 Gläser abgedeckt stehen und die standen da manchmal eine Woche oder 2 Wochen, um einfach zu sehen, wie der Wein sich entwickelt. Und das praktiziere ich nach wie vor. Also okay. Dass ich auch, wenn ich irgendwie Weine zu Hause habe, die eigentlich niemals, eben auch in der Gesellschaft oder sonstiges, komplett leer trinke, sondern immer die Weine stehen lasse und sehe, wie die sich nach mehreren Tagen dann irgendwie entwickeln. Also so, sei es ein Fingerhut voll, ja, ganz unten am Boden. Und das finde ich interessant. Man lernt den Wein nochmal von einer ganz anderen Seite kennen und auch die Potenz und die Entwicklungsfähigkeit des Weins nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. Das fand ich bei dem Wein, ja, extrem interessant, dass immer noch mehr kommt. Also du hast direkt am Anfang schon das Gefühl, wow, der ist perfekt, aber die Entwicklung ist großartig.
Was ja dann heißen würde, dass vielleicht Karaffieren doch ein Thema wäre.
Finde ich ja. Also ich finde, es bringt dem Wein sehr, ja, viel. Okay. Es bringt dem Wein sehr viel Feinheit. Also es nimmt ihm so diese Robustheit, okay, es nimmt ihm auch, es lässt die Säure wachsen, lässt die Säure wesentlich harmonischer in den Wein hinein sich entwickeln, ohne zu sagen, dass er jetzt mit der Säure unharmonisch ist. Es gibt ihm eine gewisse Frische, also es gibt auch diesem kraftvollen Körper eine gewisse Frische. Aber es wird noch ein geschmackliches Ganzes, wie so eine Orangenfrucht, wo die Säure dann irgendwann reifer wird und die Aromatik trägt. Und deswegen wäre ich hier ein großer Fan von Karaffieren, aber würde trotz allem ein nicht zu großes Glas nehmen. Ich glaube, aufgrund des Volumens des Körpers neigt man fast dazu, für den Wein ein Burgunderglas zu nehmen. Und ich finde, ein richtig kleines Riesling, so ein frische förderndes Glas, ist für den Wein optimal, weil du den Appetit nochmal ganz anders steuern kannst.
Einverstanden. Sehr gut. Ich werde es beobachten die nächsten Tage. Ich werde das mal machen. Ich weiß nicht, ob der eine Woche bei mir lebt, aber.
Ich wollte jetzt den Tag nicht versauen, wenn du jetzt schon als Tagesprogramm den Wein vorgenommen hast. Aber ja, das Spiel mit den Gläsern ist ganz, ganz reizvoll. Und das macht man eigentlich oftmals viel zu selten, auch im Restaurant, dass man vielleicht irgendwie 2 Gläser für einen Wein serviert und den Wein in 2 unterschiedlichen Gläsern, um den Gast ja auch die Möglichkeit zu geben, zum einen den Wein von verschiedenen Seiten kennenzulernen, als eben auch nochmal anders in die Kommunikation mit dem Gast zu gehen und das Glas einfach zu thematisieren.
Ich stell die praktikable Frage. Ne? Ich verstehe den Ansatz, das finde ich super und natürlich hat das einen tollen, vor allem auch einen eigenen Lerneffekt und auch für den Gast ist das großartig. Nur musst du halt den Praktikablen auch Gedanken dahinter haben. Wenn du das jedes Mal in 2 Gläser einschenkst, ich meine, du weißt es, wie es im Lehrbach war, wie viele Gläser wir nach Service noch zu polieren hatten. Das war ja nicht selten noch 2 Stunden Arbeit, was ja Rex gestapelt im Backoffice stand. Ich mir jetzt vorstellen würde, ich mache das nur an 3, 4 Tischen am Abend noch mehr. Boah, also ich weiß nicht. Nachvollziehbar, komplett an der Praktikabilität, weiß ich nicht, ob das viel Sinn macht. Aber daheim, großartig. Daheim in jedem Fall. Und was wir damals natürlich auch gerne im Lehrbach gemacht haben, ist, dass wir die Gläser über den Service begleitet haben. Wir haben uns immer erlaubt, einen kleinen Probeschluck zu nehmen. Und dann diese Gläser auch über den Abend haben einfach stehen lassen mit Temperatur, unabhängig davon, dass wir auch beide immer noch dann riechen und verkosten wollten. Wenn man ein paar große Weine verkauft hat, dann möchte man den Wein auch ein bisschen erleben und sehen, wie er sich im Glas entwickelt. Und was Weinbekleidungsthemen anging, die haben wir logischerweise natürlich auch immer die Flaschen zum nächsten Tag aufgehoben und aber auch gern mal übers Wochenende das eine oder andere einfach beobachtet. Ne? Da sind natürlich ein paar Weine dann danach in den Ausguss gegangen, weil sie es halt nicht bis Dienstag überlebt hatten. Aber man ist manchmal überrascht, wie viele von den Weinen dann doch tatsächlich noch weiter aufgemacht haben, obwohl man die schon am Samstag aufgemacht hatte.
Ja, ja. Und ja, dran gewachsen sind spannend. Nicht selten. Ja. Ja, 2017 warst du richtig bei dem Wein, also auch wenn er dich an den von Theresa erinnert hat, also das Jahr. Ist,
einfach Zufall, weil das ist jetzt 2 Tage her, habe ich genau, hat sie genau den Jahrgang eingeschenkt gehabt.
Ja.
Das war cool. Also ich hätte es aus dem Kalten vielleicht nicht mal, ich habe gar nicht gecallt, es war nur das, woran es mich erinnert hat.
Ja. Ja. Ich finde aber auch 2017 ist ein sehr prägnantes Jahr. Also es ist ein Jahr, was unter vielen, natürlich jetzt auch neben 18, was ja auch sehr, sehr prägnant war, aber durchaus greifbar und identifizierbar ist auch, ich finde, regionsübergreifend. Magst du es gerne, so mit den Jahrgängen zu spielen oder ist es für dich dann manchmal, wo du sagst, ja, ist gut, lass mal die Kirche im Dorf?
Nein, also ist ja logisch, also logisch ist nicht, Verzeihung, es ist offensichtlich da, wo, und das gehört ja insbesondere das kühle Klima in Deutschland dazu und die Einflüsse, in denen wir hier den Wein wachsen lassen, dazu, dass die Jahrgangsunterschiede extrem groß sind. Und wenn wir so große Jahrgangsunterschiede haben, dann sollten wir die auch spielen, dann sollten wir die auch nutzen und überlegen, wann wir welchen Jahrgang wie einsetzen und zu welchem Gericht. Und ja, das ist ja Teil der Übung. Das ist ja auch das, was eigentlich am Ende Spaß macht. Ansonsten brauchen wir ja auch diese ganzen großen Verkostungsveranstaltungen, wie beispielsweise der VDP jetzt in Wiesbaden abgehalten hat, gar nicht machen, wenn wir wissen, dass das ja sowieso keine Rolle spielt. Kaufen wir es einfach ein, was den größten Namen hat, und geben dem 100 Punkte und verkaufen es nächste Woche. Das ist ja Quatsch. Natürlich muss das verkostet werden, analysiert werden und eine Jahrgangscharakteristik hinterlegt werden. Das macht ja Spaß.
Riesling ist auch klar bei dem Wein, oder? Ja, total. Also wirklich sehr.
Da. Na, bei der Säure, ja.
Ja.
Ist klar. Elbling. Jetzt haben wir ihn endlich.
So ist ja genau.
Nein, ich unterstelle, dass das ein Riesling ist. Ja. Bei der hohen Säure, auch bei der mineralischen Transparenz, die hier dahinter sich verbirgt. Du sagst 2017, also wir haben ja dann doch schon ein paar Jahre den Wein in der Flasche, also das, dafür brauchst du eine Grundlage, und ja, dann wird es mit Sicherheit etwas nicht ganz Kleines sein, wenn ich jetzt mich gerade schwer tue, das als großes Gewächs zu definieren und dir zu sagen, was es ist. Ich würde es nur in den engeren Chor gehen, dass wir irgendwo bei einem traditionellen Winzer sind, und wenn ich jetzt überlege, wer diese Typen macht, dann wäre das im Rheingau noch Becker, wir könnten über Kohle Ruprecht nachdenken, Pfalz, wenn wir da weitergehen, ja, Böcklin, solche Geschichten, Locatoire, dem Bereich wären wir unterwegs. Ja. Aber, who knows, aber irgendwo in dieser Art Stilistik.
Also es ist, wirst du gleich sicher beim Entsocken, Socken sind für mich eigentlich total gerne, sind für mich die praktischsten Elemente sozusagen, wenn sie zumindest neu sind, um Wein zu verdecken. Ich finde es großartig,
praktischsten Sachen
zu arbeiten. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist Böcklin, der 2017er Wachenheimer
Altenburg
natürlich, der mich persönlich sehr, sehr, sehr bewegt hat, weil er dieses geschmacklich intensive, die Handschrift des Weingutes prägt, weil er so wunderbar deutsch ist. Ich finde, das ist so ein Wein, man probiert ihn und man würde ihn eben niemals in eine andere Landesregion irgendwie stecken als in Deutschland. Es könnte niemals ein Italiener sein, es könnte niemals irgendwie ein Wein aus Kalifornien oder Australien sein, sondern der ist für mich eben sehr, sehr klar definiert deutsch, und das mag ich daran. Und ich fand diese Klassifikation von PC und GC, die Böcklin damals schon um 2000, glaube ich, oder um 2002
also
angefangen haben, genau, extrem interessant, extrem spannend. Ich fand auch, mit einer solchen Größe darüber nachdenkt, biodynamisch zu werden, war damals spektakulär und war sehr außergewöhnlich und lebendig auch. Ich finde es interessant, dass zumindest das Kirchenstück aus Forst jetzt 100 Punkte bekommen hat. Wie stehst du dazu? Also ja, wie stehst du zu Weinbewertungen?
Boah. Also Glückwunsch für die 100 Punkte für das Kirchenstück. Das ist natürlich großartig und schön, sicherlich sehr schön fürs Weingut. Wenngleich natürlich gerade Kirchenstück wirklich nun nicht mal eine Bewertung benötigt, weil der Wein in der Menge, in der er produziert wird, mit Sicherheit auch so seine Abnehmer findet. Aber, und dafür ist es sicherlich dann auch nicht unwichtig, fürs Weingut zumindest, dass damit dieser Wein auch ein Ranking erfährt, wo er sich befindet, wo zumindest die Tester, wer auch immer das dann ist, diesen Wein sehen und einschätzen im Vergleich zu den anderen. Und ich glaube, das ist das, warum ein Weingut solche Sachen macht. Natürlich ein unbekanntes Weingut macht das, um Aufmerksamkeit zu generieren, hoffentlich ein paar hohe Punkte abräumt. Die gesetzten Weingüter machen es eher, um selbst eine Bewertung zu erfahren und zu wissen, okay, sind wir auf dem richtigen Weg oder nicht? Und natürlich, klar, 100 Punkte lassen sich toll vermarkten. Die kann man nutzen. Es gibt genügend Weinhändler, die das dann auch entsprechend kommunizieren. Und von daher ist das okay. Ich persönlich bin jetzt, also sag mal so, ich freue mich, wenn ich einen großartigen Wein verkosten kann, den persönlich genieße, er mich abholt, den Moment begleitet und alles ist toll. Und wenn dann am Ende dahinter steht, dass der nur 88 Punkte hat, ja dann, mein Gott, im besten Fall habe ich Geld gespart. Aber ich mache davon nicht abhängig, ob der Wein mir jetzt meinen Tag versaut oder nicht oder besser macht oder nicht. Mhm. Ich unterstelle, dass das vielleicht für den Endverbraucher interessant ist, dass der da sagt, okay, ich trinke nur ab 96 Punkten und bin bereit, dieses Geld auszugeben, aber wer gibt diese 96 Punkte? Über welche Institutionen reden wir gerade? Die sind teilweise höchst divergent in ihren Bewertungen untereinander und sind da bei weitem nicht immer der gleichen Meinung. Das ist der eine Punkt. Der weitere Punkt ist, trinke ich wirklich einem Wein die 96 Punkte auch selbst ab? Bin ich auf diesem Niveau als Endverbraucher oder auch als Fachmann, um das so entsprechend nachzuvollziehen? Und was bringt mir das am Ende, ob ich jetzt einen Wein, der 94 Punkte hat, weniger wertschätze als 96? Ich weiß es nicht. Also der Wein muss mich abholen, der muss dazu passen und mir einfach eine schöne Zeit machen. So. Und ich war zum Glück nicht jemand, der sich auf die Punkte fixiert. Ich bin immer wieder in Panels dabei und darf auch immer noch aktuell das ein oder andere verkosten und meine eigene Meinung dazu geben. Bin da immer sehr, sehr kritisch, auch selbstkritisch gegenüber, wenn man das Ganze bewertet, weil da natürlich auch ein monetärer Wert dahinter steht am Ende des Tages, was die Kommunikation fürs Weingut angeht. Das ist eine hohe Verantwortung, das Ganze zu machen. Aber ich persönlich orientiere mich nicht daran. Wenn du mich als Vertriebler fragst, wir freuen uns, wenn die Weine unserer Weingüter hohe Punkte bekommen. Wir gratulieren da natürlich dazu, wir kommunizieren das an unsere Partner und an unsere Zielgruppe. Wir erfahren dadurch natürlich oftmals eine höhere Nachfrage, nicht immer zwangsweise, das ist auch sehr interessant. Okay. Die Frage, in welcher Region wir uns befinden. Und es macht oft, es gibt natürlich mit einer gerade einer 100-Punkte-Bewertung eine gewisse Begehrlichkeit, das ist für einen Händler eher anstrengend. Wir selbst sind kein Händler, wir sind die Agentur, die dazwischen steht, wir dürfen den Wein dann vermitteln, aber es ist dann leider oftmals ein Hauen und Stechen, gerade wenn es eine hohe Bewertung gibt, aber die guten Partner von uns kaufen den Wein auch dann, wenn er eben nicht 100 Punkte hat, sondern vielleicht nur 99 oder 98, weil sie den Stil des Weines verstehen und das Weingut mit uns entwickeln wollen, dann macht es eigentlich Spaß. Genau.
Was wärst du geworden, wärst du kein Sommelier? Oder wenn du?
Ja, ich hatte das Glück, dass ich natürlich früh an Menschen gekommen bin, die mich dafür begeistert haben. Ich komme aus einem Haushalt, der sehr rational ist, der null bauchgelenkt ist, doppelter Lehrerhaushalt, also es geht nur um Zahlen, es geht nur um Werte. Es ist so weit weg von der Gastronomie wie sonst was. Für mich war es gut, dass ich diesen Weg in die Gastronomie gegangen bin. Ich wollte eigentlich nur ganz, ganz schnell weg aus dieser rationalen Welt, weil ich doch sehr, sehr emotional im Bauch gesteuert bin. Von daher habe ich da einfach nur Glück gehabt. Ich wäre aber wahrscheinlich eher in etwas Handwerkliches gegangen. Ich breche heute noch gerne aus und werkle im Garten oder in der Garage. Ich glaube, so etwas wie Tischler, Schreiner oder auch etwas Erschaffenes im Bereich des Architekten hätte mir schon gefallen. Ob ich das dann am Ende durchgezogen hätte, keine Ahnung. Hätte. Ist etwas, was eine Frage, die ich mir ehrlich gesagt nicht stelle. Ich lebe nie in der Retrospektive. Ich schaue eher nach vorn, sondern schaue, was mich begeistert. Und freue mich eigentlich, dass ich diesen Weg bislang eher bauchgesteuert und mit meinen Händen natürlich im Restaurant arbeitend begleiten konnte. Und mir nicht in den Kopf machen musste, was wäre, wenn. Ja. Ich freue mich und hoffe, dass ich ganz lange, ja vorhin schon gesagt, ganz lange weiterhin mit Wein und Genuss zu tun habe.
Hast du noch Ziele oder Wünsche oder irgendwie Vorhaben, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch? Buch schreiben, keine Ahnung.
Das Thema Wein selbst zeugen haben wir abgehakt. Buch schreiben. Wir haben vorhin gerade über das Buch von Janik gesprochen. Wenn ich das durchlese, in was für knappen und doch präzisen Worten er es schafft, diese Weine und die Weingüter zu beschreiben und den Leser abzuholen. Ah, das schaffe ich nicht. Nee, das schaffe ich nicht. Ich schreibe gerne, ich habe in der Vergangenheit gerne mal das eine oder andere geschrieben, aber das ist nichts, womit ich zum Glück nicht meinen Lebensunterhalt verdienen müsste. Das wäre sehr traurig. Von daher, das würde ich gerne den Profis überlassen. Ich glaube, derjenige, der sich damit auskennt, das studiert hat und in diesem Bereich sehr, sehr aktiv ist, ist immer besser, als wenn der Sommer ankommt und da seinen August dazu gibt. Nee, Buch schreiben bitte nicht, auch keine Memoiren, dafür bin ich zu jung. Und von daher, ich glaube, wenn die Family gesund ist, wenn das, was wir beruflich machen, uns weiterbringt und was auch immer das in Zukunft sein wird, bin ich ganz, ganz happy, dass das so ist, wie es ist.
Thomas fesselt, Thomas begeistert, Thomas berührt. Ich würde fast sagen, Thomas geht unter die Haut. Ich finde das so ergreifend, wie gewählt er seine Worte platziert, wie überlegt seine Worte scheinen, wie emotional seine Aussagen sind, wie professionell und trotzdem gefühlvoll seine Herangehensweise an dieses Thema Wein ist. Das habe ich selten, ich möchte fast sagen, noch nie so in dieser Art, Form und Weise erlebt. Das begeistert mich schon über all die Jahre. Vielen lieben Dank, lieber Thomas, dass du heute unser Gast warst, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast, deine Geschichte mit uns geteilt hast und uns gezeigt hast, wie man mit ganz viel zielorientierter Kraft, viel Perspektive es schafft, sich an die Spitze der deutschen Sommelier-Szene zu arbeiten. Ganz lieben Dank dafür. Und noch ein ganz großes Dankeschön euch fürs Zuhören, fürs Begleiten, fürs Begeistertsein, für diese Begeisterung teilen, für die Kommentare auf Instagram, auf Facebook, auf Thread, auf TikTok, für die persönlichen, die sehr persönlichen Nachrichten, die Anregung einfach für euch. Dank euch ist dieses Projekt genauso, wie es ist und wie ich mir nie hätte erträumen lassen, dass es so werden könnte. Vielen, vielen Dank dafür und auch ein großes Dankeschön unserem Partner, der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Schlumberger, Segnitz, Consiovini und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Vielen Dank für die händische und wirtschaftliche Unterstützung und dass sie es ermöglichen, dieses Projekt zu realisieren. Und wie es so schön heißt, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und ich freue mich auf die kommende Woche und auf den kommenden Freitag und auf unseren nächsten Gast, auf eines der Urgesteine der Sommelierie, auf Jochen Benz.
Mein Name ist Christian Frenz. Seit ja bald nun ein Vierteljahrhundert begleite ich Thomas Sommer als Kollege und Freund. Ich leite die Sommelieragentur Sommelier Consult und schon 2005, 2006 haben wir uns entschlossen, Thomas als freien Mitarbeiter in unser Team aufzunehmen. Er ist als toller Moderator und Weinexperte einfach eine wichtige Größe in unserem Expertenteam und ich als verantwortlicher Leiter des Netzwerkes Sommelier Consult bin sehr froh, dass wir in unserem Team einen solchen besonderen Menschen haben dürfen.
Was fällt mir ein, wenn ich an meinen Freund und Kollegen Thomas Sommer denke? Also zuerst fällt mir unser Kennenlernen ein, das war im August 2001 bei der Aufnahmeprüfung zum Sommelier Unions Nachwuchsförderprogramm, so hieß das damals, heute heißt das Sommelier College. Wir waren im Rüdesheimer Schloss und mussten Aufnahmeprüfung absolvieren und waren alle ziemlich nervös, haben es dann aber zum Glück gemeinsam geschafft und dann waren wir 3 Jahre lang in diesem Nachwuchsförderprogramm und wenn ich es richtig sortiere und mich richtig erinnere, war Thomas damals der Jüngste oder auf jeden Fall einer der Jüngsten und super ehrgeizig. Das war so eine Eigenschaft, die einem sofort auffiel. Thomas hat extrem viele Fragen gestellt und hat sich da voll reingehangen. Also er war schon so ein Powermann, der da möglichst viel mitnehmen wollte. Eine lustige Anekdote im Kontext Sommelier College war, irgendwie ging es mal um Bier, da war irgendwie eine Lerneinheit zum Thema Bier und es kam auf Kölsch und Sebastian, Georgi und ich als Gölsche Sommeliers sagten so scherzeshalber, wir sind ja keine Kölner, Gölsch ist kein Bier. Das war so ein geflügelter Spruch von uns. Was Thomas aber so verunsichert hat, dass er sich dann nochmal erkundigt hat, stimmt das, Kölsch ist wirklich kein Bier? Und da haben wir ihn doch eine ganze Weile aufgezogen. Ansonsten haben wir uns dann etwas aus den Augen verloren. Er ging, glaube ich, erst nach Paris und dann nach England oder umgekehrt. So richtig sortiert bekomme ich das nicht mehr. Und ja, wie das dann so ist in einer Sommelier-Karriere, man zieht weiter und knüpft neue Kontakte und dann kann man so alte Freundschaften manchmal nicht ganz so intensiv pflegen. Auf einmal poppt er wieder auf. Er war, glaube ich, in Heidelberg, Sommelier-Schule, BWL-Studium und da haben wir uns dann wieder öfter gesehen und bums war er dann Chefsommelier bei Dieter Müller in Lerbach. Und da dachte ich, wow, was für eine Karriere, unser lieber Thomas. Ja, an was denke ich noch, wenn ich an Thomas denke? Ich denke an Wettbewerbe. Ich glaube, der hat so ziemlich alles gewonnen, wo er angetreten ist. Ich glaube, ja gut, jetzt international ist das wahrscheinlich dann nicht so erfolgreich gewesen wie national, aber auch da war er, glaube ich, richtig gut unterwegs. Und das ist dann auch schon, glaube ich, eine Geschichte, wo eine Eigenschaft von Thomas sehr zum Tragen kommt, nämlich sein Ehrgeiz. Thomas ist unglaublich ehrgeizig, ob beim Sport oder bei seinem Beruf in der Sommelierie oder heute im Weinhandel. Was Thomas anpackt, das macht er Vollgas. Also 100% ist unterstes Level bei ihm. Sport kam gerade auf, wenn ich an Thomas denke und an Sport denke, dann denke ich erstmal an Tischtennis. Wir haben viele Stunden Tischtennis gezockt und er ist verdammt gut. Er schnippelt wie ein Irrer. Manchmal bringt er mich zur Verzweiflung. Und er genießt es auch, wenn jemand Ball ins Nichts schlägt, weil er ihn wieder unglaublichen Spin gegeben hat. Ich kann mich erinnern, dass wir sogar auf seiner Hochzeit gezockt haben. Jetzt muss ich überlegen, Meißen, Radebeul, ich weiß nicht, Meißen war die Hochzeit und die Tischtennisplatte stand auf der Wiese und Thomas im feinen Zwirn, seine Marcia im weißen Kleid, die übrigens auch hervorragend Tischtennis spielt und wir sind alle gegen die beiden angetreten und haben oft haben sie uns verprügelt, war sehr lustig. Ich habe mir sagen lassen, ich habe es nie gesehen, aber ich habe mir sagen lassen, dass er hervorragend, sogar brutal gut Badminton spielt. Ich kenne Kollegen, die gesagt haben, ach komm, dann spielen wir doch mal gegen Thomas und die haben, glaube ich, nicht einen Punkt gemacht. Also da scheint er ein wahrer Meister zu sein. Und wenn ich auch an Sport denke, dann noch eine sehr persönliche Beobachtung der letzten Jahre. Wir sind ja doch hier und da mal im selben Hotel untergekommen, also aufgrund der gemeinsamen Recherchereisen für die Sommelier-Union, beziehungsweise heute auch sehr oft, wenn es Tagungen, Jahreshauptversammlungen der Sommelier-Union gibt, dann ist es eigentlich so, dass ich meistens der Erste beim Frühstück bin. Ich bin ein Frühaufsteher und genieße es, in Ruhe meine Zeitung zu lesen und da zu gucken, wie der Tag so anbricht. Ja, und ich sitze dann in der Regel beim Frühstück und irgendwann geht die Hoteltür auf und dann kommt ein angeschwitzter Thomas rein, der mir sagt, er ist gerade 10 Kilometer gejoggt. Da denke ich, das gibt's ja gar nicht. Ich bin doch um 1 ins Bett gegangen, da war er noch an der Bar. Jetzt bin ich hier um 7 beim Frühstück und dann kommt er von 10 Kilometer joggen. Wie macht er das? Also das ist auch so eine Geschichte, wo ich immer denke, meine Güte, ist der Typ ehrgeizig? Ja, wenn ich an Thomas denke, denke ich auch an seine Disziplin und an seine Zuverlässigkeit und auch an seine Kondition, will ich es mal sagen. Denn oft beobachte ich das, wie wir das heute alle so machen in den sozialen Medien, wir irgendwie morgens in Porto noch gefrühstückt hat, weil er da irgendwie mit Kunden auf einer Tour war und dann postet er mittags, wie er zu Hause gerade noch mit seiner Familie Mittag gegessen hat und jetzt noch 15 Kilometer joggen geht. Und am Abend kriege ich dann das nächste Bild, wie er mit Sommelier-Kollegen in Epernay gerade Champagner verkostet. Und da frage ich mich immer, wie macht der Kerl das? Woher zieht der die Energie und wie kriegt er das alles unter einen Hut, wenn man bedenkt, er hat auch eine Frau, 2 Kinder, ein Haus und einen tollen Gemüsegarten. Wie macht der Typ das? Ja, wenn ich an Thomas denke, gibt es noch eine Geschichte, die ich auch immer bemerkenswert finde. Er hat ein unglaublichen Anspruch hinsichtlich Orthographie und Grammatik und ist da sehr pingelig. Und ich kann mich oft erinnern, wenn man dann irgendwie so im Vorstand sitzen und uns irgendwelche Präsentationen angucken, dann kommt so aus der hinteren Ecke, wo Thomas sitzt: Christian, das Komma braucht es an der Stelle nicht. Also er sieht halt wirklich jeden Tippfehler und hält damit auch nicht hinterm Berg, was auch durchaus mal sehr nervig sein kann. Vor allen Dingen, wenn es ein internes Papier ist. Aber so ist er, unser Thomas. Ja, und am Ende kann ich nur sagen, geiler Typ, großartiger Weinexperte, überragender Gastgeber, sehr ehrgeiziger Sportler, toller Mensch, super Freund. Gut, dass es den Kerl gibt.